Babos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi Money Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare kurz, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist.
Tokat Kopf ab, Mortal Kombat. Vollkontakt à la Ong Bak. Komm ran, Opfer. Du bist Honda, ich Sagat. Nicht Link von hinten, ich hau dich von der Sacker. Dein Yokozuna Sumo ficke ich mit nem Pushkick. Was los, du Hurensohn, komm wieder, wenn du Luft kriegst, Pussy. Muck bloß nicht auf hier, du Rudi. Nix mit Hollywood, Frankfurt, Brudi. Du kannst Wing Chun und Kung Fu wie Bruce Lee. Kampfstil, Tujeri, Anishiki Kudi. Magnums und Uzis durchlöcherten den Tatort Olum. Und du liegst danach dort rot rum, Straßenmorde, Tagesordnung. Namina Kodum, es geht um schwarze Porsches mit den Magnum Motors. Vollgas Monte Carlo, Turnala, Formula Uno, Hafti Abi, Babi, Straßenstar, international. PGPG Kurdistan, ich mach's auf die Babo.
Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich, wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Cats, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst. Wie er gerade Nasen snifft, wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist.
Sehr schön.
Ja.
Wer war das? Chat sagt gerade schon, Bürger Lars Dietrich sah ein bisschen so aus, ne?
Jetzt also mit solchen Details also, kommst du mir...
Ich brauche mehr Details.
Ja.
Wieder ein Filmzitat, das du nicht kennst. Verdammt. Warum kennst du dich denn eigentlich so schlecht aus in der Popkultur? Ja. Ja.
Also. Verdammt. The Klavi.
Das ist ja auch eine totale.
Martin Fischer heißt. Marty Fischer heißt.
Ach, der vom.
Der Mensch?
Der von der Staatsbürgerkunde?
Marty Fischer.
Martin, das sind doch, da kann man doch
ja,
mal
genau.
Auch.
Genau, und das ist halt eine, wissen schon, Persiflage auf dieses Lied, was ja nochmal besondere Aufmerksamkeit von Bedeutung, möchte ich gar nicht sprechen, erhalten hat, weil ja nun das Jugendwort des Jahres
ja.
Babo ist.
Ja.
So, und was soll ich dir sagen?
Hm?
Nie gehört.
Hast du Habak nie gehört, was der Babo ist?
Nee.
Ja. Echt nicht? Das ja. Habe ja sogar ich schon mal gehört. Aber ich habe auch 4 Jahre in Frankfurt gewohnt. da wissen wir immer, wer der Babo ist. Ja. Wir haben das immer gewusst, wer der Babo ist. Ja, und wenn du es nicht gewusst hast, hast du es auf die Bobs gekriegt. Dann hast du es gewusst.
Ja. Ja. Chabos, ja. Wir.
Daraufhin gab es dann wieder noch irgendwie das Unwort und das Tralala-Wort und noch
gab's
ein Wort und
schon?
So. Also ich habe keine Ahnung. Also da wird jetzt gerade wieder gesucht, was dann Anatol Stefanovic vom Sprachlog dazu animiert hat, das Seniorenwort des Jahres zu suchen. Auf Twitter hat er aufgerufen, das mal zu suchen.
Ach, Seniorenwort.
Seniorenwort des
was
Jahres.
Was ist denn ein Seniorenwort?
Ja, so Sachen wie Testbild, Sendeschluss. Also ne, was nur die alten Leute benutzen. Also Worte, die nur die alten.
Ach,
unter anderem
so.
War dabei Rente. Hab ich auch gedacht, ja, was interessiert einen 20-Jährigen, ne?
Ja.
Das wiederum haben wir dann beim, Achtung, Videotext mitbekommen.
Das ist
und
auch
ich
so
habe
ein
dann,
Wort.
Ich habe dann eine Meldung über die ersten zehn Plätze der Seniorenwörter, der von Anatol gesuchten Seniorenwörter. Die Liste habe ich dann im Videotext veröffentlicht.
Geil.
Da haben wir ein bisschen gefeixt. Es hat auch irgendwas Rekursives, glaube ich.
Später dann auch im Wochenblatt.
Das ist irgend sowas Rekursives, dann der Bäckerblume. Im Editorial der Bäckerblume.
Ja, ich meine, warum machen wir eigentlich keinen Jahresrückblick? Ich meine, es ist so hip irgendwie, alle werden gehört, ja, Menschen 2013, Großereignisse, ja. Katastrophen und ich meine, es ist so ein
allein
dankbares Thema. Alle können sich halbwegs dran erinnern, man ist irgendwie noch so ein bisschen betroffen ja. Oder kann sie zumindest heucheln.
Genau.
Und es ist so billige Recherche, ja, also um die Minuten zu füllen.
Perfekt.
Und da wir ja hier auch so ein Discount-Unternehmen sind, würde uns das ja eigentlich sehr gut zum
genau.
Gesicht stehen.
Was wir auch hätten machen können, das ist ja übrigens das Wort, das ich nach meiner, also praktisch ab dem 1. Dezember habe ich das als Stichwort gemutet in meinem Twitter-Client, weil ich Adventskalender. Ich kann es nicht mehr. Hier, mach doch mit bei unserem Adventskalender. Der Scheiß ins Kraut Verlag hat jetzt auch einen Adventskalender. Heute im Adventskalender meines ich habe es einfach weggemutet und das ist total angenehm. Meine Timeline ist so schön entspannt.
Ja, da muss auch noch ein paar andere Sachen wetten.
Habe ich ja auch. Also. Ich kann nicht immer zeigen, aber halt, macht man sich ja nur unbeliebt, wenn man das hier so öffentlich.
Meine Blockingliste 2013.
Oh ja, geblockt habe ich echt viele Leute schon.
Ja, das wäre doch mal was. Ich meine, das ist das moderne Bloggen, ja?
Blocken.
Man bloggt halt.
Der Blog.
Genau.
Ich habe einen Webblog. Webblog.
Wegblog.
Wegblog.
Genau, ein Wegblog.
Block das weg.
Ich bin Einbeiniger. Wegblocker.
Was ist das hier überhaupt?
Das ist ein funktionierendes Studio.
Ich habe dir gerade einen roten Teppich ausgerollt, um zu sagen, worum es sich hier handelt und welche Sendung und bla. Aber
so.
Nein.
Ja.
Der feine Herr Pritlaff, ist Ihnen ein Herr Pritlove bekannt?
Unbekannt.
Habe ich das schon mal öffentlich erzählt eigentlich, die Geschichte mit dem Internetkabel?
Ich habe mal gestern bei Google Trends nach Tim Pritlaff geschaut
und
es geht bergab mit mir. Ja, also,
ich habe noch nie bei Google Trends...
Ja, wir können das ja gleich mal machen, Holgi.
Was macht das? Das zeigt an, wie viele Leute nach dir suchen. Oder
ja, wie hip man ist, ne?
Aber woher weiß es das?
Ja, Google weiß alles.
Nee.
Guck mal, da gehst du auf
Wenn Google
Trends,
alles wüsste, wenn Google alles wüsste, hätte ich nicht 2,5 Monate lang nach dem Scheiß-Ladegerät für meine Sigma gesucht, sondern dann hätten die mir das gesagt.
Also wenn man nach Holger Klein sucht, ist das Suchvolumen zu gering, um Grafiken anzeigen zu können. Das ist ja auch schon mal interessant. Vielleicht sollte ich einfach Suchbegriff anklicken.
Mein Suchvolumen ist zu gering. Naja, dafür habe ich ein anderes Volumen.
Also gucke mal. Also es ging halt überhaupt erst hier Juni 2006 ging es los. Vorher waren Holger Kleins einfach mal ohne Impact.
Interessant. Wann haben wir angefangen zu podcasten? Juni 2006?
Nee.
2009, ne? 8?
8, 9. Schon vergessen. Was hatten wir für ein Jubiläum gerade?
100 Jahre.
So, jetzt können wir ja mal hier mich noch mit dazu machen.
Achso, und dann macht das so einen Buzz-Vergleich. So, wer ist eigentlich geiler wie der andere?
Genau.
Wer ist denn jetzt geiler?
Na, also der Begriff Holger Klein ist etwas populärer.
Weil es mehr Holger Kleins gibt als Tim Pritlaff.
Vor allem im 2013. Du siehst, also blau schießt nach oben, Holger. Und bei mir geht es einfach fast gegen null. Ja?
Das Problem ist halt, was Google nicht weiß, ist,
wie viele Holger Kleins es
welchen gibt. Holger Klein wir gerade eigentlich meinen.
Ja, klar, natürlich.
Weil ich kenne ja mindestens noch einen.
Ich hätte das schon noch gedreht, das Argument. Ne?
Ich kenne einen Holger Klein, dem die Domain holgerklein.de gehört hat und die hat der mir geschenkt.
Ernsthaft?
Krass, oder? Der schrieb mir dann irgendwann eine Mail. Also an mir hat, glaube ich, gehört, also entweder hat mir gehört holgerklein.de oder holger-klein.de. Und ihm die andere. Und er schrieb dann an die Domain, die mir schon gehört. Schrieb er eine Mail, meinte, hier, ich heiße Holger Klein, die gehört mir, aber ich weiß nichts damit anzufangen. Wenn du sie haben willst, hier, kaka, ich dir die mal eben rüber. Und du willst da nichts für haben? Nö. Nimm einfach mal, mal gucken. Bin mal gespannt, was du daraus machst.
Genau, wir bedanken uns bei Holger Klein.
Ja, vielen Dank, Holger Klein.
Genau, vielen Dank. Das sind die Menschen, die dazu beitragen, dass dieser Suchbegriff nach oben geht.
Ja. Aber ich meine, gemessen daran, dass du das wahrscheinliche Gegenteil eines Allerweltsnamen hast, also das Gegenteil zu mir namentlich jetzt bist.
Ja gut, aber ich meine, man sieht ganz klar, der Peak war halt 2011.
Ja.
Was auch immer ich da gemacht habe, ist mir völlig unklar. Das war wahrscheinlich der Höhepunkt meines Lebens und seitdem geht es halt bergab. Ne?
Regionales Interesse. Da klickt da unten mal auf regionales Interesse. Scroll mal. Wer scrollt, verliert zwar, aber hey.
Na, nur in Deutschland.
Ja, nee, und dann klickst du mal auf Stadt.
Ach so, warte mal. Ah ja, Berlin interessiert sich sehr für mich. Hamburg noch ein bisschen, Köln, Frankfurt lässt schon nach.
Nee, für mich.
Ach so, stimmt. Berlin interessiert dich. Guck mal, du hast Berlin
die Leute
immer so,
aus
aber Berlin interessiert sich für dich.
Ich hasse Berlin nicht. Red doch keinen Scheiß.
Was? Doch.
Nee, ich hasse die Versifften, den versifften Teil der Berliner Einwohnerschaft, die hasse ich. Berlin nicht, Berlin finde ich gut.
Guck mal, ich bin populärer im Ausland. Also, ne?
Und in München. Aber trotzdem, von den 31, was auch immer, also von den 31.
Für dich interessieren sich zwar mehr Leute in Frankfurt,
ja,
aber in München bin ich schon noch weiter vorne. Ne?
Dann geh doch nach München, wenn es dir da besser gefällt.
Hamburg ist ja auch noch davor. Da gehe ich demnächst hin.
Hast du denn ein Hotelzimmer reserviert, Tim?
Ja.
Wo denn?
Willst du mit? Wo denn?
Naja. Ins Hotel? Den führen wir auf.
Ja.
Den Sketch führen wir auf dem Kongress.
Meinst du?
Ständig. Bis sie uns rausschmeißen, weil sie es einfach nicht mehr ertragen. Ja, wir wollten auch was beitragen zum Kongress. Also, hier, guten Morgen, hier sind wieder Tim und Holgi mit einem gespielten, mit dem gespielten Witz ins Hotel.
Ja, eine Flasche Pommes.
Palüm, palüm.
Ja, schöne Grüße an Didi Hallervorden. Für die Leute, die nicht alt sind wie
wir. Didi Hallervorden, ey.
Ja, der lebt
Typ,
noch.
Der war schon, das ist auch so einer, der war schon immer da und der, ja, und der hat immer.
Und der geht auch nicht weg.
Nee, der hat einfach vergessen, das passiert halt. Juppi Hestas hat ja auch, der hat irgendwann einfach gesagt, nur auch. Oh,
noch älter muss ich ja jetzt. Ja, aber ist er jetzt tot oder nicht?
Hestas?
Ja. Ja, jetzt ist er tot. Da kommen wir gleich zu, wir machen gleich mal den Jahresrückblick, aber in diese kleine Denkpause können wir ja dann tatsächlich mal die Ankündigung machen, was es hier eigentlich ist. Es ist nämlich Not Safe for Work, die 79. Ausgabe.
79.?
Ja.
Sicher?
Ja.
Nicht 80?
Nee. Die 80 kriegen wir nicht voll.
Damn.
Na, die letzte war das.
Wieso, dann brechen wir jetzt ab und dann machen wir noch eine. Ha. Das merken die nie.
Genau, vielleicht kriegen wir noch einen Stromausfall hin. Aber ich bin gewappnet. Ich habe eine USV. Oder eine UPS, je nachdem, wie man sagen möchte. Ich habe eine USV und ich werde sie benutzen.
Na, hoffentlich nicht.
Naja, ich werde sie wahrscheinlich benutzen müssen, weil ich hatte hier in letzter Zeit Wackelnetz. Also nicht nur internettechnisch und audiotechnisch, sondern auch stromtechnisch. So, zu allem Übel noch obendrauf. So eine Sachen so mitten in der Sendung, so kitsching und bootende Mischpulte und so. Gott sei Dank in dem Moment keine.
Das ist der Verfall. Ich hätte nur nicht gedacht, dass der Verfall hier ausgerechnet in der besser verdienenden Gegend anfängt.
Ja. So ist es. Ja. We die for your sins.
Dafür habt ihr Parkraumbewirtschaftung.
Ja, und ich habe eine USV.
Neulich habe ich gedacht.
Das heißt Parkraumstasi.
Parkraumstasi. Neulich habe ich gedacht, ach, Parkraumbewirtschaftung wäre hier auch mal ganz nützlich, bei mir vor der Haustür. Weil nämlich ich in sehr naher Nähe zu einem Eingang zum Tempelhofer Feld wohne. Und am Wochenende wirklich die Leute, also du musst die Leute daran hindern, in Vorgärten zu parken.
Ja,
bei uns, das ist sehr, sehr unangenehm.
Naja, das ist halt das Problem, wenn man dann so einen populären Ort schafft, wo die Leute von sehr weit hinfahren wollen und das direkt
dann auch noch
neben
mit dem Auto.
Der Autobahn ist. Mhm. Also ich meine, das muss einen jetzt nicht so verwundern, dass Leute da mit dem Auto hinfahren und dann nicht wissen, wohin. Also ja, man hätte sicherlich sich darüber Gedanken machen sollen.
Das hätten Senat und Bezirk vielleicht mal vorher tun sollen, bevor sie bei uns die Siedlung dicht parken.
Ja, dabei gibt es ja da so eine schöne Betonfläche.
Einfach aufmachen, reinfahren lassen, sonst
da parken. Das wäre mal die Zukunft. Genau, einfach Parkplätze. Parkhaus draus. Also als Parkhaus würde ich sagen, hat der Tempelhofer Flughafen auch durchaus noch Zukunft.
Ja, die Gebäude ja sowieso, die will ja sonst keiner haben.
Ja, da ist Platz irgendwie, das muss man auch nicht groß umwidmen. Das ist dann einfach, ne?
Du musst einfach die Wände raus, dann kannst du also zum Fahren.
Genau.
Du musst nur irgendwie so ein paar Rampen reinmachen.
Ja.
Ja, gar nicht schlecht.
Parkhafen.
Die Frage ist aber, was machen wir mit der Brache daneben dran? Weil das, wie sieht das denn aus? Was sollen denn die Leute, die Außerirdischen, denken, wenn die das sehen?
Naja, auf jeden Fall,
ich habe eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Genau, also jetzt ist sie noch nicht ganz unterbrechungsfrei, also weil sie noch nicht angeschlossen ist und ich hoffe, dass das Ding dann entsprechend hier hilft, die Stabilität des Studios wiederherzustellen. Überhaupt die Integrität dieses Studios musste ja wiederhergestellt werden und ich habe hier eine Phase der Depression, der Niederlage und der Verwirrung durchmachen müssen. Es war, sagen wir mal, die gefühlte tiefste Krise innerhalb dieses Studios in Bezug auf das Studio, die ich so bisher hatte. Wenn ich immer das Gefühl hatte, es geht zumindest ein bisschen vorwärts, aber das war also so eine Degenerierung und so eine Aufhäufung von Ärger, dass ich hier wirklich nicht mehr wollte.
Ja, hat man gemerkt. Aber jetzt haben wir wieder Stabilität, Integrität, Hüpfburg.
Ja, und Schluptizität.
Genau,
Schluptizität ist wieder hergestellt.
Jetzt fluppt's nämlich wieder.
Mhm. Genau. Und das ist wichtig.
Wie viel Strom ist denn da so drin?
Wo, jetzt USV?
Holgi fängt wieder mit Strom an. Ja, was macht das? Wie viel ist da?
Ich habe die Fluptizität jetzt noch nicht nachgeschlagen.
Der
ich habe
USV.
Das Ding einfach bei einer Freundin rausgetragen. Ich müsste jetzt die Specs selber mal nachschlagen. Mal gucken, was hier so steht. Also ich kenne mich mit Strom nicht aus, deswegen könnte ich jetzt hier irgendwelche Zahlen sagen, aber nicht, was sie bedeuten. Gerade bei Last Berechnungen, das ist so eine Sache. Ne? Aber das Ding wiegt irgendwie echt über 18 Kilo. Ist fett. Ja, aber ein Strom rein, vier Strom raus und wenn der auf der einen Seite ausfällt, sollte es auf der anderen Seite noch welchen geben. Und dann läuft die Scheiße hier bestimmt eine Stunde oder zwei oder drei. Weiß
das reicht ja, immerhin dann zur geordneten Abwicklung.
Was habe ich denn hier? Ich habe eine APC Smart UPS 1000.
1000?
Ja. 1000 von APC. Mal gucken. Da gibt es bestimmt kluge Leute im Chat, die das irgendwie besser wissen, was davon wirklich zu halten ist. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die technischen Daten. Guck mal, da ist doch der Apparat hier. Ja, APC 670 ist ja so eine
Watt,
der
1000 VA.
Genau, also ist jetzt auch kein aktuelles Gerät mehr, ne?
Naja.
So, was haben wir da? 670 Watt kann er irgendwie liefern.
Mensch, guck mal, ein Wellenfaktor von bis zu 5:1. Donnerwetter.
Ja, und weniger als 5% Verzerrung der Stromspannung bei Volllast.
Das nenne ich Fluktuosität.
Ja, das ist gut, ne?
Unfassbar.
Ja, Wellentyp Sinuswelle, das ist die beste.
Das
Sinuswelle ist
Sinuswelle
einfach
beste
der
Welle.
Ja, ist die beste Welle.
Genau, kennt jeder.
Ja.
Kannst du nichts mit falsch machen. Kriegst du auch überall Ersatzteile für.
Ja, ich meine, wenn man auch so vor der Frage steht jetzt, Welle ja, aber was? Ja,
Sinuswelle. Sinus, immer Sinus.
Ja, ganz klar. Ganz klar.
Schick.
Also, was habe ich jetzt hier? Ne? Mal gucken, was hier noch so steht, mit wie lange das so hält. Überbrückungszeit.
Typische Ladedauer, 3 Stunden.
Genau, also um jetzt eine Aussage davon dazu treffen zu können, wie lange mich das jetzt hier so rettet.
Müsstest du wissen,
wie viel Last ich denn eigentlich habe. Das habe ich jetzt so noch nie gemessen. Das wäre natürlich dann mal ganz angemessen, das zu tun. Das ist ja kein Problem, da brauche ich mir nur so ein Strommesser dann davor zu ballern, dann sehe ich das. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät diese Information irgendwie anzeigt oder ausspuckt. Anzeige hat es, glaube ich, nicht. Naja, aber wenn ich mal davon ausgehe, dass hier vielleicht so 400 Watt vielleicht dran sind, so wenn hier alles eingeschaltet ist und Mac Pro wird bestimmt schon ordentlich fressen und so ein Mischpult auch, ne? Dann, was ist das hier? Autonomiezeit. Ach, wie schön.
Autonomiezeit ist auch so ein schönes Wort. Das könnte man irgendwie, könntest du das nicht in der Kita einführen? Also ich bin dafür, dass unsere Kinder jeden Tag mindestens 20 Minuten Autonomiezeit haben, ne?
Ja, guck mal hier. Also die Autonomiezeit liegt so bei 20 Minuten, Viertelstunde vielleicht ungefähr in diesem Bereich. Wobei, das ist natürlich jetzt auch also voll Last, also die Last, die hier angegeben, die muss dann auch wirklich permanent anliegen. Nicht ein Gerät, was ab und zu mal vielleicht zu viel zieht, sondern es muss halt wirklich so die.
Naja, aber selbst wenn du unter Volllast noch, ich sag mal, 4 Minuten hast, ist das ja immer noch genug, um geordnet runterzufahren und nicht alle Daten zu verlieren und sowas. Das ist ja eigentlich das.
Ja, und vor allem soll es mir halt zu diesen Hiccups helfen. Also ich meine, wenn jetzt hier 3 Stunden lang der Strom ausfällt, na gut, dann ist halt auch irgendwann vorbei. So. Dann
nehmen wir halt Soundcloud übers iPhone.
War ja dann auch noch, das heißt ja dann in der Regel auch, Internet geht nicht und so. Und da hilft mir dann in der Regel auch eine UPS wahrscheinlich nicht sehr viel. Weil wenn hier im Stadtteil Strom ausfällt, das ist neulich mal passiert. Ich vermute mal, dass dann auch die DSL-Boxen da draußen.
Kann gut sein. Obwohl, könnte auch sein, dass sie eine eigene Infrastruktur dahinter haben. Früher, ne?
Ja, als alles besser war.
Früher fiel ja noch Strom aus dem Telefonanschluss.
Ja,
da war ja Strom drin. Da gab es mal eine sehr schöne Geschichte von einem Typen, ich glaube, aus Israel kam die. Der hat es geschafft, aus der Telefonleitung den Strom komplett durch sein Haus zu verteilen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ob es Gleichstrom war oder so. Aber der hat sich halt irgendwas gehackt, sodass er keinen Netzstrom mehr gebraucht hat, sondern eben den Strom genommen hat, der sowieso in der Telefonleitung anlag. Das hat wohl gereicht für die wenigen Verbraucher, die er hatte.
Was?
Und das stand irgendwann mal in der Zeitung. Also vor
das kann ich mir gar nicht
25 Jahren oder so.
Strom rausziehbar ist.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er wenig Verbrauch gehabt, weil je nachdem, wo er gewohnt hat, ist es ja vielleicht auch den ganzen Tag warm gewesen.
Da gibt's ja kluge Leute.
Oder es ist eine Wandersage. Es könnte natürlich auch eine Wandersage sein.
Ja, Chat kennt sich auch nicht mehr aus. Also mir geht es vor allem darum, so die Integrität der Systeme, weil wenn der Strom ausfällt und dann stürzt es ab und die Software hat gerade einen schlechten Moment erwischt und dann ist eben irgendwas noch nicht abgespeichert. Ich meine, wenn ein Gespräch jetzt beendet wird in dem Moment durch Stromausfall, dann will man ja zumindest, dass das, was bis eben noch gelaufen ist, auch definiert auf Festplatten geschrieben werden kann, etc. Ne? Naja.
Was ich ja gerne noch hätte, ist irgendwas, also Ich mache mir ja gerade Gedanken darüber oder verstärkt Gedanken darüber, was passiert eigentlich, wenn der Strom mal längerfristig ausfällt bei mir. Also weil meine gesamte Wohnung ist von Strom abhängig. Also letztlich, also wir haben eine Zentralheizung im Keller, eine Gaszentralheizung, die natürlich ohne Strom auch nicht läuft, ne? Weil die ganzen Pumpen, die da arbeiten und die Zündung, die da zündet und bla, das will halt alles irgendwie mit Strom betrieben werden. Und wenn bei uns im Haus mal der Strom ausfällt, dann geht bei mir zu Hause halt gar nichts mehr. Also dann geht kein Licht mehr, das ist egal. Das, ne? Ich habe genug Kerzen.
Ja.
Dann geht kein warmes Wasser mehr, weil ich auch warmes Wasser über Strom leider machen muss. Und es geht vor allen Dingen die Zentralheizung nicht mehr. Und ich denke immer, also wenn Stromausfälle sind, dann sind die ja sehr gerne im Winter, wenn es sehr kalt ist. Was mache ich dann eigentlich, wenn mal vielleicht sogar für 24 Stunden oder länger der Strom ausfällt? Was passiert dann eigentlich mit meinen Leitungen? Wie heize ich denn dann eigentlich? Da mache ich mir gerade so Gedanken drüber. Und was ich dann im Zuge des Gedankens machen darüber, beziehungsweise auch Rundfragen, was man so machen kann, da, mir auch überlegt habe, ist, wie halten wir eigentlich unsere Kommunikation aufrecht, wenn wir mal 24 Stunden keinen Strom haben?
Na, nicht.
Gar nicht, ne?
Naja, ne, also,
CB-Funk.
Abgesehen ja. davon, dass dann auch ganz andere Subsysteme anfangen, ja. In Probleme zu geraten. Also ich glaube auch, dass es, ich denke mir mal so, was würde eigentlich passieren, wenn die Möglichkeit, Energie zu erzeugen, so auf dieser Erde, so per Magic Wand, einfach mal so für eine Woche wegfällt. So.
Wenn sich der Erdkern überlegt, jetzt ein EMP auszusenden, so hups, dunk.
Ja, keine Ahnung. Also wenn irgendwie auf jeden Fall die ganze Infrastruktur so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen wird. So.
Wenn die Vogonen kommen und unseren Planeten degaussen.
Ja, oder Asteroideneinschlag oder so, keine Ahnung.
Oh nee, lieber Vogonen.
Ja, aber so allein schon diese Atomkraftwerke.
Mhm.
Ja, das ist dann einfach, das dauert naja, einfach gar nicht so lange.
Na, die erzeugen ihren Strom ja selbst. Also die, ne?
Oder sehen wir das mal andersrum. Also angenommen, du würdest jetzt alle Menschen wegbeamen, wie es in diesem schönen Film
Quiet Earth,
mal gebracht wurde. Wobei der, glaube ich, in der Hinsicht einfach nicht besonders realistisch war, weil er irgendwie die Atomkraftwerke ausgelassen hat. Da gab es ja schon welche.
Hat er die ausgelassen? Nee, die waren doch am Schluss. Der Showdown war doch im Atomkraftwerk, oder?
War das
nicht? Das war das Kraftwerk, das diesen Glitch erzeugt hatte.
Ja,
ne?
Das sie haben so da schon irgendwie sowas. Das war dann so dieser Sci-Fi-Aspekt in dem Film. Aber jetzt einfach mal nur so, kein Mensch da, keiner kümmert sich, keine Tasten werden gedrückt, ja. Und irgendwann fängt einfach irgendwas an zu knistern. Also angenommen, alle Menschen würden jetzt sozusagen in so einen Schlaf gelegt werden. Also alle würden jetzt einschlafen.
Mhm.
Abgesehen davon, dass halt jetzt sofort Tausende tot werden, die gerade mit 200 Sachen über die Autobahn düsen.
Aber das passiert ja, weil irgendwie muss ja auch die Stadt nachts getuned werden.
Getuned?
Dark City. Nicht gesehen? Mach
so.
Mal.
Ah. Das ist ein schöner Film, ja. Ein schöner Filmtipp für die Weihnachtszeit. Das stimmt. Dark City ist eine geile Sache. Die Atomkraftwerke würden halt einfach
vor sich
hinschmelzen.
Weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, wie sieht denn da so die also was passiert, wenn keiner mehr den Knopf drückt. Also ich würde mal vermuten, dass so ein Atomkraftwerk auch, habe ich nie gefragt, dass so ein Atomkraftwerk auch sowas hat wie so ein Dead-Man-Switch, weißt du? So, wenn nicht alle so und so viele Minuten auch ein Befehl passiert, fahren halt die Steuerstäbe, fallen die halt runter, das Ding wird runtergefahren und schaltet sich ab.
Also ich kann mir
irgendwie die Frage ist halt,
vorstellen,
wie ist eigentlich die Prozedur, nachdem das Ding runtergefahren worden ist,
ja, ich glaube,
köchelt da nicht trotzdem was?
Es gibt einfach keine Notfallpläne, die davon ausgehen, dass sich 7 Tage lang niemand um überhaupt irgendwas kümmert.
Ja.
Obwohl das vielleicht mal so ein Szenario wäre, mit dem wir generell eine Technologiefolgenabschätzung vornehmen sollten. Auch wenn das an sich jetzt sehr unrealistisch klingt, dass es so passiert.
Zombie-Apokalypse halt.
Aber
also einfach mal
durchplanen. Aber ein System, was sicher sagen kann, ja, auch wenn ich jetzt 4 Wochen lang alleine gelassen werde, ja, und auch alle Subsysteme, die in irgendeiner Form mit mir in Verbindung stehen, ebenfalls, ja. Ich funktioniere dann vielleicht nicht mehr, aber ich gehe zumindest nicht auf eine Art und Weise kaputt, dass alles andere auch gleich noch mit in den Höllenschlund gezogen wird.
Mhm.
Das fände ich schon mal an sich eine ganz interessante Variante. Ne? Das wäre schon krass. Satelliten würden runterfallen.
Ja.
Da fällt so einiges vom Himmel. Würde wahrscheinlich auch alles irgendwie anfangen zu crashen mittelfristig. Also wir hätten dann wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre dann doch beträchtlichen Weltraummüll, den wir dann auch so schnell nicht wieder loswerden.
Ja, der ist ja, glaube ich, dann auch unser geringstes Problem. Also was irgendwie im Weltraum passiert, ist dann ja erstmal egal, wenn hier unten nichts mehr passiert. Ne?
Ja, aber das ist ja dann auch.
Und wenn es crasht.
Eine Infrastruktur, an der sehr viele andere Infrastrukturen hängen.
Ja, aber wenn es crasht, wird es wenigstens geschrotet. Das heißt, es verglüht beim Wiedereintritt.
Ja, aber was ist, wenn, also angenommen, du würdest jetzt auf die große rote Taste drücken und GPS wäre aus.
Hm?
So aus. Und GLONASS auch aus und der Rest läuft ja eh noch nicht so richtig. So. Ja, also da würden dann erstmal so ein paar Tanker irgendwie in die Hafen reinrammen und alles Mögliche könnte nicht mehr getrackt werden und würde so irgendwo gegenfahren.
Hm?
So, also das hätte auf jeden Fall relativ schnelle Auswirkungen, beziehungsweise könnte es halt bestimmte Dinge auch überhaupt gar nicht mehr tun. So.
Hm? Ich habe gerade, kennst du dieses Bild aus Idiocracy? Das Bild aus Idiocracy, wo die Autos einfach am Ende der Autobahn immer runterfallen im Hintergrund.
Ja, so in etwa. Genau.
Ja, das wäre ganz interessant. Die Frage wäre ja, ob so ein Szenario überhaupt modellierbar wäre. Also ob man nicht irgendein Subsystem vergessen hat, weil du musst halt alles erfassen.
Ja.
Alles.
Das wäre ein holistischer Ansatz, wenn man so schön sagt.
Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Also es ist halt ein Faden, den nimmst du auf und den riffelst du immer. Also, ja.
Naja, gut, aber es Weihnachten naht, wir wollen jetzt nicht unbedingt
den
Weltuntergang.
Doch. Weihnachten ohne GPS. Können wir mal gucken, wo die Geschenke ankommen.
Kongress ohne Internet.
Kongress ohne Internet. Wieso, ist doch mit UMTS. Vielleicht gibt es ja nebenan im Hotel WLAN zu kaufen. Alter, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hotel WLAN gekauft.
Oh, das tut mir leid.
Alter Vater, ist das ein Beschiss. Das ja. Gibt's ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich sowas trauen. Die Firma heißt Kubi Wireless. War jetzt in Spanien im Urlaub. Dachte ich, naja, Telekom hast du ja auch im Ausland 15 Euro. Dann hast du eine Woche Flatrate. Ja, dummerweise nur 150 MB in schnell.
Immerhin.
Das ist grotesk.
Ja, natürlich.
Hab ich geschrieben hier, sag mal, ihr wollt einen auch verarschen. Sagen die, nein, wieso, 15 Euro für eine Woche Surfen im Ausland ist doch ein super Angebot. Ich hab gesagt, nein, ist es nicht und ihr wisst, es hört auf, mich dumm zu verkaufen.
Zieh den Stecker aus dem Hirn!
Das ist echt unglaublich. Also diese, ja. Dann auch diese PR-Floskeln, die raushauen, anstatt einfach so einen Typen wie mich dann einfach mal, wenn der da rumrantet, einfach mal zu ignorieren. Einfach mal, ja komm, lass den mal leerlaufen.
Ja, ich würde auch mit den Leuten so reden, so, ja, könnten Sie bitte mal Ihre Finger an die Stirn halten?
Ja.
Ja, so in etwa, ja. Und jetzt gehen Sie sanft nach hinten, ja. Und jetzt ziehen Sie bitte den Stecker raus.
Genau. Dann sitzt da irgendwie einer an diesem Telekom-Hilfteam und schreibt wirklich, na, das ist doch ein super Angebot. Ich denke, Alter. Wenn ich rante, lass mich erstmal ranten und dann überlegst du dir, ob du mir so, na egal.
Ich würde ihm auch ein super Angebot machen, also würde ich sagen, nur für 30 Euro die Stunde würdest du ihn mit einer siebenschwänzigen Katze auspeitschen.
Mit meiner Axt bearbeiten,
ja.
Ich habe doch eine Axt.
Ah, ja,
habe ich auch neulich einen schönen Use Case für rausgefunden, beziehungsweise hat mir jemand einen schönen Use Case übergeholfen. Ich saß im Bus und da war so eine komplett überforderte Mutter. Ja? Kind sitzt da mit irgendwie Smartphone und spielt irgendwas, macht so das Ding. Und die Mutter hat die ganze Zeit gesagt, mach es jetzt aus, sonst nehme ich es dir weg. Musik. Mach es jetzt aus, sonst nehme ich es dir weg. Mach es jetzt aus, sonst nehme ich es dir weg. Ich saß da und hab gesagt so, ja, nimm's ihm doch weg! Das war echt die absurdeste Busfahrt aller Zeiten. Ja, da habe ich vertwittert. Replied einer und sagt, du hast doch eine Axt, setz dich einfach mit der Axt neben das Kind, dann ein bisschen Erbsensuppe im Mund und sagst dann einfach, mach das aus. Seitdem muss ich über das Bild lachen, wenn meine Erbsensuppe im Mund sie so überquillt. Mach das aus.
Sieht aber noch bedrohlicher, oder?
Aber ich stell dir bitte mal vor, du hättest so als Kind in einem Bus sitzt ein Typ neben dir, aus dessen Mund Erbsensuppe quillt und der eine Axt in der Hand hat und der sagt, mach das aus!
Also ich komm da immer nicht drüber hin. Eine rote Flüssigkeit hätte ich ja noch überzeugter gefunden. Am besten aus der Nase. So Nasenblut oder so.
Das ist ein so übles Bild. Ach, macht das aus. Naja, jedenfalls dachte ich an dieses Telekom-Ding, habe ich dann nach, ich glaube, einem Tag habe ich die 150 MB halt weggehabt, weil ich dann auch noch ein Foto irgendwo hingeladen habe und so.
Und dann hast du dir gedacht, kein Problem,
ach Mensch, hier gibt's ja WLAN. Hier gibt's ja WLAN im Hotel, gucke ich mir mal an, was das für ein Angebot ist. Und das ist so urlaubskompatibel, 25 Euro, 15 Tage. Auch überall, wo die Hotspots haben. Ja, das klingt ja gar nicht schlecht, machst du mal.
Hm. Die Hälfte
der Zeit hat es nicht funktioniert. Wenn ich dann zur Rezeption gegangen bin und gesagt habe, hier, Internet geht, ich sage, ja, wir wissen, da ist halt ein externer Anbieter, warten Sie, ich rufe da mal an. Die einem dann auch nicht weiterhelfen konnten natürlich, also auch die Hotline nicht. Ne? Haben Sie das und das versucht? Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, dann muss ich das mal an den nächsten Level weitergeben, die melden sich dann bei Ihnen, was Sie bis heute nicht getan haben. Also die Hälfte der Zeit hat es nicht funktioniert. Wenn es mal funktioniert hat, war das so ein...
Herr K.
Genau, Herr K. wurde der Prozess gemacht, ja. Wenn es dann mal funktioniert hat, dann auf so einem, was war frühes DSL, so 384?
Ja, ja, 384 Kilobit.
Also so ein, also das war total grotesk. Also nee, das war noch nicht mal dieses Tempo. Also ich habe das
384 Kilobit, damit kann man so im Prinzip schon überleben.
Ja, und das war es nicht, sondern das war eher so ein ISDN oder zweifach ISDN irgendwie. Also ich habe da so, ich habe halt Zeitungen so mir runtergeladen, ne? So hier, was weiß ich, Süddeutsche, FAZ und so. Und ich habe halt für, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube die Sonntags-FAZ hatte irgendwie, keine Ahnung, 48 MB oder 78 MB oder was, die Zeit, ich weiß nicht, irgendwas hatte 78 MB und es hat 20 Minuten gedauert, bis es bei mir angekommen ist. Und ich habe WLAN im Hotel für viel Geld und das Hotel, da waren nicht viele Gäste. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so, ja, wir haben hier nur eine 2000er Leitung, die müssen sich jetzt 300 Gäste teilen. Nee, da waren noch nicht mal 300 Gäste und von den 50, die überhaupt in dem Hotel waren, hatten 20 was mit Internet, ich wäre fast irre geworden.
Ja, da steht so im Keller so ein Internetheizer.
Genau.
Ja, der wirklich so wie früher die Kohlen in den Ofen, so die Pakete einzeln mit der Schaufel von dem einen Rohr ins andere Rohr umschaltet.
Das war echt furchtbar. Ich finde das richtig, ich finde, das ist Betrug, dass die einem sowas verkaufen.
Ja, das ist Betrug.
Ich finde das wirklich, also, ne?
Ja, ich meine, Strom, Wasser, Internet, das ist die alte Regel und das muss man diesen Unternehmen auch vor die Nase halten. Es gibt halt ein paar wenige Hotelgruppen, die das schon so in etwa verstanden haben. Es ist aber auch ein Länderproblem. Also in bestimmten Ländern würde dir das nicht passieren. Interessanterweise in den in Anführungsstrichen weniger entwickelten Ländern.
Ja?
Ja, natürlich.
Ich bin nicht so viel in Hotels und
ja, was weiß ich, so Kolumbien oder sowas, wo ich jetzt war. Hast du fast in jedem scheiß Restaurant kriegst du ordentliches WLAN.
Ja.
Und warum? Weil die Touristen das brauchen.
Ja.
Und du kriegst da halt einfach das, was die Touristen brauchen.
Ja gut, auf Mallorca brauchen die Touristen kein WLAN, sondern da brauchen die billiges Bier. Ne?
Nee, die brauchen auch mittlerweile alles. Also wie auch immer, das hat natürlich nicht jeder verstanden. Ja. So. Und viele Hotels finden sich auch noch in so einer Ignoranzspirale und sind vielleicht auch noch gefangen durch bekloppt abgeschlossene Verträge. Ja,
mit irgendwelchen noch größeren Betrügern.
Ja, das ist schon klar. Also das muss sich alles viel verbessern. Ich bin da eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass wir dann in den nächsten 2-3 Jahren Fortschritte erzielen. Aber es ist schon teilweise wirklich ein bisschen schockierend.
Also auch diese...
Wie viel Ignoranz einem da entgegengebracht wird.
Was für eine Unverfrorenheit, einem so ein Produkt überhaupt anzubieten. Das ist eigentlich das, was mich so ärgert.
Ja,
die könnten ja sagen, hier, pass mal auf, Alter, du kriegst jetzt hier für 25 Euro 2 Wochen lang WLAN. Das ist aber nur so schnell wie eine 128er ISDN-Leitung. Kann man ja sagen. Und dann kann ich mir überlegen, okay, will ich das nicht? Nehme ich oder nehme ich nicht?
Ja, aber die haben einfach kein Bild, kein Ton, wenn du sagst, ich habe ein Problem im Internet. Da verstehen die einfach nicht. Das ist ungefähr so, als ob du die Tagesschau in 320x240 Pixel Auflösung oder weniger anschaust und aber nur mit irgendwie 5 Frames pro Sekunde und der Ton ist halt zerhackt.
Ja. Ja, so wie man bei Kubi, Wireless Tagesschau gucken kann halt.
Ja, you're not safe for
Du hast vergessen zu buffern.
Buffering.
Stimmt. Dann bin ich halt zu Movistar und hab's zu Hause liegen lassen, so ein Mist. Bin ich zu Movistar, hab mir gedacht, okay, komm, ich kauf mir jetzt hier eine Prepaid-Karte.
Movistar, Movistar.
Ah, You think you are a movie.
You think you are here online.
Geh zum Movistar rein, will mir so eine Prepaid-Karte holen und sehe, oh, Handy im Angebot. Ein ZTE-Smartphone. Firefox OS. Firefox OS-Smartphone von der Firma ZTE. Für 49 Euro inklusive 20 Euro Guthaben. Das heißt, faktisch hat das Ding 29 Euro gekostet. Ich wollte es eigentlich mitgebracht haben. Warum habe ich, Idiot, das zu Hause liegen lassen? Ah ja, ich höre gerade aus der Regie, weil ich blöd bin. Ja, habe mir dann also dieses Smartphone gekauft, weil ich dachte, hey cool, Firefox OS mal mit rumspielen. Und da kriegst du halt, was kostet es? Ich glaube 2,70 Euro am Tag für 250 MB schnell. Pro Tag 250 MB in schnell. Und danach regeln sie runter auf langsamer, aber deren langsam war immer noch schneller als das im Hotel, das WLAN. Also, und das war ganz cool.
250 MB pro Tag.
Das ist okay für so casual, bisschen Mail, bisschen Twitter, das geht schon.
Da kann man dann twittern.
Ja, ja.
Das war es dann aber eigentlich auch schon. Also ich finde, alles unter einem Gigabyte pro Tag ist eigentlich unseriös.
Ja.
Aber
also,
your mileage may vary. No.
Tja, ja, ja, naja. Schönes Handy übrigens. Nein, nicht schönes Handy, schönes OS.
Wie kam man denn
übrigens
da jetzt eigentlich drauf? Kein Internet, du warst im Urlaub, du warst
genau.
In Spanien, dass die Sonne auf dem Bauch scheinen.
Wie halten wir eigentlich die Kommunikation aufrecht, wenn der Strom ausfällt?
Genau, ja. Da waren wir. Naja, aber jetzt haben wir ja Strom, also können wir die Kommunikation mühelos aufrechterhalten und tun das auch einfach. Ja, was ist denn jetzt mit unserem Rückblick?
Darauf hätte ich mich ja vorbereiten müssen. Ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr passiert ist.
Naja, dafür gibt es Wikipedia.
Ach so.
Ja, da gibt es nämlich immer einen Artikel zum Jahr. Und ich habe das neulich mal gemacht auf einer Party. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Ach ja, genau, weil wir alle so alt waren. Du kennst das ja, irgendwann ist man auf Partys und stellt fest so, oh Mann, die konnten alle vor 20 Jahren schon ganze Sätze bilden. Und du willst dich ritzen?
Ja.
Ja, hast du dein Ritzwerkzeug. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie, ich denke halt auch gerade viel über den Kongress nach und habe dann so das Partythema 1984 aufgebracht. Oder 83?
Das Partythema, was war denn 1983 das Partythema?
Genau, das Partythema war, ich weiß gar nicht, 1984 oder 1983, ich glaube es war 1983. Und
ach so, das ist so diese Chronologieartikel, meinst du, in der Wikipedia? Ja, so, wer ist gestorben, wer ist geboren worden, was war für Jahrestage?
Was ist passiert? Genau.
What's happening?
Und genau, 1983, also ich bin 3 Jahre zurückgegangen und anstatt, dass man halt den Jahresrückblick 2013 macht, weil das kennen ja die meisten auch noch, ist es sehr interessant, wenn du dich eines Jahres annimmst, was halt 30 Jahre her ist.
Mhm. Apropos 30 Jahre her, Pulp Fiction wird jetzt 20. Wir sind so alt.
Das meine ich.
Ach, das meinst du?
Hm. Genau, dann, dieses Gefühl. Ne?
Ja. Wo warst du 83?
Wo ich 83 war?
Nee, wo du stehen geblieben warst, als ich dir mal wieder ins Wort gefallen bin.
Ja, bei 83.
Ja, bei 83.
Naja, und dann habe ich halt mal so ein bisschen geguckt, was eigentlich so alles passiert ist 1983.
Mhm.
Und
das fand ich
ganz interessant.
1983 bin ich 14. War ich 14? Also 14 geworden. 69 geboren, war ich 14, ja.
Und ich bin da 17 geworden.
Okay, das heißt, du hast mit Sicherheit schon,
oder?
Also ich kann mich praktisch nicht daran erinnern, 16. Was ich mit 14 gemacht habe. Keine Ahnung. Wissen wir nicht.
Ah, ich weiß ziemlich genau, was ich in dem Jahr
das
gemacht habe.
Das ist unbekannt.
Das war mein Computereinstieg.
Das war ihr Leben.
Da habe ich angefangen. Hatte ich da schon meinen ersten Rechner? Ja, aber ich glaube, 83 kam ich das erste Mal mit Computern in akute Berührung.
Akute Berührung?
Ja, wenn man jetzt mal Schachcomputer rauslässt.
Mhm.
Aber ich glaube, das muss das Jahr gewesen sein.
Obwohl, warte mal, 14? Nee, 14, nee. Mofa war ja 15.
Naja,
ich wollte gerade sagen, als du dann an Computern rumgemacht hast, da habe ich an Mofas rumgeschraubt, aber habe ich ja gar nicht, weil ich war ja 14.
Na, rumschrauben kann man ja auch mit 13 schon.
Ja, aber warum soll ich denn an einem Mofa rumschrauben, mit dem ich danach nicht fahre?
Na, weiß ich nicht.
Ich bin doch nicht bescheuert.
Du machst ja die Merkmale.
Alter, willst du sagen, ich bin bescheuert? Ich bin doch nicht bescheuert.
Na, was?
Bist du eigentlich bescheuert?
Was?
Immer?
Was?
Immer, Mädchen, bist du eigentlich bescheuert?
Also, ich sag dir mal eins. 1983 war das internationale Jahr der Kommunikation.
Wer sagt das?
Kleiner
Scherz.
Ja. Ja, also es war ein unglaubliches Jahr. Ja. Mhm. Die Uferschwalbe war Vogel des Jahres.
Die Uferschwalbe?
Ja, die Uferschwalbe.
Ne? Ich hätte jetzt gerne so einen Bordsteinschwalbenwitz, aber...
Und dann, nee.
Lass ich mal lieber. Ist ja un...
Genau. Soll ich mal ein paar Highlights des Jahres sagen?
Ja, mach mal.
Bei den vorgezogenen Neuwahlen zum 10. Bundestag erreicht die CDU-CSU 48,8%.
Die geistig-moralische Wende.
Genau.
Mein Gott, ja sicher.
Ja,
auf die warten wir heute noch, dass die geistig-moralische Wende bei der CDU mal einsetzt.
Die FDP erzielt 6,9%. Die SPD fällt mit 38,2%, ein Ergebnis, für das sie heute töten würden, erstmals seit 1965 unter die 40%-Marke. Der Niedergang wurde eingeleitet. Zum ersten Mal ziehen die Grünen mit 5,6% der Stimmen in den Bundestag ein.
Mit wie viel?
5,6.
Die Grünen?
Ja.
Ach, das haben wir jetzt davon. Hätten sie auch lassen können, weil die machen ja jetzt eh, die gehen jetzt eh mit der CDU ins Bett und hätten sie auch gleich die CDU, also weißt du?
Naja, war schon eine etwas andere grüne Partei damals als heute. Ja. Zumindest die, die da damals in den Bundestag eingezogen ist. Das war halt genauso so eine verrückte Bande.
Ja, okay, ich will das Freund von mir meinte mal, also damals war ja Joschka Fischer, glaube ich, auch schon dabei. Ein Freund von mir meinte mal, das fand ich irgendwie ganz, ganz treffend formuliert, der Fischer war nie ein Grüner, sondern der Fischer wollte einfach immer nur Pussy haben und hat sich gefragt, wo kriege ich denn hier am besten Pussy und am schnellsten? Und ist darum da hingegangen. Das finde ich ein ganz interessantes Ding, weil das die ganze Anmutung von Joschka Fischer, also diese komische Blasiertheit und so, also ich fand, das hat so richtig auf das Bild, das ich von Joschka Fischer habe, gepasst. Der wollte einfach nur so schnell wie möglich Pussy haben. Pussy. Der wollte Pussy. Schönes Wort.
Ich glaube, ich bin ja ein kleiner Fanboy von Joschka Fischer.
Echt? Ich überhaupt nicht. Ich habe den mal, Achtung, Anführungszeichen, privat kennengelernt, auf so einem Empfang.
Das waren aber große Anführungszeichen.
Das war ein großer Anführungszeichen. Es war halt so ein Empfang, auf den ich mich geschlichen habe. Also ich war da eigentlich gar nicht so richtig eingeladen, aber ich kannte halt von den Veranstaltern Leute und die haben gesagt, ja, komm vorbei, gibt's kostenlos Essen, ist geil und so. Und bin dann da so rumgesprungen. Und da war halt Joschka Fischer und den habe ich halt beobachtet und habe sogar ein paar Worte mit ihm gewechselt. Ach. Und frag mich nicht was, also eher sowas wie lecker Schnittchen oder so. Und ich fand das einen der unangenehmsten Menschen, der mir jemals über den Weg gelaufen ist.
Warum?
Weil der... Weil der halt so, ja, der ist halt unfassbar blasiert, der ist unfassbar selbstverliebt, hält sich, also das ist wirklich, der macht so, der strahlt mit jeder Faser seines Körpers, strahlt der aus, dass er total super ist und alle anderen nicht. Und das ist schlimm. Also der ist mir nicht demütig genug. Und ich habe nicht das Gefühl, ich habe sogar das Gefühl, dass selbst wenn er zu Hause ist, ist er nicht demütig. Also der hat, ich glaube, der ist vor nichts demütig. Ja? Außerdem ist er mittlerweile...
Der hat aber auch was drauf.
Ja, naja. Mittlerweile finde ich ihn halt auch noch eine Witzfigur, weil er damals im Wahlkampf...
Also besonders demütig kommst du ja nun auch nicht gerade rüber, Holger.
Doch, wenn du dich mit mir unterhältst auf einer Party oder auf einem Empfang oder sowas, komme ich wirklich wie ein ganz normaler Mensch. So, das hier
also
ist
nicht
Show.
Wie jetzt.
Das hier ist ja Show, mein Gott. Und was ich eben besonders lustig finde an Joschka Fischer ist, dass der hat ja dann zur Bundestagswahl 1998, wo dann Rot-Grün die Regierung gestellt haben, hat er irgendwie so ein Joggingprogramm gemacht, hat fürchterlich abgespeckt, ist richtig ausgemergelt gewesen und hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Der lange Lauf zu mir selbst. Mit anderen Worten, also dieser dünne, diese drahtige, brutale Kampfmaschine, übrigens auch ein Filmzitat, wenn du rausfindest, welches, kriegst du ein Eis. Also diese drahtige, brutale Kampfmaschine, die hier in mir steckt, die war schon immer in mir und das ganze fiese Fett da drumrum, das hat da gar nicht hingehört, das bin gar nicht ich. Ja, gucken dir an. Ne? Ich kann den nicht ernst nehmen, tut mir leid. Möglicherweise
Leute
hat er was drauf.
Können
aber,
sich ändern. Ich fand sein Wirken und sein Denken eigentlich immer sehr beeindruckend. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt zwingend immer seiner Meinung war, aber ich meine, er war auf jeden Fall jemand, der die Umgebung, in der er gewaltet hat, ordentlich aufgemischt hat.
Absolut.
Und das kann man ja nur auch nicht gerade von jedem behaupten.
Das ist richtig. Ja, der hat vor allen Dingen...
Und ich fand ihn eigentlich als Außenminister sehr überzeugend.
Na, und er hat eine Haltung gehabt, ne? Also man hatte immer das Gefühl, da ist eine Haltung dahinter.
Genau,
das
nicht
stimmt.
So wie Westerwelle.
Ja.
So, der wusste genau, was er nicht will und der hat auch ich meine, er hat ja auch einen Eindruck hinterlassen. Also er war ja
I'm not convinced.
Zufällig, mhm. I'm not convinced. Er war zufällig, glaube ich, in Israel gerade zu Besuch, auf Staatsbesuch, als gerade mal wieder irgend so einer dieser schlimmeren Selbstmordattentate losging damals, glaube irgend so eine Disco oder so. Da war er dann quasi vor Ort und hat sich dann auch sozusagen anlässlich dessen sofort irgendwie in diese Gespräche eingebracht. Und der war ja sehr schnell, sehr, will es jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, weil so richtig genau weiß ich das natürlich auch nicht, aber das war mein Eindruck, dass er da sehr schnell ernst genommen wurde als Gesprächshelfer. Also, ja, ist nicht so rumgelaufen mit, ja, ich war jetzt mal in Israel, ich habe mal ein Gespräch geführt, sondern er ist ja dadurch und dann auch in der Folge auch sehr aktiv gewesen, immer in diesem Nahostkonflikt, wo noch nie jemand wirklich eine große Punktzahl erzielt hat, weil das einfach mal weil das einfach mal der gordische Knoten, glaube ich, der Weltpolitik ist. Ja. Also der Typ oder die Frau, die es schafft, diesen Konflikt irgendwie so weit zu entwirren, dass man das Gefühl hat, jetzt kriegt man mal einen Faden mal rausgezogen. Das ist, glaube ich, so, das sind so die Kandidaten für die nächsten 10.
Na, ich habe ja schon mal erklärt, wie dieser Konflikt sich lösen ließe, aber will ja keiner. Habe ich hier auch schon mal erklärt, oder?
Du hast mir schon mal die Lösung des Nahostkonflikts erklärt. Oh, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern heute. Schade.
Muss ich irgendwann dann nochmal machen.
Siehst du mal, wenn man dir mehr zuhören würde,
genau.
Ja, dann wäre die Welt nicht da, wo sie jetzt ist.
Richtig.
Ja, genau. Aber das machen wir ja nicht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was noch passiert ist 1983. Das Bundesverfassungsgericht stoppt mit einer einstweiligen Verfügung die geplante Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland bis zum endgültigen Urteil, was dann, glaube ich, 4 Jahre später kam. Wo sie dann wiederum.
Das muss man sich mal vorstellen, daran kann ich mich erinnern. Das Volkszählungsboykott ist so die früheste politische Erinnerung, die ich habe. Also, dass auf einmal Helmut Schmidt nicht mehr Kanzler war, das hat mich auch irritiert, weil es klar, wenn du die letzten 4 Jahre oder die ersten 4 Jahre deines zu Bewusstsein kommens also mit einem demselben Kanzler verbringst, wundert es dich sehr, wenn der auf einmal weg ist. Christopher Lauer erzählte mal, der ist halt mit Kohl groß geworden. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass Kohl auf einmal nicht mehr Kanzler war. Weil der war halt der Kanzler. Immer, war halt Default-Kanzler irgendwie. Also
das geht jetzt bestimmt einigen mit Angela Merkel genauso, ja.
Wenn du heute 14 bist, dann ist, bis Angela Merkel abgewählt ist, denkst du, ja klar, die natürliche Ordnung ist, dass diese Frau.
Dass eine Bundeskanzlerin Frau Bundeskanzlerin ist.
Dass diese Frau Bundeskanzlerin ist.
Ja, ja, aber auch eine Frau. Auch schon mal nicht schlecht.
Stimmt.
Also insofern finde ich das auch mal ganz gut.
Darum darf sie auch nicht scheitern. Darum darf sie auch nicht scheitern. Sonst kannst du nämlich den Leuten sagen, naja, siehst du, wir haben es ja versucht.
Siehst ja, wohin das führt.
Genau. Darum darf sie nicht scheitern. Wir wählen beim nächsten Mal CDU. Für die Frauen.
Ich glaube, die SPD könnte es jetzt langsam auch mal mit weiblichen Kandidaten
Die SPD
probieren.
Könnte es vielleicht mal mit neuen. Naja, egal.
Anderes Thema.
Schlimmes Thema, genau. Nee, aber das war, also diese geistig-moralische Wende habe ich mitgekriegt, aber dass das eigentlich ein absoluter Witz war, ja, weil die geistig-moralische Wende letztendlich nur dazu geführt hat, dass die Korrupteren oder die noch Korrupteren erstmal an die Regierung gekommen sind und sich haben kaufen lassen und so.
Ja, das war mehr so eine geistig-moralische Rolle rückwärts.
Ja, nee, noch nicht mal. Also eben noch nicht mal. Die waren ja nicht mal konservativ. Die haben ja jetzt nicht, sind ja nicht hingegangen und haben irgendwie die 60er Jahre wieder aufstehen lassen oder so.
Aber um diese Zeit, glaube ich, zu verstehen, also es gibt so einen Slogan von einem CDU-Wahlplakat, was irgendwie eingebrannt ist in meinem Hirn. Ja. Ich weiß nicht warum, so. Das ist für mich so das Symbol dieser Zeit. Und ich glaube, damit haben sie dann bei der nächsten Wahl, also es muss dann 87 gewesen sein, damit geworben. Uns geht es gut, so soll es bleiben.
Ja.
Und.
Ist nicht schlecht, ne?
Ich meine, man muss auch sagen, Deutschland ging es halt auch gut. Ja,
Deutschland ging es immer gut.
Ja, aber das war schon auch, sagen wir mal, ein ausschließlich von Wirtschaftswachstum und Stabilität geprägte
Vorsicht,
Phase.
Vorsicht, hatten wir da nicht nochmal eine Ölkrise?
70er.
Na, gab's nicht in den 80ern, gab's aber doch auch noch ein Problem mit irgendwas war da. Irgendein Einbruch gab's nochmal in den 80ern.
Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, zumindest nicht in dieser Kernphase.
Okay.
Und,
also weil ich identifiziere so ein paar Jahre später, ja klar, 87, ja du sagst ja selber 87, weil ich identifiziere 1987, also wo ich volljährig geworden bin, Auto gefahren
und
habe.
Dann kommt ja das Tschernobyl ich, und so weiter.
Aber das identifiziere ich tatsächlich auch als die besten Jahre der Bundesrepublik. Also die Stabilität, Wachstum, es wird immer mehr. Stimmt,
du hast ja auch dann voll reingehauen, ja, und stimmt, deswegen gibt es halt auch bei diesem ewigen Kohl so. Und das hat dann halt erst Aufmischung erfahren, wenn es auch nicht unbedingt zu einem Regierungswechsel geführt hat, aber dann halt quasi die Wende war dann eben das Neue. Ne?
Die Wende hat vor allen Dingen dazu geführt, dass wir die, also es gab zu Zeiten der Wende, also 89, 90, 91, gab es weltweit eine Rezession. Und diese Rezession haben wir kaum abbekommen, weil der Osten konsumiert hat wie blöde. Da sind einfach mal 17 Millionen Leute, da waren auf einmal 17 Millionen Konsumenten, denen wir viel zu viel Geld in den Rachen geworfen haben, wie wir heute wissen. Also dieser Umtauschkurs und dieser ganze Krempel, das war ja, damals wusste man es nicht besser, aber also heute würde man das wahrscheinlich nie wieder so machen. Aber die haben halt auf einmal extrem viel Kohle gehabt, haben viel Kredit gekriegt, weil die ganzen Bankster natürlich auch wussten, okay, die sind jung, die machen noch lange, die Kohle kriegen wir irgendwann wieder von denen. Und die haben halt konsumiert wie Hulle. Und die Rezession, die wir eigentlich hätten abkriegen müssen, weil wir halt viel exportieren, ist nicht so stark ausgefallen, also nicht so heftig ausgefallen. Das heißt, wir hatten so eine Insel der Glückseligen-Simulation dann auch noch um die Wände drumherum. So ein ganz, ganz interessantes Ding. Und auf der Welle konnte Kohl dann auch nochmal reiten, weil der war ja schon im Arsch. Kohl war im Arsch, wann war das, 91?
Ohne Wende wäre es nicht so klar gewesen, dass er wirklich wieder gewählt worden wäre.
Er wäre nicht wieder gewählt worden. Also die hätten den auch innerparteilich
abgesägt. Oscar Lafontaine war drauf und dran, ihm den Job streitig zu machen. Das finde ich auch nochmal besonders interessant. Hm. 25. April 83. Das deutsche Magazin Stern gibt exklusiv den Fund der Hitler-Tagebücher bekannt.
Na, Fritz Hitler wird der wohl nicht heißen. Fahne hoch, Lutz. Quatsch, Fahne hoch. Note to self, am Wochenende Stonk gucken.
Ja, schon wieder. Ja. Den Film haben wir natürlich hier schon tausendmal erwähnt. Aber
davon hat sich der Stern nicht erholt. Also nicht. Also zumindest in meinem, Peergroup, in meiner Generation, hat sich der Stern davon nicht mehr erholt.
Damals war der Stern, das kann man sich gar nicht vorstellen, neben dem Spiegel
das Nachrichtenmagazin.
Die haben
es gab die Zeit noch, aber die war dann eben doch so ein sehr intellektuelles, also die ehemaligen, also herausgegeben von den ehemaligen Junkern aus Ostpreußen. So.
Ja, aber Stern war auch, sagen wir mal, von seiner ganzen Aufmachung her sehr modern. Mhm. Da wäre eine Menge gegangen. Aber das Ding hat sie komplett vernichtet.
Ja, bis heute.
Bis heute. Jetzt ist es alles nur noch ein Schatten seiner selbst.
Jetzt ist der Stern sowas wie die Quick. Damals gab es noch die Quick. Ja. Gab's halt auch. Das war halt sowas wie der Stern heute. Halt so, so komisch boulevardesk, immer ein bisschen krawallig und lieblos. So.
Ja, im Stern war das nicht auch... War das im Stern? Diese Abtreibungs... Wir haben abgetrieben, war das Stern oder war das
schwarzer
Spiegel?
Ding? Nee, war das nicht sogar die Quick?
Nein, Quick war es nicht. Es war entweder Stern oder...
Dann war es Stern.
Stern oder Spiegel.
Dann war es Stern.
Aber ich glaube, es war Stern. Also solche Sachen fanden da statt. Und es war durchaus schon so ein Spiegel des Ganzen. Ne? Tja, ja.
Boah. Aber das Volkszählungsboykott damals kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Nee.
Wo die FAZ einen Aufruf von Schriftstellern veröffentlicht, dass diese Bespitzelung aufhören muss, während Ghostery mir anzeigt, dass die FAZ an 19 verschiedenen Stellen mein Verhalten trackt, während ich diesen Artikel lese, in dem die FAZ fordert, dass das Tracking aufhören muss. Das ist so eine ekelerregende Bigotterie.
Die FAZ fordert das ja nicht, sondern
ja gut, aber die FAZ
berichtet nur darüber, dass gefordert wird.
Und trackt mich währenddessen.
Ja.
Stärker als wahrscheinlich jeder Dienst hier der Bundesrepublik.
Ja gut, aber ich meine, wenn unser einziges Problem Werbetracking wäre, glaube ich, dann wären wir irgendwie ganz gut aufgestellt.
Ist halt nicht trennbar. Entweder du trackst oder du lässt es.
Ja.
Ein bisschen, das ist ein ganz oder gar nicht Ding. Das
ist schon
nicht.
Was anderes, ob jetzt irgendwie Geheimdienste wirklich konsequent alles abschnorcheln, ja, bis hin zu
schon klar, aber in dem Moment, wo du sagst,
von Abermillionen von
ihr dürft tracken, aber nur das bisschen hier. Ja, in dem Moment tracken sie halt den Rest trotzdem, weil sie es können. Also du musst es halt ganz unterbinden.
Ja.
Das wird, also es funktioniert, das ist halt so der kleine Finger. Ne?
Wäre das einzige Problem, das ist etwas, was man auch über den gesellschaftlichen Diskurs und über eine Gesetzesänderung durchaus auch in den Griff kriegen kann, um da so einen übergreifenden Konsens herzustellen. Aber die Snowden-Auswirkungen toppen ja alles. Ich meine, das müssen wir hier gar nicht wiedergeben. Das
ich bin ja so gespannt. Ich würde so gerne lange gesund leben. Also lange leben und gesund bleiben dabei, um mitzukriegen, was diese Erschütterung jetzt für Konsequenzen, ob sie überhaupt Konsequenzen hat, weil bisher sieht es ja nicht so aus. Und welche das dann wären, das fände ich mal spannend. Hoffentlich kriege ich das noch irgendwie mit.
83 ist auch das Jahr, in dem AIDS bekannt wird.
Ja.
Also heute auch ein universelles Thema. Damals kam AIDS in die Zeitung und war ja insofern auch wiederum eine Zeitenwende.
Ja.
Weil auf einmal so, also 70er Jahre waren immer noch so von freie Liebe.
Na, die gesamte Hippie. Sexualaufklärung ist gekippt, ne? Also bis dahin waren Kondome, um Schwangerschaften zu verhüten.
Mhm.
So ab dem Moment waren Kondome dazu da, um nicht eine garantiert tödliche Krankheit zu bekommen. Und das war halt, HIV war halt bis vor wenigen Jahren eine tödliche Krankheit. Du bist halt dran gestorben, ne?
Ich weiß noch, als das losging, ne? Alle fragten sich ja, wo kommt das her? Was ist denn das überhaupt für eine Krankheit?
Schwulenseuche war das damals.
Ja, Schwulenseuche und so. Und dann gab es aber noch abenteuerlichere Sachen. Und ich weiß noch, die Taz hat sich dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen soll, sich das erlaubt. Auf jeden Fall, sie hat es getan. Also sie hat, ich weiß gar nicht, ob das mehrere Artikel sogar waren, aber es gab mindestens einen, von dem sie schon vorher wussten, dass er nicht wahr ist. Und sie haben ihn trotzdem gedruckt, um die Debatte zu fördern. Und da kam halt so diese Verschwörungstheorie hoch, mit dass die CIA...
Ach Gott, da kommt das her?
Also es kommt nicht aus der Taz, also. Aber diese Taz hat sozusagen diesen Diskurs... Ich will nicht sagen, dass sie ihn unterstützt hätten oder beflügelt oder angefeuert hätten oder so. Sie haben ihn sichtbar gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihre Intentionen waren. Ich erinnere mich nur, dass sie dann irgendwie einen Tag später gesagt haben, ja, als wir es veröffentlicht haben, wussten wir schon, was davon zu halten ist. Jetzt reden wir auch darüber, sozusagen, dass wir das eben anders sehen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, das war auch für die Taz frühe Zeiten, weil die ist selber gerade mal erst gegründet worden damals.
Und die Taz sucht gerade einen CVD, einen neuen. Geiler Job. CVD bei der Taz.
Nee, komm. Ich hab genug zu tun.
Ja, ich auch. Aber man kann es ja mal sagen, vielleicht mag sich da ja jemand bewerben.
Ja, nee, war jetzt schön von dir gedacht, aber.
Ja. Die CIA. Was war die Verschwörungstheorie? Geheimes Labor? Ist das Ding entfleucht?
Labor, ja, irgendwie sowas.
Oder aber in Afrika Biowaffe getestet, ne? Das gab's auch noch.
Ja, also, das war die erste These, kommt aus Afrika und so. Ich weiß gar nicht, ob es schon abschließende Erkenntnislage davon gibt.
Es kam letztlich aus Afrika.
Ja, aber was jetzt da so der Ursprung war, ich weiß es gar nicht. Hat aber auf jeden Fall eine extreme Wirkung gehabt auf die Jugend, die ja ohnehin damals schon, also in Deutschland zumindest, ne, wir hatten ja dieses Problem Aufrüstung auf beiden Seiten, Kalter Krieg war auch an seinem Höhepunkt. Also
hast du das als Problem identifiziert? Ich ja nicht.
Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das schon so ein bisschen die Zeit auch mitdominiert hat, weil du wusstest so, wenn es jetzt hier wirklich zum Konflikt kommt und als junger Mensch kannst du das ja gar nicht einschätzen, ob das jetzt sehr wahrscheinlich ist oder nicht. Alle reden die ganze Zeit nur von Atomraketen und wenn es losgeht, dann ist alles vorbei. Dann bist du so irgendwie ein paar und 14 und was weiß ich, du musst alles lernen, du musst irgendwie alles erstmal einordnen lernen und machst irgendwie Tagesschau an und sagst, ja hier, Pershing 2, Aufrüstung, bla bla bla.
Da gab es
die riesige Demo in Bonn, das war übrigens auch 83.
Ach echt, das war auch 83?
Ja, es ist einiges passiert in dem Jahr. Und also wo 1 Million Leute da in Bonn zusammenkamen, nö, ich glaube es war sogar eine, kann man gleich nochmal nachschlagen. Und ja, also du hattest halt diese aufkommende Friedensbewegung, was ja dann auch zur Gründung der Grünen ursprünglich mal geführt hat, so, also die Grünen haben sich ja aus der Umwelt- und Friedensbewegung heraus rekrutiert und diese...
Ich weiß noch, wie wir über Elke gelacht haben, die erste Grüne bei uns in der Jahrgangsstufe, glaube ich sogar.
Grüne Elke?
Die Elke hieß sie und die hat halt bei den Grünen mitgemacht irgendwie, ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist, möglicherweise ist sie da jetzt sogar Funktionärin oder irgendwie sowas. Aber die hat damals da mitgemacht und wir haben halt alle gelacht und gesagt, sind wir bescheuerten da hier, geh ja, Bäume umarmen, blöde Sau, ra, ra, ra. Weißt du, wie man es halt so macht, ne? Wenn da was kommt, was die Gewohnheiten zu erschüttern vermag. Das ist es ja, ne? Also immer, wenn was Ungewohntes kommt, versuchst du es ja erstmal irgendwie wegzudrücken, weil man fürchtet ja das Ungewohnte. Und da kam was und das war überzeugend, aber man will sich ja nicht gerne überzeugen lassen, ne?
Ich war ja in der Waldorfschule.
Ja, stimmt.
Ich glaube, da war Kernzielgruppe,
ja,
für die damalige Zeit. Aber was auch passiert ist, 83 im September, sagt dir Stanislav Jewgrafowitsch Petrov was?
Petrov. Petrov sagt mir was, aber ich weiß nicht was.
Das ist der Mensch, der Mitarbeiter des sowjetischen Überwachungszentrums war.
Der den Atomkrieg nicht ausgelöst hat, obwohl sein Computer gesagt hat, hier kommen gerade Raketen.
Genau.
Weil er sich gedacht hat, so bescheuert sind die nicht.
Weil er einfach mal eine Einschätzung gemacht hat, jenseits der technischen
jenseits
Vorlage.
Des Algorithmus.
Und so nah dran war man dann halt auch, ja. Also wenn so ein Petrov irgendwie noch mehr Hirnwäschung erfahren hätte, dass er zu so einer kognitiven, mentalen Leistung nicht in der Lage gewesen wäre, weiß der Geier, ob das alles nur so obskure Zukunftsszenarien geblieben wären. Ja, also er hätte da durchaus auf Tasten drücken können, das alle total durchdrehen und erst 12 Stunden später, wenn schon die Hälfte vernichtet ist, weiß man, dass alles nur ein Fehler war.
Mhm. Wobei mich das wirklich immer sehr, ich habe das sehr gelassen gesehen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal Angst vor dem Atomkrieg gehabt hätte, was ja sehr viele Menschen damals umgetrieben hat. Also eine ernsthafte Angst, sie haben ernsthaft Angst gehabt, also das hatte ich nie. Sondern das Einzige, woran ich mich erinnere, bezüglich Atomkrieg, ist, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, naja, also mal davon abgesehen, ich habe nie geglaubt, dass das passiert, weil ich immer gedacht habe, das macht halt keiner, so doof ist keiner, ja, so bescheuert ist halt einfach keiner. Und für den Fall, dass doch einer so bescheuert ist, bin ich halt aufgewachsen in einer Gegend, in der Raffinerien stehen und sowas alles, also was wahrscheinlich Primärziele, also ich war sehr davon überzeugt, dass ich in einer Primärzielgegend lebe und habe gesagt, okay, dann nehme ich halt eine Flasche Schnaps, setze mich oben aufs Dach und guck mir die Scheiße an, wie sie mich wegbläst. Das war, was ich damals gedacht habe, schon als Jugendlicher. Setze mich einfach mit einer Flasche Whisky aufs Dach, weil ich sterbe eh sofort.
Ja. Ich fand schon, dass es eine Rolle gespielt hat, auch so diese, was 83 eigentlich erst so, glaube ich, dann schon so ein bisschen zu Ende ging, so diese neue deutsche Welle, war ja auch so ein Ausdruck von auf der einen Seite so einer steigenden Amerika-Skepsis, die sich so ein bisschen breit gemacht hat.
Und in die Popkultur entladen hat, ja.
Ne? Ideal und so. Sogar Herbert Grönemeyer, ich weiß gar nicht, ist das Amerika? Ist das nicht auch
nee,
aus
das
dieser
war,
Zeit?
Nee, war das, das später? Ist später. Das ist 9-11.
Nein, das ist
später?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das aus dem Jahr ist. Warte mal. Grönemeyer, Amerika. Lass mal richtig schreiben hier. Also einfach. Aber vielleicht liege ich falsch, mal gucken. 84.
Hui.
Wisst ihr mal. Oh Amerika, du hast viel für uns getan. Oh Amerika, tu uns das nicht an.
Ah ja, siehst du. Ich war ja nie Grönemeyer-Fan, ich war immer Westernhagen-Fan.
Ach so.
Damals.
Ja, da sind wir auf
Darum.
Der anderen Seite.
Ja, genau. Ich war ja immer eher so.
Glück auf.
Genau. Schön, irgendwo auf YouTube gibt es ein Interview mit Grönemeyer, wo er erzählt, ich weiß gar nicht, das war irgendwie im Haus und ich weiß gar nicht, irgendwie hätte seine Frau oder wer auch immer hätte was gerufen, sein Sohn hätte geantwortet, Herbert, wo bist du? Und der Sohn hätte geantwortet, in der Küche! Was machst du da?
Ich singe!
Sein Sohn. Sehr cool.
Ja.
Ja, damals Amerika-Skepsis, genau. Heute heißt es Anti-Amerikanismus.
Ja, ja.
Nur falls man es mal wagt zu fragen, ob das eigentlich okay ist, wie die Geopolitik betreiben, ist man sofort anti-amerikanisch eingestellt und gehört unter verschärfte Beobachtung. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert.
Ja, aber es das hatte also dieser NDW, ich habe das Gefühl gehabt, so in der Jugendkultur hat sich dieser NDW schon so eine gewisse Pauschaldepression abgeladen. Mhm. Ja, ich meine, die Leute haben irgendwie abgerockt so über Lieder wie "Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar".
Am kalten Polar.
Dann müsste ich nicht mehr
schreien, alles wäre so klar. Am kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar.
Genau.
Ja, graue B-Filmhelden regieren bald die Welt. Es geht voran. Ne? Ronald Reagan war damit gemeint. Graue B-Filmhelden regieren bald die Welt.
Warte mal, wo ist denn
das? Ja, das, in der Popkultur hat das sehr gut funktioniert. Ne? Also ich finde es eigentlich auch bemerkenswert, dass es heute in der Popkultur nicht mehr funktioniert. Also die ist die Popkultur, hat die überhaupt noch irgendeine politische...
Im kalten Polar.
Im?
Ja. Kaltes Eis, Eisbär.
Ja, ja.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar.
Interessant. Habe ich das damals in der Coverversion falsch gesungen?
Nie weinen. Das ist übrigens das komplett, der komplette Liedtext.
Ich weiß, ich habe das ja mal mit Knorkator zusammen aufgenommen.
Ach ja, stimmt ja. Ganz toll.
Und jetzt frage ich mich wirklich, ob ich das wirklich falsch
gesungen habe.
Ja, genau, ob ich das falsch gemacht habe.
Naja, am kalten Polar klingt ja auch ein bisschen falsch. Man ist ja, wieso? Man ist ja im Polar.
Ja. In der Polarregion. Ich möchte ein Eisbär sein in der kalten Polarregion.
Ich bin im Polar. Wo bist du denn? Im Polar.
Ist der neue Club da unten?
Ja, aber muss nicht mehr schreien.
Das Polar wollen sie auch zumachen. Da haben jetzt eine Baugruppe nebenan.
Alter, ich verstehe nichts, ich bin im Polar. Und dann ist noch was anderes Lustiges passiert. Das hat 83, und zwar am 15. Januar. Es endet das deutsche Zündwarenmonopol.
Welthölzer, Ivar Kreuger.
Mhm. Und Haushaltswaren.
Mhm. Das Haushaltswaren?
Ist, ja, es gab zwei Streichhölzer. Das meiste, was jeder kannte, war Welthölzer.
Ja.
Aber es gab auch noch Haushaltswaren. Hölzer. Also Streichhölzer, auf denen drauf stand Haushaltsware.
Ah ja, die kannte ich gar nicht. Ich kenne nur die Zündhölzer. Und da erinnere ich mich sogar noch an den Zeitungsartikel zum Fall des Zündholzmonopols und woher das kam.
Ja, das war halt...
Weil dieser Kreuger, der hat irgendwie den Kaiser mal... Siehst du, Ivar Kreuger, ich habe mich sogar an den Namen richtig erinnert.
Ja.
Der hat dem Kaiser Geld geliehen.
Genau, weil die hatten keine Kohle nach dem Ersten Weltkrieg und die brauchten aber Streichhölzer, weil das war halt nun mal wichtig, weil Feuerzeuge gab es nicht. Ja, also so Schwefelhölzer, damit hat man halt Feuer gemacht, damit hat man Heizungen angemacht, damit hat man Essen, also das war sozusagen, Feuererzeugung war ein signifikanter, wichtiger Teil unseres technischen Gesellschaftssystems.
Ja, der ist damit stinkreich geworden.
Genau, und der hat dann irgendwie, was war das, 53 Jahre oder so, genau, 53 Jahre lang galt dieses Monopol. Ja, und es waren halt dann die Welthölzer, beziehungsweise eben diese Haushaltsware.
Super.
3 Pfennig, 5 Pfennig, 7 Pfennig.
Ach, super.
Ja, auch mit Sonderausgabe Deutsche Bundesbahn und so. Also.
Ich hatte neulich, habe ich eine Streichholzschachtel, ich habe die leider nicht abstauben können.
Geiles Design.
Ich habe neulich eine Streichholzschachtel gesehen, die ich leider nicht geschenkt gekriegt habe, weil es die letzte war, die der Typ hatte. Und zwar lag die im Büro des Pressesprechers des Helmholtz-Zentrums Geesthacht. Helmhölzer. Schön, oder? Hätte ich total gerne.
Ja.
Ja, hier. Gib mal, Helmholtz. Das Zündholzmonopol.
So, aber du siehst schon, so ein Jahresrückblick.
Ist ganz schön, man erinnert sich ja dann doch immer wieder an Scheiß. Ne?
Ja, genau, wir können es ja dann später vielleicht auch immer mal ein anderes Jahr raussuchen. Jetzt würde ich eine kleine Pause einleiten. Wir könnten uns mal hier ein bisschen, also wir könnten uns mal ein bisschen weihnachtlich...
Geschenke auspacken, meinst
du?
Ja. Hier, es gibt ja kaum was. Guck mal hier. Was ist denn hier? Also hier ist übrigens eine Karte gekommen von Katrin.
Guck mal aufs Datum und nicht, dass es wieder so eine uralte ist. Gibt es ein Datum?
30.
Poststempel?
Ja, ich versuche gerade den Poststempel zu, aber das... Hm. Sie ist, kommt aus Japan, ist mit, hier ist es Kanji oder wie die Dinger heißen, ne? Diese Schriftzeichen.
Ja.
Aber ich kann das Datum nicht wirklich... identifizieren.
Das ist jetzt komplett auf Japanisch geschrieben.
Ja.
Sag mal.
Vielleicht ist das auch irgendwie so eine Spaß, kann auch sein, dass das Spaß-Japanisch ist. Weißt du? Irgendwie, vielleicht, wenn man irgendwie dann komisch fokussiert, ergibt es Buchstaben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich pack mal das hier aus. Ah! Ja,
die ist älter, die Karte.
Oh, warum lag die denn dann hier?
Das weiß ich nicht. Ich habe einiges wieder erlangt. Das ist, glaube ich, aus dem Juni 2012, wenn ich das richtig sehe. Oh, 30. Nee, Juni 2012.
Okay, dann machen wir hier weiter.
Aber wir haben diese Karte noch nie. Ich werde die jetzt mal scannen und ins Internet stellen.
Ja.
Und dann hoffen, also ich meine, vielleicht...
Dass uns irgendjemand die wüsten Flüche, die darauf stehen.
Ja, also Nils dürfte ja auf jeden Fall...
zumindest den Ehrgeiz haben, ja, das Ding zu...
aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Japanologen, die da irgendwie... ja, also ich werde jetzt hier mal meine ultramoderne Scanmaschine zum Einsatz bringen.
Aber nimm nicht wieder den Schredder wie letztes Mal. Das war sehr schön, als Tim... Tim nimmt ja immer, also jeden Brief, der kommt, scannt Tim.
Nimm ich in den Mund.
Und beim letzten Mal hat er einen genommen und sehr geistesabwesend in den Schredder gesteckt. Das Zucken war schön, als du versucht hast, den nochmal rauszuziehen. Also, naja. Ich nehme hier einfach mal das Paket, das ich hier geöffnet habe. Das ist Post aus den Niederlanden. Ne? Ich könnte das jetzt in Niederlanden, ja, und zwar genau aus Delft. Wo ich auch mal einen Wissenschaftler interviewt habe dieses Jahr. Der kam von der TU Delft. Das war sehr interessant. Einer der entspanntesten Typen, die ich so kennengelernt habe auf meinen Reisen bisher.
TU Delft hat auch die erste Tetris auf dem Bildschirm Installation gemacht. Ah.
Na, das war dieser Materialforscher hier vom Helmholtz-Zentrum Berlin. Das sind die Leute, die Strom aus Rost machen, weißt du? So. Sehr, sehr spannendes Feld.
Post
aus
Japan. Was?
Lieber Holgi und lieber Tim, danke für eure zahllosen Podcasts. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Zimtnüsschen. Hinweis für Holgi. 100 Gramm entsprechend 12 Weight Watchers pro Points. Stroopwaffeln pur pro Stück 4 Weight Watchers pro Points. Und mit Nuss pro Stück ebenfalls 4 Weight Watchers pro Points. Sowie Zimtzwieback zum Tee. Und das sagen wir jetzt 10-mal schnell hintereinander. Zimtzwieback zum Tee. Je 2 Stück ein Weight Watchers pro Point. Viel Erfolg, Holgi. Gegebenenfalls muss dir Tim beim Kaloriensparen helfen. Zum Schluss noch ein spätpubertäres Frühwerk von Sir Peter Jackson, Lord of the Rings etc. Meet the Feebles. Kennst du? Mhm. Meet the Feebles, ein Puppenfilm, FSK 18. Beigelegt nur eine DVD ohne zusätzliche Privatkopie, da ich keinen Ripper habe und ihr euch so vortrefflich streitet, wer etwas haben darf bzw. behalten muss. Frohe Weihnachten, der Poldertaucher.
Guck an.
Polder kann hier man tauchen.
Nüsschen.
Nee. Zipnüsschen.
12 Punkte pro
100 was? Gramm. 100 Gramm 12. Das heißt, die Packung 24 Weight Watchers Pro Points.
Und wie viel sind 24 Pro Points?
Also dieses Weight Watchers Ding funktioniert ja so, dass sie aus Körpergröße, Alter, Gewicht ableiten, was ein Tagesmaximum an Punkten ist. Wenn du unterhalb dieses Tagesmaximums bleibst, dauerhaft, sagen sie, speckst du ab.
Wo liegt das bei dir jetzt?
Momentan bei, ich glaube, 53. Das heißt, diese Tüte hier ist die Hälfte
deiner Tagesration.
Des Tagesmaximums, bei dem ich abspecke. Du kannst das überschreiten, aber dann speckst du halt nicht mehr ab. Hm. So. Das heißt, das ist im Grunde was ich auch nicht esse. Also solche Sachen halte ich komplett raus aus meinem.
Okay, natürlich Alter. Das. Mist, ist für die Kinder.
Okay, so, das hier sind jetzt Stroopwaffeln mit Haselnut-Waffels. Hazelnut.
Da war hat das?
Pro Stück 4.
Wow.
Für die Kinder.
Macht fette Kinder.
Macht fette Kinder. Das hier sind zum Beispiel jetzt Langetiers. Lecker, lichten, lüchtig. Langetiers, was könnte das sein? Hm. Zimtzwieback zum Tee.
Guck an.
Hier ist noch mehr Zimtzwieback zum Tee. 2 Stück, ein
Ja, musst Punkt. Du schon einen mitnehmen.
Hier sind nochmal Sirupwaffeln, diese Honigwaffeln sind das hier.
Die sind sehr lecker.
Und sehr hüftintensiv. Das Problem ist ja, ich habe mir ja von diesem Stollen, den wir letztes Mal hier hatten, habe ich mir ja 2 schicken lassen von einem. Und jetzt ist halt, also im Moment befinde ich mich in einem meditativen Zustand. Mein Mantra lautet resist, resist, resist. Ja. The Feebles.
Soll ich da mal eine Privatkopie?
Das wäre nett, Tim.
Ja.
So, hier, guck mal hier. Hast du noch Zimtzickenzähne? So. Vielen Dank, Poldertaucher.
Ja.
Poldertaucher. Jetzt muss ich wieder an den Dietmar Wischmeier denken.
Die sich da zur Käsegewinnung mehrere Kubikmeter Land aufgepoldert haben.
Was auch immer er sagt. Was machst du da?
Ich erzeuge eine Privatkopie.
Ah, oh.
Oh, ah,
ah,
oh.
Ah, eine Privatkopie.
Ja, wolltest du auch haben.
Ah.
Gibt's alles.
Hier sagt einer, ich soll aufhören, Niederländisch zu lesen. So, pass mal auf, du Arsch. Also, lange Tiers. Kanel. Lecker, licht und lüchtig.
Ah.
39. Ah. Was? Es gab mal eine sehr schöne, ich weiß, das war wahrscheinlich auch die Wochenshow, also mit Ingolf Lück. Und Ingolf Lück hat dann irgendwie einen Holländer imitiert, indem er einfach nur an jedes Wort einen angehängt hat. Das war unglaublich. Ja, das haben dann ich Erfundenen.
So, das klingt lernen, ja eher so ein bisschen wie...
lernen Sie Holländischinnen.
Das ist so ein bisschen wie Ottos Variante von Hänsel und Gretel auf Schwedisch, glaube ich.
Hänselnen und Gretinnen.
Hänselnen, ja. Und Gretinnen, Raxrödelbackene Gehölzenden.
Genau. Otto Walkes. So, ich mache jetzt mal hier diesen größeren Karton auf, um zu gucken, was da drin ist. Warum auch sonst. Ein Brief aus Dreieich. Oder Dreieich?
Wir werden es nie erfahren.
Hallo Tim und Holgi, das beiliegende Kochbuch habe ich im Nachbarort im Bücherschrank gefunden. Leider gibt es Mitmenschen, die achtlos Dinge in Bücherschränke stellen, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Für Berliner Verhältnisse leben wir ja auf dem Dorf und für den durchschnittlichen ortsansässigen CDU-Stadtverordneten ist ein Bücherschrank eh schon gelebter Kommunismus. Stimme von Gernot Hassknecht.
Da muss man den Idioten nicht auch noch einen Vorwand liefern!
Im Zuge der Gefahrenabwehr habe ich besagtes Buch an mich genommen, um es in verantwortungsvolle Hände zu geben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wieso ich ausgerechnet auf euch gekommen bin. Egal. Falls der Pfandefelde mal nicht zur Hand sein sollte, kann Holgi vielleicht ein paar blumige Bildbeschreibungen zu den Rezeptillustrationen aus dem hinteren Teil des Buches vortragen. Ansonsten findet ihr noch gesunde Vitamine in Form von Brotaufstrich und Dessertwein. Bitte unbedingt gekühlt genießen. Dessertwein für die kalte Jahreszeit und zwei Ausgaben des Load-Magazins. Es handelt sich hierbei um ein Retro-Computing-Magazin, das auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der HomeCon im Rhein-Main-Gebiet kostenlos zu haben ist. Im Internet zu finden unter homecon.net.
Natürlich ist das Schleichwerbung für die HomeCon oder glaubt ihr, ich mach das hier zum Spaß?
Ich wünsche euch besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Andreas B. aus D.
Andreas B. aus D. Hey.
PS, nascht nicht so viele selbstgebackene Plätzchen.
Oh.
Achtung, das finde ich jetzt interessant. Und das ist eigentlich so, wer weiß, was da drin ist.
Oh, oh. Ich muss halt noch eine zweite Sendung, noch so eine Marathon-Sendung.
Ich muss heute noch eine zweite Sendung machen und noch eine dritte Sendung.
So, so. Aber meine ist länger. Und die Ente bleibt draußen.
Sehr schön.
Oh, das ist aber hübsch. Oh je.
Das ist das Haschisch-Kochbuch.
Da müssen wir uns jetzt wirklich drum schlagen.
Das Haschisch-Kochbuch. Sehr schön.
Das ist ja wirklich unglaublich.
Melzers Haschisch-Kochbuch.
Wow.
Vorwort an die Indikatoren. Die haschische Sucht treibt furchtbare Blüten, vor allem in den Tageszeitungen.
Das müsste eigentlich gescannt werden.
Kaum ein Tag vergeht, ohne dass man in Bild und anderen Blättern von den verderblichen Auswirkungen des Hanfes auf das Volksganze liest. Vor allem die privilegierten Stände, die Intellektuellen und die Nichtstuer, aber auch bereits Schüler sollen diesem Laster verfallen sein, das laut Dr. Burkhardt Hamburg, Zitat, ungeheure psychische Schäden, asoziales Verhalten, innere und äußerliche Verwahrlosung, Abkehr von den Normen der Leistungs- und Konsumgesellschaft und gerötete Augen hervorruft. Blablabla, der Verlag. Super. Cannabisanbau in Deutschland. Das ist ja cool. Was ist denn hier?
Von wann ist denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Das Haschisch-Kochbuch heißt es, ja?
Das Haschisch-Kochbuch. Ah, es bröselt schon ein wenig.
Gibt's auch auf
das Haschisch-Kochbuch bröselt.
Gibt's auf Amazon, derzeit nicht verfügbar. Da ist noch etwas
gehackter bunter. Koriander. 1970. Ja, es ist wirklich toll.
PNM, PDF.
So.
Psychedelic Library.
Was haben wir denn hier? Oh, Chivers Lemon Curd. Curd. Ah. Guck hier. Zitronenkurd. Lemon Curd.
Ah.
Kenn ich nicht. Was ist denn das?
Curd.
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 King Curd.
Curd ist,
Hop, Delilah, du. Oh, zweimal. Hey!
Curd ist eigentlich so Käse.
Bruchkäse. Käse.
Fruchtkäse.
Was?
Bruchkäse ist Curd.
Aber hier steht Lemon, ist doch kein Zitronenbruchkäse, sowas gibt's doch gar nicht.
Ja, es handelt sich ja hier offensichtlich um ein Produkt von Chivers, das heißt, es ist ein britisches Produkt.
Da gibt's und alles.
Der Brite, der mischt schon so einiges miteinander. Da ist viel Papier drin in dieser Kiste. Ist da noch irgendwas anderes außer, ja.
Oh, wow.
Warte mal, dieses,
Vino Navarra Oliveros. Orange Wine. Vino Dulce de las Variedades. Ah, da ist ein süßer Dessertwein von Pedro Jiménez. Achso, from. Achso, aus Pedro Jiménez. Das ist eine Traube. Schauen wir mal. Zweimal. Auch, also siehst du, guck mal, Tim. Siehst du, dafür, dass du eben die ganzen Süßigkeiten kriegst, kriege ich 2 Flaschen Wein. Ach, herrlich. Ich mag Geschenke. Geschenke finde ich super.
Das hier.
Aber welche selbstgebackenen Plätzchen meint er denn jetzt? Ich dachte, da wären jetzt noch Raschkekse drin. Hier, das Load-Magazin. Computer in der DDR. Programmieren und Spielen hinter dem eisernen Vorhang. Kochen im Unrechtsstaat. Ach, die ist frisch, die Zeitung, verstehe.
Load. Was ist denn das für ein Retro?
Das ist ein krasses
Ding, was da gerade läuft. Das
Retro,
überhaupt nicht.
Auch das ganze Layout ist furchtbar 70er Jahre, super.
Ja, es sind alles natürlich solche Mit-40er wie ich, ja?
Ja.
Die jetzt irgendwie so voll in ihr 80er Jahre Homecomputer
Flash, den ganzen Scheiß nochmal verkaufen kannst auch.
Ne? Ja, weil ich meine, wir haben ja nun viel über
Atari VCS 2600. Empire Strikes Back.
Nein, das ist nicht Empire Strikes Back.
Das ist natürlich. Space Invaders ist das. Empire Strikes Back aber auch. Empire Strikes Back, da liefen diese Ad. Das ist.
Ja.
Aber das Empire Strikes Back. Und du musstest dann immer warten, bis hinten die Klappe aufging. Und dann hast du da reingeballert und dann war dieser Ad tot.
Polyplay.
5¼ Zoll Floppy-Disk. Das habe ich total vergessen, dass wir
damit
sowas mal hatten.
Damit bin ich groß geworden.
Ja, ich auch.
8,1.
Ich ja auch, 8,1.
Ja.
Ja, geil. Ach, das ist ja, Mensch, die... Irgendwo bei meinen Eltern im Keller habe ich noch liegen einen Texas Instruments TI-99-4A.
Wow.
Das war irgendwie der erste 16-Bit-Homecomputer aller Zeiten oder sowas ähnliches. Oder waren es doch nur 8? Oder also irgendwie, irgendwas war total super da dran damals. Ja. Also vor allem das Design wahrscheinlich.
Nicht das 16-Bit. Also ich glaube, der TI-99-4A, das war so ein Mythos, dass er irgendwas 16-Bittiges gehabt hätte.
Ah,
ich glaube,
okay.
Das war nur so ein
Mythos, Wandersage.
Nee, es mag sein, dass es irgendwo ein 16-Bit-Register gegeben hat. Warte mal, die Wortbreite war tatsächlich intern 16-Bit, aber es war natürlich ein 8-Bit-System.
Mhm.
Prozessor TMS 9900. Ja.
Was? Na, während du da suchst, kann ich ja schon mal hier... Oh, noch ein Karton. Was ist denn das eigentlich für ein riesiger Karton hier? Ist der so angekommen? Ist das so in diesem riesigen Karton?
Ja, da waren noch mehr Sachen drin, die ich schon entnommen habe für andere Sendungen.
Ach so, die du schon wie immer Heftzangen...
Ja, da war auch noch was für
artig
Lock News, war für Linus und so. Und für die Freakshow.
Ja, auf einmal heißt er Linus. Ne? Neulich hieß dein Sohn aber noch anders. Musst du dann schon ein bisschen Konsistenz in deiner...
Herr Klein, Herr K.
Hallo Holgi.
Der schreibt viel.
Hallo Tim. Ich schreibe viel. Endlich komme ich auch einmal dazu, mich bei euch zu langen. Deshalb sende ich euch ein Paket. Für Holgi gibt es dieses mächtige, hier Donner einblenden, der wahrscheinlich wieder kaputt ist.
Achso, Donner, Entschuldigung, Moment. Das hättest du mal früher sagen sollen. Bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also.
Holgi. Steht hier auf Holgi. Das bin ich. Buch über Seefahrt, dessen schierer Anblick schon Entzückung hervorruft und damit die Zeit bis zum nächsten Segelturn schneller vergeht. Oh, geil. Geil. Oh, geil. Hier, National Geographic.
Ja. Ah,
die große Geschichte der Seefahrt.
Oha.
Ich fürchte, ich muss gleich mit dem Auto nach Hause fahren.
Das ist aber fett.
Das ist echt fett geil. Ach, wo ich das Meer so toll finde.
Wirklich?
Hm?
Bist du so ein verlorener Seemann? So ein
das kann ich nicht beurteilen, ob ich jetzt ein Seemann aus mir geworden wäre. Wärst du
gerne als Smoothie in die weite Welt
Ich würde gerne nördlich der Elbe wohnen. Ja, ich fände es da, glaube ich, ganz hübsch.
Zeig mir doch mal den Lemon Curd und den Alkohol auch.
Okay, hier nimmst du Lemon Curd, machst das Glas auf und dann musst du den Wein da so einsickern lassen. Ja, und danach kannst du dann hier die
Orangenwein,
Kanel, Langetjes,
Limonetten,
Dingsi. Geil. Nee, ich finde das Meer, also das Meer tut es mir immer an. Also ich bin immer, wenn ich am Meer bin, werde ich ruhig und kann so meinen Gedanken nachhängen und so.
Also Lemon Curd ist natürlich kein Käse, aber geil. Ich vermute mal, das hat in etwa die Konsistenz
von Käse?
Von Curd.
Ich weiß ja nicht.
Ist wahrscheinlich eher so marmeladig.
Irgendwas mit Kochen. Geiles aber, Buch.
Boah, also geil. Marmelade ist halt einfach mal eine Errungenschaft der Briten. Das muss man mal jetzt auch mal so festhalten.
Die Briten haben überhaupt nichts errungen. Doch. Das hat da irgendjemand hingebracht.
Na, wer hat denn sonst noch Marmeladenkultur?
Die Deutschen? Die Österreicher?
Wo denn?
Was? Wie wo denn?
Da, wo gibt es denn hier eine Marmeladenkultur? Hier gibt es eine Konfitürenkultur, aber keine Marmeladenkultur.
Ah, verstehe. Was ist der Unterschied?
Na, Marmelade ist halt Zitrusfrüchte.
Ach so.
Orange und Zitrone und so weiter. Wenn du die halt
eingekochte
bändigst, dann ist es halt Marmelade. Und Konfitüre ist halt so Erdbeeren und dieser ganze einfache Kram.
Geiles Buch.
Das kann ja jeder.
Geiles Buch, vielen Dank.
Bitte. Gönn's dir.
Ich mir auch. Marmelade.
Dafür habe ich Lemon Curd.
Ich auch. Da Tim nicht so auf toten Baum steht und in einer eurer Sendungen erwähnte, dass er die Süddeutschen, dass die Süddeutschen es wenigstens mit dem Essen verstanden haben, war mir sofort klar, dass er damit nur Spätzle meinen konnte. Bekommt er eine Spätzlepresse samt Rezept. Hier, Blonde, hast du eine Spätzlepresse. Bitteschön. Also im Grunde ist es eine...
Was war nochmal die Formulierung?
Eine hochskalierte Knoblauchpresse.
Weißt du, dass das wirklich unglaublich ist?
Was?
Weil ich hatte eine.
Ja.
Die ist aber vor einer Woche kaputt gegangen.
Ach.
Ja.
Ja, ist ja cool.
Ja. Ich bin, wenn man in Prenzlauer Berg wohnt,
braucht man eine Spätzlepresse.
Da braucht man auch eine Spätzlepresse. Das ist ganz
allein
klar.
Schon, um in der Kita sich dann über Spätzlezubereitung zu nehmen mit den anderen Schwaben.
Spätzle und Kartoffelpresse, Schwabenperle.
Schwabenperle. Wo kommt denn deine Freundin eigentlich her? Ist das nicht auch so eine Schwabenperle?
Kein Kommentar.
Ach du Scheiße, wirklich? Ach ja! Schon gut. Wenn Holgi nur noch über Schwaben ranten könnte...
Es geht jetzt.
Verdammt, wir sind vorhersagbar.
Holgi, du kommst gleich hier in die Schwabenperle irgendwie.
Das steht hier wirklich
die
übrigens.
Schwabenperle,
das steht hier
Liga
wirklich
aus.
Und ich habe es vorher nicht gelesen.
Ja, ja.
Des Weiteren konnte ich euch ein Promo-Gerät des World Vibe besorgen, der von drei Freunden von mir entwickelt wurde. Es ist der weltweit erste Vibrator mit Smartphone-Steuerung.
Den hat mir, glaub ich,
mehr
schon
Info gibt es auf worldvibe.de. Auf dem 29C3 wurde dazu auch schon ein Lightning Talk gehalten. Die Jungs suchen noch weitere Entwickler für die App. Liebe Zuhörer, sieht das als Aufruf und schreibt an info@gwelob.de, wenn ihr mitentwickeln wollt. Viele Grüße und macht weiter so. Hannes aus Stuttgart. Stuttgart. Da hinten stehen so Worldwide ohne Smartphone testen. Oh Gott, da hinten ist jetzt...
Sehr schön.
Da hinten ist jetzt, da ist jetzt eine Anleitung drauf. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber du kannst das ja mal.
Eine Anleitung wofür?
Für den Vibrator? Um den auch ohne App zu testen, um den mal ohne App laufen zu lassen.
Laufen zu lassen.
Also,
Ist mehr so ein Einlaufen zu lassen.
Einmal auf den Button drücken, vibriert kurz und ist an.
Sind da Batterien drin?
mehrmals kurz den Herzchen-Button drücken, voreingestellte Modi werden.
Ach, wie süß, ein Herzchen-Button?
Das ist jetzt so voreingestellter.
Und wie ist jetzt?
Ich halte mir den einfach mal an den Kehlkopf, während ich spreche, aber es funktioniert nicht so. Da funktioniert es jetzt einigermaßen, oder? Hat meine Stimme jetzt ein sexy Vibrato?
Keins, was
voreingestellt, sehr hübsch, sehr angenehm. Nochmal drücken.
Du musst ihn jetzt auch mal einführen, Holger. Wir haben ja, die Kamera ist ja aus. Na komm schon. Komm.
Ich sollte den einführen?
Nein, du sollst.
Wow, jetzt wird schnell hier. Jetzt.
Aber
das finde ich eigentlich immer das Lustigste, was mit Vibratoren. Man kann einfach auf den Tisch legen und hüpfen lassen.
Aber was heißt denn hier Smartphone-Steuerung?
Weiß ich nicht. Muss halt eine App besorgen mit einer App und.
Eine App besorgen mit einer App. Ja.
Ja.
Und welche dann, App muss ich da besorgen? Wie heißt das Ding nochmal?
Was hab ich vergessen? Hast du gesagt? World Vibe.
World Vibe. World Vibe. World Wide Vibe. Der Vibrator hüpft auf den Tisch.
Ah, hier hinten gibt's auch. Hinten gibt es auch einen QR-Code, den du da abscannen kannst. Und es ist anscheinend nur Android. Zumindest steht hier nur Android.
Ja, ich bin hier gerade dabei, mal mein World Vibe Real Vibrator ab.
Ich mach da mal einen Wein von.
Ich installiere das mal. Bluetooth. So. Aber warum sollte man denn seinen Vibrator?
Ach Gott, ey, jetzt weiß ich nicht.
Telefon steuern. Mal ehrlich jetzt.
Weiß ich nicht, so remote halt, ne? Also.
Ja, was heißt
so, hier, Schatz, nimm mal mit. Ich
muss dann doch sowieso festhalten.
Nö, steckst du rein.
Und dann?
Ja, dann.
Dann hast du dein Telefon in der Hand. Das ist doch Fubbing. Das ist doch das.
Ja, so gehört das.
So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die spricht mich jetzt gerade an, sagt Newbie zu mir. Ach, jetzt brauche ich einen Account oder was? Das ist ja geil. Man kauft einen Vibrator und das Erste, was man machen muss, ist sich registrieren. Leute, mal echt. Ich will mich mit diesem scheiß Vibrator verbinden. Ich will mir keinen Account klicken. Das ist doch nicht euer Ernst. Ernsthaft? Ah. Nee, also, so nicht. So nicht. Holger, kannst du mal diesen furchtbaren Vibrator...
Ich versuche hier gerade Kunst zu machen, Tim. Du
Kunst?
Du kannst jetzt hier nicht...
Du hast einen furchtbar zappeligen, zippelnden ja. Gummivibrator-Ding auf deinem Tisch, der sich windet und...
Das müsst ihr
mal sehen, irgendwie.
Ich versuche es ja gerade hier zu filmen, aber irgendwie funktioniert das die Technik nicht.
Tja, naja, also wird jetzt hier nichts mit der Demo. Ich dachte, ich könnte jetzt mal den Holger mal ordentlich fernsteuern, aber...
hier, willst du auch mal?
Ja, gib mal her. Ich teste den mal.
Also hinten, pass auf, vorne der Knopf, das ist an-aus.
Ja.
Und hinten, dieser kleine Knopf, da schaltest du bei zwischen 8 Modi hin und her.
Aha, Modi.
Mhm. So, wie nennt man die Dinger nochmal? Massagestab, genau. Massagestab.
Aber wie machen wir den denn dauerhaft an?
Na, hinten.
Ja, jetzt. Ah, jetzt habe ich den ersten Modus. Der erste Modus ist ein leichtes Vibrieren. Der zweite ist ein starkes Vibrieren. Ich mach das mal hier mal.
Das kommt übrigens aus Tim seinen Mund raus.
Das heißt nicht Tim seinen Mund. Das heißt Tims Mund.
Tim seinen Mund.
Tims Mund.
Dem Tim seinen Mund.
Jetzt pulsiert es.
Es pulsiert.
Also, ich finde es ja, da kann man ja die Frauen schon wirklich beneiden. Finde ich.
Warum? Um so eine Plasteteile, die sie sich...
Naja, also sagen wir mal, in seiner Variantenreichtum, seiner Portabilität und Universalität ist es schon, also so ein geiles Sextoy, sowas gibt es irgendwie so für Männer irgendwie nicht.
Doch.
Also ich meine, du kannst dir natürlich den auch irgendwie, ne? Also den kannst du ja auch irgendwo.
Naja,
also,
guck mal, für Männer. Hier hast du mal die Verpackung, tu das mal weg, das ist schmutzig.
Willst du den haben oder nicht?
Nee, ich weiß jetzt nicht.
Könnte den zu meiner Vibrator, zu meiner.
Genau, zum Pimmel, den du da im Schrank hast.
Sextoy-Sammlung. Den
Pimmelschrank.
Zu machen.
Also genau, Sextoy-Sammlung. Du hast als Mann hast es natürlich wesentlich einfacher. Du brauchst zum Beispiel keinen Strom. Ne? Und alles, was du halt brauchst, ist ein Haushaltwarenladen und ein Fleischer. Und das gibt's in jedem größeren Ort.
Ja, aber es musst du ja auch immer wieder frisch kaufen.
Ja, sicher. Ja, glaubst du nicht, dass Mädchen das Ding da auch mal sauber machen müssen zwischenzeitlich?
Ja gut, aber er wird ja nicht, also er fault ja nicht. Also das man muss ihn nicht wegschmeißen und neu kaufen. Das, ja, das ist schon in gewisser Hinsicht, finde ich das ein Vorteil. Nee, ich finde das auch einfach so von seiner ganzen Versatilität dann doch eigentlich recht überzeugend.
Aber es braucht halt Strom, ne? Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Naja, wie so ein Elektroauto.
Nach der Zombie-Apokalypse gibt es dann halt auch keine Elektromasturbation mehr, aber damit müsste man dann halt mal leben.
Wie so ein Elektroauto, ich wollte gerade eine goldene Brücke bauen, hast du gemerkt, ne?
Was?
So profimäßig goldene Brücken bauen. Ich bin nämlich elektrisch hierher gefahren. Ich habe das gemacht, wovon du immer so schwärmst.
Hey, Holgi!
Ja, nee, das war jetzt nicht neu, Elektroauto fahren. Also ich bin ja schon einen Twizy gefahren mal.
Twizy!
Und eine A-Klasse, eine Elektro-A-Klasse. Die A-Klasse war allerdings so konfiguriert, dass das Fahrverhalten, also die ganze Fahrdynamik genauso war wie bei einer wie beim Benzinmotor. Also du hast nicht gemerkt, dass du ein Elektroauto hast, außer dadurch, dass es eben dass du nur ein Abrollgeräusch hast und du die Geräusche der anderen Autos außerhalb deines Autos viel stärker wahrnimmst, weil deins so leise ist. Also ja. Das war bei mir jetzt auch so auf der Fahrt, hier habe ich auch gedacht, was ist denn hier so laut? Ach so, die Lüftung. Lüftung aus. Was ist denn hier immer noch so? Ach so, die anderen. Das war ganz interessant. Und ich habe mir jetzt, ich bin ja auch flinkster Kunde schon lange, hatte aber das Kärtchen halt verbummelt auf dem Umzug und bla und mich nie weiter drum gekümmert. Und habe mir jetzt gestern ein neues Flinkster-Kärtchen geholt für 25 Euro Kartenverlustgebühr. Habe ich dann mit Flinkster einen Twitter-Account gefragt, wie sie das rechtfertigen und habe eigentlich gedacht, die Antworten, naja, Strafe muss sein, ne? Haben aber gar nichts geantwortet, was nicht unbedingt dafür spricht, dass sie, egal. Bin dann heute mit so einem Multicity von Citroën hierher gefahren. Da hattest du ja
C0.
C0 heißt der, okay. Mhm. Der Dienst heißt dann Multicity. Genau. So wie Car2Go und okay. Nee, da hattest du ja gesagt, dass das auch mit der Flinkster-Karte zu steuern, also aufgeht, dann das fand ich jetzt halt.
Flinkster-System.
Das fand ich jetzt halt sehr schön. Und die klumpen bei mir vor der Tür, diese Autos. Also tatsächlich, die klumpen bei mir.
Wegen
also,
Tempelhofer Feld.
Ich habe keine Ahnung warum, aber naja, bei mir.
Die fahren da halt alle hin zum Park und dann stehen sie da rum.
Ja, aber die würden ja dann auch wieder nach Hause fahren.
Ja, werden sie wahrscheinlich auch.
Nee, das ist unabhängig vom Park.
Vielleicht habt ihr da besonders viele Ladestellen?
Nee. Da wohnen halt wahrscheinlich, genug Leute, die das irgendwie cool finden, mit dem E-Auto zu fahren. Jedenfalls stehen bei mir in der Straße immer zwei oder drei von diesen Dingern.
Ja.
Und bin ja heute, habe ich dann zum ersten Mal mich in so ein kleines Elektroauto, also den C0 gesetzt.
Ja. Und geil.
Der ist zu klein. Also der ist wirklich zu klein. Der ist halt was für Leute, die 1,70 Meter groß und nicht schwerer als 80 Kilo sind oder sowas. Ne? Also ich bin 1,80 Meter groß und wiege 120 Kilo und das geht nicht. Also doch, das geht, aber es ist nicht wirklich komfortabel.
Ja.
Also der Sitz geht nicht weit genug nach hinten und sie hätten eben in der Breite auch noch ein paar Zentimeter mehr spendieren können. Das okay. Aber sonst ist witzig. Also fährt halt wie so ein, also mir ist aufgefallen, dass meine Standardfahrweise ist so, dass ich mich nicht umgewöhnen muss, um mit einem Elektroauto klarzukommen. Also ich fahre sowieso schon so, wie du fährst, wenn du in so einem Elektroauto sitzt. Also auch mit meinem Turbodiesel. Ich verbrauche ja auch sehr wenig Benzin mit meinem Turbodiesel. Das heißt, also sehr wenig Diesel. Das heißt, ich fahre sowieso irgendwie in so einem permanenten Ökomodus irgendwie. Also wenig Drehzahl, ich beschleunige nicht schnell, weil ich will halt wenig Sprit verbrauchen. Und genau dieses Fahrverhalten, das fand ich ganz schön. Genau das Fahrverhalten, das ich ohnehin an den Tag lege, ist ideal für dieses Elektroauto, weil ich habe überhaupt nichts ändern müssen. Das Einzige, was ich neu lernen musste jetzt auf der Fahrt hierher, war die Rekuperation. Dass er, wenn er genügend Schwung hat, lädt, wenn du vom Gas gehst und dadurch aber wieder eine Bremswirkung erreicht. Das heißt, du hast halt, wenn du dann so mit 40 auf eine Ampel zurollen willst, wie du es gewohnt bist, kommst halt nur die Hälfte weit, weil der Rest der Energie ist in die Batterie gegangen.
Ja, okay.
Und das, da muss ich mich halt jetzt nochmal dran gewöhnen. Aber das ist alles, hat echt Spaß gemacht. Und was halt toll ist, das Ding hat halt ein Automat. Also Automatik hat kein Schaltgetriebe oder wahrscheinlich überhaupt kein Getriebe, oder? Ich weiß gar nicht. Vermutlich regeln die nur den Strom, der da reinfließt, ne?
Gute Frage, nächste Frage.
Ja. Der hat halt einen Kickdown, ne? Und wenn du den trittst,
geht das Ding
erstmal ab wie Schmidts Katze. Das ist halt echt super. Also, weil das ist halt, wenn du in einem Porsche sitzt, ist es natürlich noch geiler, ja? Aber der Porsche braucht ein bisschen länger. Also selbst wenn du beim Porsche aus einer niedrigen Drehzahl Vollgas gibst, dann braucht er einen Tick, um die Drehzahl hochzuregeln, das aufs Getriebe zu übertragen, das auf die Räder zu übertragen und dann abzugehen wie ein Zäpfchen. Und das Ding geht sofort ab wie ein Zäpfchen. Das ist eigentlich so die Reaktionszeit ist das Coole, gar nicht mal so sehr das Tempo. Dann fuhr ich so und dachte, oh fuck, ich fahre rechts, ich muss mich da rüber einordnen nach links.
Es ist wirklich das, was der Carrera-Bahn am nächsten kommt.
Ja. Stimmt, dieses
genau. In die Lücke rein. Bzzz.
Aus, an! So, ja. Und dann habe ich versucht, das ist auch sehr schön. Also, ich fuhr so links von mir, also wir fuhren an der Ampel an, links von mir so ein VW Passat, so ein großer. Und ich dachte, oh, ich muss ja links rüber. Dann beschleunige ich jetzt halt ein bisschen weniger als der VW und ordne mich hinter dem VW ein und trete so aufs Gas und das Auto macht Zing! Und dann dachte ich, fuck, was mache ich denn jetzt? Und hab dann den VW schneiden müssen, das war mir total peinlich, weil ich einfach zu schnell vorwärts gefahren bin. Also das war toll. Es ist eindeutig zu eng, das Ding. Also es ist viel zu klein, um für mich eine Option zu sein. Also dass ich mir so ein Ding kaufen und vor die Tür stellen würde, dazu müsste es komfortabler sein. Also die Smart-Breite müsste es haben. Smart finde ich eine gute Breite. Also da vielleicht 5 oder 8 Zentimeter mehr, das würde schon sehr viel ausmachen bei dem Ding. Naja, fahren ist alles okay, ist ganz lustig und witzig. Den bemerkenswertesten und beeindruckendsten Moment fand ich an dem Ding, und zwar jedes Mal. Stopp. Wenn du an die Ampel fährst und stoppst.
Dann ist Stille.
Dann ist nicht nur Stille. Also Stille hast du auch. Ich habe mal ein Bentley gehabt, also auch ein Requisitenauto. Ne? Also ich bin mal mit einem Bentley ein paar Tage rumgefahren, auch geil. Da ist auch Stille. Ja? Da stehst du an der Ampel, da passiert halt nichts. Also du hörst nichts. So. Was du aber immer weißt bei einem Verbrennungsmotor, also du hast, das hat man ja gelernt auch, also es ist halt eine Gewohnheit. Wenn du mit einem Auto und mit einem Verbrennungsmotor an der Ampel stehst, dann arbeitet das Ding weiter. Weißt du, das
machen die natürlich mittlerweile auch nicht mehr so.
Gut, also dieses Start-Stopp so stimmt, weiter, ja. Ne? Aber ich bin es halt noch gewohnt, dass mein Auto weiterarbeitet. Und wenn ich mit dem Elektroauto an die Ampel gekommen bin, jetzt auf der Fahrt her, da war das Auto halt aus. Also es ist so eine ganz neues Standby-Gefühl, das du dann hast. Es ist halt aus. Es ist einfach nur noch.
Wie ein Fahrrad.
Ja, genau. Es ist dann halt einfach nur noch, aber es arbeitet nicht. Und das fand ich einen echt sehr, sehr beeindruckenden Effekt.
Ich finde diese
Macht Spaß. Also ich habe da echt Bock drauf. Also ich freue mich auch, jetzt dieses dicke Buch zu haben, was zu schleppen zu haben, damit ich mit so einem Ding wieder zurückfahren kann.
Ja, Multicity
ist wirklich
noch steht. Geil. Und wer das noch nicht ausprobiert hat, soll das einfach mal machen. Also vor allem dieser Effekt, wenn du danach wieder in einen Verbrennungswagen einsteigst. Ne? Das ist so wie der Umstieg von SSD auf Festplatte. Also ich meine, mit dem MacBook Air, das ist, sagen wir mal, auch, also abgesehen von den Lüftern, die da ja noch drin sind, ja, gibt es hier einfach keine beweglichen Teile mehr.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir die Dinger auch bald loswerden. Ist schwierig. So. Aber auch so dieses, so ein Verbrennungsmotor kommt dir danach wirklich vor wie so ein Fremdkörper.
Mhm.
Weil du denkst so, was soll dieses ganze Geflamme da vorne und ja, warum muss ich die ganze Zeit Explosionen herbeiführen, nur um irgendwie ein paar Meter vorwärts zu kommen?
Ja, das du hast halt immer noch das Problem der Reichweite. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin eingestiegen, das Ding hat 21 Kilometer angezeigt. Ich wohne, glaube ich, 10 Kilometer von dir entfernt, ungefähr, 10 oder 11.
Kann sein.
Als ich hier angekommen bin, hat es noch 19 angezeigt. Das heißt, du kannst halt viel über die Fahrweise machen. Also der prognostiziert halt fröhlich vor sich hin.
Ja.
Als ich dann mal Kickdown gemacht habe, hat er auch sofort gesagt, jetzt kannst du noch 5 Kilometer weit fahren, Arschloch. Aber was du halt auch machst, ich habe dann da gesessen und gedacht, was ist denn das hier so beschlagen? Mach mal Klimaanlage. Nee, mach mal nicht an, Verbrauch. Das hast du halt im Verbrenner nicht. Da machst du die Klimaanlage, scheißegal. Klimaanlage macht auf 100 Kilometer, Die macht halt auf 100 Kilometer, kostet die Klimaanlage mich einen halben Liter, wenn überhaupt. Ne?
Ja, ist auch Verbrauch.
Ja, aber ich habe halt da hinten 40 Liter Sprit im Tank. Das ist halt nicht so. Also ja, das ist so, man
dafür kriegt geht aber die Heizung auch sofort an.
man kriegt halt so einen anderen Zugang auch zu der Energie, die man aufwendet, um sich von A nach B zu bewegen. Das ist ein interessanter Effekt. Eigentlich hätte ich gerne sowas. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne sowas. Und wenn das, also wenn ich Geld hätte, was ich nicht habe, aber sagen wir mal, wenn so ein Ding 10.000 Euro kosten würde, würde ich mir sofort sowas vor die Tür stellen, glaube ich.
Ja, wobei...
Andererseits, wozu? Ja, es steht ja vor der Tür.
Ja, genau. Also das einzige Problem mit den Dingern ist, es gibt noch nicht genug davon.
Ja.
So, und die Abdeckung, also gerade Multicity hat hier, glaube ich, in Berlin den kleinsten Verleihkreis.
100 Fahrzeuge oder sowas haben die nur, ne? Oder?
Ja, aber auch jetzt von der Fläche her, die du nutzen kannst. Also wo
das
du
Geschäftsgebiet,
kannst.
Ja.
Das Geschäftsgebiet.
Das Geschäftsgebiet genau. Ist exakt, habe ich gesehen, ist exakt der Hundekopf.
Der S-Bahnring.
Also, der S-Bahnring, genau.
Genau. Das mag sich irgendwann nochmal ändern. Also Car2Go ist ja schon etwas größer gestartet und ist auch relativ schnell.
Die haben aber auch
ein paar
Elektro-Fahrzeuge.
Ja, die kommen jetzt auch mit Elektro.
Ja, sehr schön.
Aber die sind halt mit den Smarts gestartet und jetzt haben sie halt diese Elektro-Smarts, von denen ich hoffe, ich bin sie noch nicht gefahren, dass sie sich nicht so bekloppt fahren lassen wie diese Verbrenner-Smarts, weil die haben irgendwie so eine völlig innervierende Automatikschaltung.
Das muss man lernen, die Automatik zu bedienen, das kann man lernen.
Das kann man lernen?
Hm?
Was muss man denn da lernen?
Das man kann
hinzunehmen.
Das, nee, nicht es hinzunehmen, sondern du musst deine Fahrweise dem Getriebe anpassen, was ein bisschen unangenehm ist. Aber es geht. Also ich habe irgendwann, ich weiß noch nicht mal so genau, wie der Trick ist, aber wenn ich eine Zeit lang mit dem Ding gefahren bin, es gibt einen Trick, dass du nicht immer in dieses Loch fällst. Ne? Der ist ja jedes Mal, wenn er schaltet, hast du ja das Gefühl, der bleibt jetzt erstmal 3 Sekunden stehen und bootet den nächsten Gang. Oder irgendwie sowas. Ja. Ja, aber sehr schön. Gefällt mir. Wissen wir, was das Ding kostet? So ein C-Zero. Kann man den überhaupt kaufen?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
Und wissen wir, wie die geladen werden? Das Navi, da ist ein Navi drin. Auch sehr schön. Auch schön gemacht. Die Integration ist schön. Also wir haben im Spiegel
das nervt mich.
Ein kleines Navi. Das ist, der Spiegel ist dadurch sehr groß und man sieht nicht viel, weil das Auto so winzig ist. Aber ich finde es immer noch besser als bei Car2Go.
Nein, der Spiegel ist klein. Die Halterung ist groß,
genau. Aber immer noch angenehmer als bei diesen Car2Go-Dingern, wo du dann spätestens, wenn es dunkel wird, Festbeleuchtung in der Karre hast.
Also hier Nachschlagen hilft. Hm? Ja, also der Citroën C0, ich hatte mich schon ein wenig gewundert übrigens, weil sie ja immer sagen, ach, Europa und Elektro und so weiter.
Na, Frankreich hat da ja...
Es handelt sich hierbei nicht um einen Citroën. Also es handelt sich hier um einen französischen Brand, aber das Auto ist ein Mitsubishi...
Ach,
E-Mief, wie er so schön heißt, dieser I-M-I-E-V. E-Mief. Mief.
Stink.
Mitsubishi Innovative Electric Vehicle.
Mhm.
Genau, das ist das Teil. Also Mitsubishi hat den mal entworfen. 2006 war der Vorläufer. Und das Ding gibt es seit 2009. Genau, mit identischer Technik werden die Schwestermodelle Citroën C0 und Peugeot Ion.
Ach, das ist dann sowas wie dieser
angeboten.
VW Up, der ja auch ein Seat ist und ein, also da gibt's ja auch so mehrere.
Ja, wie gesagt, das ist einfach nur das Branding so. Die Frage, also seit 2009 Serienproduktion. Schau, was kostet der? Steht da irgendwas? Ah, der Preis wurde in Deutschland auf 29.900 Euro gesenkt.
Eieiei.
Tja. Das ist...
Das ist schade, das werde ich mir nie leisten können. Und auch nicht leisten wollen. Also ich würde, das habe ich auch als Verbrennungsmaschine würde ich nicht einsehen, 30.000 Euro für so ein Fahrzeug auszugeben. Also für ein Auto.
Deswegen macht es ja eigentlich durchaus Sinn, das Ding so als Carsharing-Karre.
Die Frage ist, ob sich das rechnet. Ich würde gerne mal die Kalkulation sehen, weil das ist, ich bin ja, also zumindest wenn ich mir DriveNow angucke, die ja BMW-Fahrzeuge haben, mir kommt es halt so vor, als würden die das im Wesentlichen aus dem Promo-Etat, also aus dem PR-Etat bezahlen. Also weil die sind sehr groß, sehr schwer, die verbrauchen nicht wenig. Sie sind alle voll ausgestattet. Also da sind Ausstattungsdetails in diesen Autos. Ein Freund von mir fährt ein X1. Zudem habe ich gesagt, ich bin jetzt auch mal ein X1 gefahren, das ist ja total geil mit den Außenspiegeln, dass sie so runterklappen, wenn du rückwärts fahren willst. Und er sagte, wie runterklappen? Ich habe doch schon Vollausstattung. Also, ich habe den Verdacht, dass das ein bisschen Werbung ist. Also,
da hast du den Verdacht.
Dass das Werbung für die Fahrzeuge ist.
Ja, also, selbstverständlich ist es das. Es ist aber nicht nur das. Also es ist auf jeden Fall, also BMW, bei BMW übrigens noch stärker als bei Mercedes. Also der Smart ist in gewisser Hinsicht auch das richtige Auto für so etwas, ja. Weil du ja nicht nur eine große Verfügbarkeit hast, sondern der Smart spielt ja auch gerade so als Carsharing-Auto seinen Vorteil voll aus, weil er einfach so furchtbar klein ist. Und du ja immer noch bei Carsharing gegenüber dem Taxi das Problem hast, du musst ja noch einen Parkplatz finden.
Das ist mir ja mal passiert. Ich wohne ja mit dem Auto, also ich bin nach Kreuzberg gefahren, nach 61, da hier unten Körtestraße, von mir aus zu Hause, da fährst du ungefähr 7 Minuten. Abends bin ich gefahren, bei mir vor der Tür in Smart eingestiegen, 7 oder 8 Minuten da runtergefahren, habe dann 15 Minuten einen Parkplatz gesucht für einen Smart. Und ich saß im Auto, ich habe geflucht wie nur was, weil das wäre mit dem Taxi billiger gewesen. Und darum fahre ich abends ungern mit diesen Autos, also zum Ausgehen, da wo viel oder da wo, ja, wo er eng ist und wenig Parkplätze.
Ja, also man muss das so ein bisschen lernen, aber letztlich denke ich, müssen die Gemeinden auch damit reagieren, dass sie sagen, es gibt einfach Parkzonen, die ausschließlich für Carsharing freigehalten werden und zwar weit jetzt über diese Dauerstandorte hinaus. Ja. Das gibt's hier und da schon, dass es so Parkplätze gibt, die jetzt auch für die normalen, also für die Point-to-Point Carsharings, man muss das ja mal ein bisschen unterscheiden, es gibt ja die standortgebundenen und die anderen, aber dass man eben Plätze hat, wo halt, was weiß ich, so wie es Behinderten Parkplätze
nur für Carsharing.
Gibt es halt auch einfach für Carsharing. Ja.
Wo gibt's das? Habe ich noch nie gesehen. Also ich kenne das halt nur für die Stationsgebundenen. Da habe ich auch schon mal einen abschleppen lassen sogar.
Jemand, ich habe es in Berlin auch noch nicht gesehen, jemand hat mir das von einer anderen Stadt gesagt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche es war.
Ja. Aber, das war schön, da bin ich nachts hingekommen, zugeparkt, nirgendwo sonst einen Parkplatz, Bullen gerufen, gesagt, hier. Und ich sagte, ja, so nicht. Hab mal geguckt, wo wohnt der, hat nicht da gewohnt, war also noch nicht mal, konntest du auch nicht rausklingeln, umgesetzt. Hab ich gedacht, yes!
Vom Carsharing-Platz.
Ja, vom Carsharing-Platz weg, umgesetzt irgendwo anders hin.
Na klar, ich meine, das ist ja auch okay.
Finde ich absolut, ja sicher.
Ja, so, und dann wird sich das einpendeln. Also wenn jetzt von diesen Teilen hier nochmal 4-5 Mal so viele rumstehen und die Wahrscheinlichkeit, dass du eins kriegen kannst, auch wenn jetzt mal Thermik ist, so. Mhm. Also hast total recht, so gerade so. Vor allem, man kann ja dann auch, sagen wir mal, die etwas gewagteren Parkplatzpositionen, ja, wo man sich so sonst immer so überlegen würde, parke ich da, weil ich stehe ja dann doch nochmal einen halben Meter irgendwie zu weit und so. Das ist ja bei den Dingern kein Problem, weil die sind ja dann auch innerhalb von wenigen Minuten schon wieder weg. Also vor allem, wenn du halt so, also umso kritischer es eigentlich ist mit dem Parken, das ist das Schöne, umso kritischer eigentlich der Ort ist, also umso weniger es attraktiv ist, umso eher kommt eigentlich Carsharing da in Frage, weil die Dinger einfach so nachgefragt sind.
Habe ich auch schon mit mich vorm Abgeordnetenhaus, also nicht vorm Abgeordnetenhaus, um die Ecke vom Abgeordnetenhaus ins Parkverbot gestellt und gedacht, Alter, ich lasse jetzt mal drauf ankommen, weil ich habe einen Termin, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich stelle die Karre einfach hier hin, wo ich sie eigentlich nicht hinstellen darf. Mal gucken, im Zweifelsfall muss ich halt die Knolle zahlen, dann habe ich dieses Lehrgeld auch gezahlt und habe dann irgendwie 10 Minuten später auf der App geguckt, war die Karre weg. Ja, das ist halt immer so ein bisschen ein Glücksspiel, aber hat geklappt.
Interessant ist,
was ich gerne wüsste, wie laden wir die Kleinen? Erklär mir das mal.
Mit dem Kabel.
Ja, aber wo, aber wie mache ich das?
Du hast hinten ein Kabel drin,
ja.
Also jeder hat sein eigenes Ladekabel dabei.
Ja.
Und es gibt halt Orte mit... Es gibt so Zapfsäulen, so Standorte, wo du halt...
Dummerweise zeigt genau das Navi in diesem Elektroauto, wenn du auf Tanken tippst, was das der einzige Button ist, der irgendwie sinnvoll war für mich.
Ja.
Wenn du auf Tanken tippst, zeigt dir das Navi die nächsten Sprittankstellen an. Und ich dachte, man würde da Ladesäulen sehen.
Naja, in der App ist das so.
Ah ja.
Also da kannst du das zumindest zuschalten, wenn du da diese Multicity-App startest, dann hast du da so eine Konfigurations-Einstellungsmöglichkeit.
Einstellungen, Standardbuchungsdauer. Standardbuchungsdauer. Wie lange sollen nach Start der App angezeigte Fahrzeuge mindestens... Achso.
Ja, du kannst da, rechts unten hast du diesen Layer-Knopf da.
Und rechts
der
unten,
zeigt halt auch die Säulen an. Oder soll sie zumindest anzeigen. Jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo welche sehe.
Multicity-Fahrzeuge, Ladesäulen, Registrierungsstellen...
Genau. Und wenn du halt, wenn du den Wagen da abstellst, bei den Ladesäulen, dann kriegst du irgendwelche Gutschriften oder irgendwas billiger oder so.
Ach.
Also wenn, sagen wir mal, du ohnehin irgendwo hin musst, wo die Ladesäule in der Nähe ist, dann ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, da hinzufahren. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht genau sagen, was das Angebot da ist, aber es gibt eins. Genau, es gibt eins.
Ach, bei mir in der Siedlung gibt es Ladesäulen.
Na, kicke mal.
Nee, doch nicht. Ist nicht meine Siedlung. Hab mich vertan. Mist. Damn.
Ja, nee. Sehe ich auch gerade nicht.
Nee, ist nicht bei mir. Ist ein Stück weg in Schöneberg.
Naja. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe mich dann schon häufiger mal mit Taxifahrern über Carsharing unterhalten.
Aha, habe ich noch nicht. Ich rede mit denen immer nur über mein Taxi.
Ja, das tue ich auch.
Ich habe gestern einem Taxifahrer absurdes Trinkgeld gegeben. Also mit ja, hat dann irgendwann, hat er sich verfahren, hat, sagt dann, ich schalte nachher die Uhr aus, hat dann die Uhr bei 14 Euro ausgeschaltet. Bei mir vor der Tür meinte er, ja, komm, 14 Euro. Habe ich ihm 20er in die Hand gesagt, stimmt so. Guckt er mich an. Was? Sag ich, du hast die ganze Fahrt über die Fresse gehalten. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und dein Kollege vor ein paar Tagen hat mich die ganze Fahrt über zugelabert. Und der hat halt nichts gekriegt und jetzt kriegst du das Trinkgeld, was der gekriegt hat. Ja, hey, vielen Dank, ich mache jetzt Feierabend. Ja, genau. Was sagen also, die? Haben die Angst davor?
Mein Taxi und ja, ich finde es insofern ein bisschen schizophren, als dass ich häufig, also haben nicht alle dieselbe Meinung, es gibt natürlich auch ein paar, die sehen das anders, aber was ich immer wieder raushöre, ist, dass sie MyTaxi als Konkurrenz sehen.
Die Taxifahrer?
Ja, weil sie halt irgendwie groß geworden sind in dem, wie es ist. Also das ist eher die Ausnahme. Nee, ich muss es ein bisschen relativieren. Also ich habe Taxifahrer erlebt, die sehen MyTaxi irgendwie als ein Problem an, weil die da so disruptiv reingehen, obwohl es ja eigentlich die Taxizentralen sind, die darunter zu leiden haben. Und was aber sehr häufig habe ich so dieses Carsharing ist für uns keine Konkurrenz. Das scheint irgendwie so ein Meme zu sein, was sie sich da gerne rumspinnen, weil da wird man ja nicht hingefahren und das ist ja irgendwie alles nicht das Gleiche. Ja, so nach dem Motto, Mietwagen sind für uns ja auch keine Konkurrenz. Und das mag vielleicht auch für einen gewissen Grad stimmen, aber für einen bestimmten auch nicht, weil halt Carsharing gegenüber Taxi mindestens den Vorteil hat, dass es mich mal locker die Hälfte kostet und das ist schon mal ein entscheidender Unterschied.
Ja, und du hast halt auch, also ich steige in Berlin tatsächlich ungern in Taxis, weil die Taxifahrer so schlimm sind hier. Das ist halt auch nochmal ein Vorteil. Also wann immer ich kann, fahre ich nicht mit dem Taxi.
Ja, mir fällt es immer ein bisschen schwer, die alle so über einen Kamm zu scheren, weil ich habe wirklich schon sehr lustige, großartige, tolle Taxifahrer, da gibt es irgendwie alles.
Absolut, ja. Aber bei mir haben bisher die Schlimmen überwogen, leider. Also bisher waren bei mir die Schlimmen einfach in der Überzahl. Naja.
Vielleicht wirst du ja auch für irgendwas bestraft.
Fürs Carsharing.
Ja, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in eine Zeit der Mobilität wandern, das ist ja eigentlich auch schon sehr offensichtlich, wo man sehr viel feingliedriger seine Bewegungsoptionen abwägt und dann auch kombiniert. Und dann ist halt so die Frage, wie gut dieses Taxi-Ding da noch so mithalten kann. Da bin ich mir echt nicht so sicher. Weil wenn es jetzt noch mehr von diesem Carsharing gibt, ja, dann ist eigentlich der einzige Vorteil von Taxi, du kannst dir halt eine spezielle Größe kommen lassen.
Oh, höhere Verfügbarkeit, also garantierte Verfügbarkeit.
Du kannst an einen Ort fahren, der jetzt nicht in so einer Carsharing-Abdeckungszone ist.
Garantierte Verfügbarkeit. Das ist wirklich, glaube ich, noch ein sehr gewichtiges Argument.
Aber du hast egal, wo du bist. Carsharing-Wagen kannst du ja auch schon, oder?
Nee, egal wo du bist, du hast in 10 Minuten ein Auto, wenn du ein Taxi rufst. Das kriegst du mit Carsharing nicht immer hin. Aber ich vermute mal, dass das, also diesen Vorteil, den nutze ich vielleicht 2-mal im Jahr.
Ja, genau.
Und das reicht nicht, um ein Taxi zu überleben, als Taxi zu überleben. Ja.
Genau. So, dann können wir ja mal den Carsharing-Teil hier.
Und dann hast du natürlich, natürlich auch noch genug Leute, die überhaupt keine Führerscheine haben.
Haben wir schon unsere Geschenke durch?
Ich meine, das wäre jetzt alles gewesen, ja. Mhm. Ja, das war jetzt alles. Das war alles. Das war's, Freundchen.
Ja, Lemon Curd ist übrigens Zitronenkuchen.
Zitronenkuchen?
Eigentlich.
Geil.
So ein britischer Zitronenkuchen. Aber das ist hier, weiß ich nicht, wie das gedacht ist, ob man das so wie Zitronenkuchen, also ob es nur genau so schmeckt oder ob man sich da welche mitmachen soll. Wir werden es noch rausfinden.
Ja, nee, Carsharing, toll. Und das noch mit dem Fahrrad kombiniert. Also da freue ich mich ja drauf. Ich werde mir demnächst ein Brompton Folding Bike kaufen.
Wirklich?
Ich habe das praktisch geschenkt gekriegt.
Ach.
Ja, mir hat ein Hörer einen Brompton geschenkt.
Was?
Ja, ein Hörer hat mir Bitcoins geschenkt.
Oh.
Mit der
Maßgabe,
sie auszugeben.
Oh.
Und der hat die mir zum Zeitpunkt geschenkt, beziehungsweise habe ich seine Bitcoins zu einem Zeitpunkt verkaufen können, dass ich mir davon einen Brompton kaufen kann. Und das werde ich tun. Ich finde das einen guten, also ja, weiß ich, finde ich gut. Also der hat mir Bitcoins geschickt und hat gesagt, hier, die werden nicht gespart, die werden zu Geld gemacht und dann wird dieses Geld ausgegeben. Und ich glaube, dass es in einen Brompton gut angelegt ist. Falls ihr das gerade hört, falls du nicht damit einverstanden bist, dass ich mir davon einen Brompton hole, schreib mir, dann kaufe ich mir davon was anderes. Aber ich, ja. Und nehme ich mit so einem Folding Bike. Das kannst du dann nämlich in so ein Ding hinten in den Kofferraum stellen. Und das wäre heute zum Beispiel war es so, ich habe heute Morgen rausgeguckt, habe gedacht, oh nee, Kälte geht zwar, aber das sieht aus, als würde das heute noch unangenehm feucht werden irgendwie. Ich fahre lieber nicht mit dem Rad. Und dann hatte ich jetzt auch das Flinksterkärtchen, Auto stand vor der Tür, hat alles super funktioniert. Eigentlich, was ich gerne gemacht hätte, wäre, dass ich trotzdem das Rad genommen hätte, mit dem Fahrrad hierher zu dir gefahren wäre und wenn es dann nachher, wenn ich nach Hause will, mies ist, hätte ich mir ja immer noch ein Carsharing-Auto holen können, hätte das Rad in den Kofferraum geschmissen, weil es auch da super reinpasst und werden halt mit dem Ding nach Hause gefahren. Also das wird noch interessant. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie sich meine Mobilität verändern wird in den nächsten Monaten und Jahren. Weil mein Auto ist jetzt auch alt, das macht es auch nicht mehr so lange.
Ja.
Und ich weiß, also im Moment brauche ich nicht wirklich ein Automobil mehr. Seit sie mich jetzt aus der Late Line gefeuert haben, dienstags. Na gut, ich habe jetzt noch sonntags den Blue Moon. Da würde ich aber auch sogar noch die letzte S-Bahn bekommen können. Also die letzte S-Bahn von Potsdam nach Berlin fährt, glaube ich, um 20 nach 12. Das heißt, ich würde um, weiß ich nicht, 5 vor 12 die letzte Platte abfahren, da rausrauschen schnell und würde die S-Bahn um 20 nach auch noch bekommen. Und da, ich brauche, eigentlich brauche ich kein Auto mehr. Das ist jetzt nur noch Luxus. Und für Luxus ist mir das ein bisschen zu teuer. Also da, die 100 Euro, die das Auto monatlich kostet, dafür, dass es nur da steht, die verfresse ich lieber irgendwo in einem geilen Restaurant. Das ist der schönere Luxus, glaube ich. Apropos Bitcoins.
Ja.
Hast du schon mal bei MTGOX Bitcoins verkauft? Zu Geld gemacht und dieses Geld dir auf dein Konto überweisen lassen?
Ja.
Hat das funktioniert?
Weiß ich noch nicht. Das soll ja sehr, 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 sehr lange dauern, aber dieser Test läuft gerade.
Wie lange ist es denn her, dass du damit irgendwie angefangen hast mit diesem Test?
2-3 Wochen oder so. Das soll ja irgendwie 4 bis 8 Wochen dauern.
Naja, also mein Problem ist, also was bei mir gut, also ich habe mich da angemeldet, dann musst du ja irgendwie so einen Verification-Prozess irgendwie durchmachen mit hier schickt man Ausweiskopie und bla. Ne? Die wollen ja wissen, wer du bist. Das hat alles super funktioniert. Da habe ich allerdings auch relativ lange drauf gewartet. Ich glaube auch so 8 Tage, 10 Tage oder so, bis dann irgendwann diese Freischaltung kam. Und dann trägst du ja deine Kontoverbindung ein, auf die das Geld überwiesen werden soll. Und da machen sie dann auch nochmal irgendeinen Verifikationsprozess, den ich nicht verstehe, weil es halt ein Konto. Ich kann halt, wenn ich mich korrekt ausweise als Holgi, kann ich ja sagen, überweis auf ein Konto, das ich dir jetzt gerade sage und mache es sofort. Das Problem ist, sie schreiben halt, ja, jetzt müssen wir nochmal dein Konto verifizieren. Das dauert 1 bis 2 Werktage. Und dann geht das. Bei mir ist es jetzt schon 6 Werktage her, dass ich das da eingetragen habe. Mhm. Und es ist jetzt 2 Werktage her, dass ich eine Mail an Support geschrieben habe, auch über deren Interface, also nicht einfach nur eine Mail an Support, und gefragt habe, ob es irgendein Problem gibt, warum diese Verifikation nicht passiert. Und ich kriege auch keine Antwort vom Support. Und mich macht das ein wenig nervös, ehrlich gesagt. Ist das, also die Frage ist das seriös? Oder sind die gerade so sehr am Rudern, dass sie bald ihren Dienst abschalten oder irgendwie sowas?
Ja, glaube ich nicht. Ich meine, Mt. Gox ist halt irgendwie das Dickschiff der Bitcoin-Industrie. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie kurz vorm Kollaps stehen, kann man nicht gerade sagen. Davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch ganz gut verdienen haben
dürfen. Außerdem will ich einen fucking Brompton haben und habe keine Kohle, weil ich mir doch gerade eine neue Küche,
weißt du. Ja, jetzt halt nicht über Mt. Gox, sondern hier irgendwie über einen europäischen Bitcoin-Dienst verkaufen.
Wusste ich nicht, wer ist denn da seriös?
Du, ich kann dir über die Seriosität dieser Unternehmen keine verlässlichen Angaben machen. Das ist einfach, die sind so lange seriös, bis sich rausstellt, dass sie es nicht sind. Hm. So, und das weiß ich halt nicht, wann. So.
Es hilft jetzt nicht gerade, um das Vertrauen in diese Währung zu stärken, ne?
Ja. Ich überlege gerade, wie heißt denn nochmal dieser andere Dienst, wo ich...
Der Chat schreibt gerade, auf Huckels Empfehlung hin benutze ich Bitstamp.
Genau, Bitstamp, genau so hieß der andere.
Ja, schade.
Da bin ich noch im Verifikationsprozess, glaube ich, oder war ich das schon? Oder ich habe das schon durch. Warte mal, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, die sind halt Briten und da hast du halt nicht so dieses Problem mit den langen Überweisungszeiten. Ne? Aber du bist halt auch auf einem anderen Markt. Es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Preise sind in den einzelnen Märkten. Also das Angebot verteilt sich nicht sehr gleichmäßig, was ganz interessant ist, weil man das ja gerade eigentlich bei so einer Internetwährung nicht unbedingt damit rechnen wollen würde.
Das heißt, bei Bitstamp kriege ich ein anderes...
Na, guck dir einfach nur mal die aktuellen Kurse an auf verschiedenen Tauschzentralen und dann siehst du, dass da einfach teilweise sehr große Unterschiede sind. Also sehr große Unterschiede. Echt? So mit
nicht so aufgefallen.
Mehrere 10, 20, 30 Euro oder sowas.
Oh ja, das ist ja interessant.
Ja. Was ja im Prinzip bedeutet, du kannst es auf der einen Plattform, kaufst du irgendwie Bitcoins und schiebst sie auf der anderen rüber und verkaufst sie da wieder und hast
Ist halt die Frage, ne? Ich könnte jetzt natürlich das Geld, was ich bei MTGOX liegen habe, nehmen und davon Bitcoins kaufen,
ja.
Woanders hinschieben und dann da einlösen, damit ich da vielleicht auch wirklich mal an mein Geld rankomme.
Ja, kannst du richtig Fieber
ausbrechen. Aber die Frage ist halt, wie lange braucht MTGOX überhaupt, um das dann wieder abzuwickeln? Also, dass ich mir Bitcoins kaufe und dann diese Bitcoins zu einer anderen Adresse zu transferieren. Wenn die dafür dann auch 2 Wochen brauchen, ist das Ding halt auch nicht...
Das macht ja nicht Mt. Gox selber, sondern das macht das Netzwerk. Das Netzwerk selber. Ja, das dauert dann halt so eine halbe Stunde und dann ist das Ding irgendwie durch.
Na.
Genau, bei Bitstamp muss ich noch meinen Account verifizieren. Ich habe es gerade mal nachgeschlagen. Sprich, ich muss da noch mal so Dokumente auf den Scanner legen und bla bla bla. Und müsste man mal, noch nicht gemacht. Ja, kann man machen. Ob das jetzt toller ist, ob die seriöser sind oder ob das nicht die Bude ist, die morgen von irgendwelchen chinesischen Hackern hochgenommen wird, keine Ahnung, weiß man nicht, ja. Muss man sehen. Also Mt. Gox ist ja auch schon mal fast hops gegangen.
Echt?
Danach haben sie ja auch ihre Security Measures doch deutlich erhöht. Du findest also sowohl bei Bitstamp als auch bei Mt. Gox hast du Two-Factor Authentication, was ich dir sehr raten würde bei solchen Geschäften.
Mhm.
Also so eine zweite Zusatzauthentifizierung mit so einer Realtime-PIN.
Okay. Ach, das war das Ding, was du neulich auf dem iPhone hattest, ne? Dieses.
Genau, das ist dieses One-Time-Password. Also ich benutze die HDE-OTP ab, genau. Man kann auch diesen Google Authenticator nehmen, die verwenden letztlich alles dasselbe Verfahren. Das heißt, wenn du auf deinem Account, auf deinem System, also bei Mt. Gox und Bitstamp zum Beispiel, es geht auch bei app.net und noch einigen anderen, wenn du da sagst, okay, ich will jetzt hier Two-Factor Authentication einschalten, dann kriegst du so einen Barcode, den kannst du mit der App abscannen und da steht quasi der Seed drin, dass sie wissen, auf welcher Basis sie jetzt hier zusammen mit der Zeit Keys ausrechnen. Also sie nehmen immer die aktuelle Zeit plus diesen Original-Key und rechnen daraus halt so einen 6-stelligen Code aus, der gilt 30 Sekunden und wenn du den halt in dem Moment eingibst, wo du dich einloggst, dann ist irgendwie alles prima. Und das halte ich für ein großartiges Verfahren. Two-Factor Authentication findet überhaupt in zunehmendem Maße statt. Nur diese Nerd-Variante wird leider nicht von allen unterstützt. Also gerade sowas wie Twitter und auch Apple ID, da kann man das jetzt auch machen. Mhm. Die machen das halt über deine Mobilfunknummer. Das heißt, die schicken dir dann immer was per SMS zu, wie das ja auch einige Banken machen.
Ja. Was ich ja mag.
Ja, ich finde es insofern, also ich meine, man könnte jetzt rein theoretisch natürlich sagen, SMS ist halt einfach best abhörbar. So.
Also
es ist ja sozusagen etwas, wo an die Authentifizierung über einen Kanal übertragen wird, wo wir einfach wissen,
dass es nicht sicher ist.
Sicher ist. Jetzt kann man lange darüber argumentieren, ob jemand in deinem Fall wirklich sich die Mühe machen würde.
Darum geht es ja nicht. Wenn er es kann, wird er es machen.
Es ginge halt. Ne?
Ja.
Davon abgesehen, du kannst halt Transaktionen nur machen, wenn du Internet hast. Wenn du Mobilfunk hast. Genau.
Ja. Kellerbüro, stark abgeschirmtes, genau, weiß nicht was, ja, stimmt.
Gibt's halt immer mal wieder, Akku alle, bla, so, und ist vielleicht nicht das größte Problem, aber manchmal habe ich auch so Hiccups, was weiß ich, neulich habe ich wieder mal eine Banküberweisung gemacht mit dem System und dann wollte U2 halt mal für 2 Stunden lang keine SMS ausspucken, so, dann ist halt der Bitcoin-Kurs schon wieder woanders und das Teil funktioniert halt immer.
Ja.
So, ne? Weil das ist einfach lokal, da kannst du auch so ein iPod Touch oder was weiß ich für ein Gerät nehmen und das rechnet dir halt einfach deine Keys aus. Das finde ich irgendwie eine coole Sache. So, muss man nur sehr vorsichtig sein, weil du musst halt dann die Backup-Keys auch wirklich, wirklich, wirklich gut weglegen, weil wenn die dir verloren gehen und du deine App mal nicht mehr gestartet bekommst, aus welchen Gründen auch immer, weil Telefon verloren, kaputt, was auch immer, dann könntest du halt unter Umständen einen Scheiß haben. So, um es mal auf Deutsch zu sagen.
Wieso, was wäre dann?
Ja, kommst halt nicht mehr in deinen Account.
Ja gut, das ist aber, gibt es denn da nicht auch irgendwie so eine Recovery Procedure?
Die Recovery Procedure ist, dass du deine Recovery Keys nimmst.
Gibt es da nicht mehr den Button Passwort vergessen, sozusagen? Dass ich halt,
du schaltest Two-Factor Authentication ein, um nicht mehr angreifbare Kanäle wie E-Mail oder zu verwenden.
Mhm. Wo?
Your mileage may vary. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in den einzelnen Diensten ausgeführt ist. Es gibt ja dann auch immer noch mit irgendwie blöde Fragen und so weiter, ja. So coole Sachen wie, wo bist du geboren?
Ich finde immer Mädchenname der Mutter ganz gut.
Ja, sehr geil. Sowas findest du am Ende noch im Internet raus. Ja, ich meine, für Leute, die auch nur so halbwegs in so einer Semi-Öffentlichkeit drinstehen, da gibt es einfach in dem Bereich nicht viel Geheimnisse.
Mhm. Ja.
Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was die sich denken. Schlimm ist das.
Und wo speicherst du dann diese, was für Keys, also diese Recovery Keys?
Die drucke ich aus.
Ja.
Und leg sie an einen sicheren Ort.
Verstehe.
Außerdem tue ich sie in
verschlüsselte Dropbox-Container.
Images, die irgendwo in anderen,
genau,
was auch immer liegen. Genau. Ja.
Okay.
Backups. Verschlüsselte Images und das in bestenfalls nochmal zusätzlich verschlüsselte Backups.
So. Mhm.
Das heißt, wenn irgendwie alles wegbrennt, kann ich mir das irgendwie aus so einem verschlüsselten Trog auf Amazon zurückholen. Mhm. Und ja, wenn die ganze Infrastruktur der Welt abbrennt, dann hilft dir das auch nicht mehr weiter, aber dann gibt es eh nichts mehr zum Einloggen.
Ha! Hast du eigentlich keine lustige Musik, also Unterhaltungsmusik mitgebracht? Wir haben doch hier, wir haben so wenig doch. Unterhaltung hier.
Genau, das stimmt. Ich bin vorbereitet.
Ah.
Ich war ja nochmal beim Fußball.
Ja.
Ich probiere ja gerade mich so als Aushilfsfan. So. Und läuft aber nicht so gut gerade bei Union.
Ach, Union.
Ja.
So, jetzt machen wir, es bringt doch nichts. Union, Provinzverein da, dann machen wir platt, schön, da draußen da, das Stadion, dann kommt da ein Spaßbad hin.
So. Spaßbad.
Zack, Spaßbad.
Da ist schon.
Da ist schon Spaßbad.
Da ist schon Spaßbad.
Alle, die da sind, haben
da
Spaß.
Kannst du super, ja, du kannst auch eine Menge baden, weil es sind ja alle Stehplätze.
Wieso, was ist denn mit Union? Das ist doch.
Ach, die haben jetzt mal nicht so gut abgeschnitten in der letzten Zeit, ne? Da ist viel verloren
worden. Steigen die ab, oder was?
Nö, so schlimm ist jetzt noch nicht, aber sie steigen vielleicht auch nicht auf und aus dem Pokal sind sie auch rausgeflogen. Hm. Halt so das Übliche, was so passiert in so einem Fußballleben. Ne? Aber irgendwie habe ich mich so in dem Zuge halt in zunehmendem Maße mal so ein bisschen mit dieser Fußballsubkultur neu auseinandergesetzt, was ganz interessant war, insbesondere in der Vermischung der Podcast-Kultur. Hatten wir ja auch schon mal das Thema, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja auch
Colinas
schon
Erben.
Genau über Colinas Erben, der sehr erfolgreich zu sein scheint, im Übrigen auch so, sich ganz gut rumspricht und auch immer noch eine interessante Quelle ist. Genau, aber dann wurde ich irgendwie in einem anderen Gespräch, man unterhält sich ja dann mit Leuten auch über Fußball, wurde ich auf Walter Frosch verwiesen.
Was dat?
Macht ihr das was? Walter nee. Frosch?
Nie gehört.
Alter, Walter Frosch ist glaube ich so das, was unter Original geht und zwar nicht bei Union, sondern bei St. Pauli. Ich zeig dir mal was.
Ja. Okinol.
Ein Okinol hier.
Walter Frosch.
Ja. Mittlerweile spielt er nicht mehr.
Alle waren Spieler.
Ich weiß ja auch nicht, aus welchem Jahr das ist. Bin schlecht informiert, ist schon ein bisschen her. Das ist hier irgendwie ein Ausschnitt aus dem WDR. Hör mal kurz rein hier.
Ja, Walter Frosch kurz vor der Pause nach der Ausgleich.
Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer
sauber. Ach doch, den habe ich schon mal
zu spielen.
Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber ich beide hatten, wenn
wir nicht mal irgendwo gesehen.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief?
Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt.
Okay, geil. Danke schön.
Bitte.
Das ist ungefähr so. Das erinnert mich ein bisschen an diesen einen Nachmittag, wo ich hier im Jahnstadion versucht habe, den Weltrekord im 100-Meter-Lauf zu brechen. Das muss 2002 gewesen sein, im Sommer.
Du hast versucht, den Weltrekord...
Ja, ich habe versucht, den Weltrekord im 100-Meter-Lauf zu brechen, aber und zwar im Jahnstadion.
Nur um wenige Sekunden verpasst, würde ich sagen.
Oder? Nein, nein, das ist in der Katastrophe geändert, selbstverständlich, weil am Rand stand einer, der mir ein Bier gereicht hat. Also auf halber Strecke.
Ach so.
Und da ist dann ein bisschen Zeit bei verloren gegangen. Aber ich habe es wenigstens versucht, Tim. Du hast es ja bisher noch nicht mal versucht, diesen Weltrekord. Wann hast du denn versucht, den Weltrekord im 100-Meter-Lauf zu brechen? Ja,
täglich.
Und überall stehen die mit Bier rum. Ne? Na, das war aber sehr, das hat mir Freude bereitet. Nein, ich habe, also so daran erinnert mich das. Ja, da gab es halt gerade ein Bier.
Zigaretten! Ja, der Chat weist auch gerade dahin, dass er wohl vor kurzem verstorben sei, der Walter Frosch.
He's dead, Tim.
Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das nie mitbekommen habe. Der Typ ist ja ein echtes Phänomen. Was für ein Kunde, oder?
Der ist, der kann was.
23. November 2013. Achso, der ist jetzt wirklich jetzt vor zwei Wochen.
Aber wer ist das? Also was ist das für ein
Fußballspieler ist
der. Der war mal Fußballspieler oder wie? Oder ja, ist immer noch? Oder also was ist denn das überhaupt? Der Ausschnitt, wer spielt da? Also bei welcher Mannschaft?
St. Pauli. Der hat von 76 bis 82 hat er bei Pauli gespielt.
Und was ist diese Interviewsituation da? Wo kommt die her? Ist das so alte Herren irgendwas?
Irgendwie
oder?
Nach einem Spiel.
Ja, aber das ist doch nicht aus den 80ern.
Vielleicht war es auch, als er bei...
Das ist nicht aus... Nein, das Video ist nicht aus den 80ern. Das Video ist aus diesem Jahrtausend.
Was?
Das ist nicht aus den 80ern. Guck dir mal den Popschutz von dem Mikrofon an, das der Typ da hält. Guck dir das Mikrofon an, das der hält. Das ist nicht aus den 80ern.
Das stimmt.
Auf gar keinen Fall. Das ist ein Funkmikro, das ist so ein Sennheiser, ne? Ja. Das ist nicht aus... Also
ja, lass mich doch mal kurz gucken. Ich habe doch gesagt, dass ich es nicht weiß. Hier steht ja irgendwie Verein als Aktiver, es endet halt 85. Was soll ich dir dazu sagen?
Ja.
74 hat er seine erste Bundesliga-Partie bei Hertha gespielt. Ja, aber davon steht ja hier gar nichts. Verwirrende Informationen. Warte mal, das mit den Zigaretten steht doch hier bestimmt irgendwo auch. Kettenraucher Frosch stand in den 1990ern beim Abschiedsspiel für Klaus Tomforder sogar mit einer Zigarette auf dem Rasen des Millerntor-Stadions. Achso, das war sozusagen ein Event, wo er anlässlich bei einem Tag der Legenden in den 2000er Jahren am Millerntor verließ er sich mit einer Zigarettenschachtel im Stutzen von einem Reporter interviewen. Entsprechendes Video hat 2 Millionen Zugriffe.
Super.
Genau. Die Leser des Hamburger Abendblatts wählten Frosch 2010 in die Jahrhundertelf des FC St. Pauli. Ja.
Ja.
Ah ja, genau. Und er ist auch derjenige...
wegen dem wurde doch die Regel nach 5 gelben Karten Sperre eingeführt, schreibt der Chat gerade.
Genau.
Weil er immer so rumgefault hat. Das ist cool. So hinterlässt man Zeichen in der Geschichte. Ja. Das ist echt cool.
Genau.
Ist das nicht der, wegen dem damals das Schwimmbad geschlossen wurde? Ja.
Es gibt weltweit keinen anderen Profifußballspieler, der mehr gelbe Karten in einer Saison bekommen hat.
Was haben Sie denn da?
Also
Zigaretten. Super.
Was ist denn die richtige Zahl? Hier steht nur, dass 27 die falsche sei. 18 oder 19, man weiß es irgendwie nicht mehr so genau, warum auch immer. Ist das nicht echt verzeichnet worden? Ist ja interessant. Naja, auf jeden Fall hat er sich wohl so einige eingesammelt und tja, das sind so Leute, ne?
Ja.
Die machen Spaß.
Super.
Tja.
Hm?
Tja.
Haben wir keine Themen mehr? Haben wir noch Themen?
Waren ja noch bei 1984, ne?
83,
Entschuldigung.
Aber wir können auch 84. Habe ich dir das Messer gezeigt?
Wir bleiben bei 83, würde ich sagen.
Mein Freund Nikolas sagt ja immer, ich sei so ein Messertyp.
Wir können ja später mal, bevor du auf deine Messergeschichte kommst, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen technischen Modus gibt, aber wie wäre es denn, wenn die Hörer sich auf ein Jahr einigen?
Jetzt?
Nö, so für die nächsten Sendungen.
Ach so.
Weil ich finde das eigentlich ganz charmant. Weil man da
den Jahresrückblick. Genau, wir machen einfach jede Sendung Jahresrückblick. Genau. Sehr schöne Idee.
Aber man müsste halt einfach sich genau. dann immer auch ein Jahr aussuchen. Man könnte das halt einfach wählen, so, ja. Also man könnte sich das einfach, man könnte eine Zufallszahl machen.
Aber ich finde, wir sollten da schon gelebt haben, oder? Und vielleicht bei Bewusstsein gewesen sein. Das heißt, wir sollten so 1900 was?
Naja.
75 Jahre nicht?
Ne? Würde ich. Nee, warum? Also. Man kann das ja mal ausprobieren. Ich meine, wenn wir mit 1923 einfach eine, so eine schwachmatische Sendung abliefern, dann sagen wir halt irgendwie, einer von uns muss gelebt haben.
Mhm. Ja.
Aber sonst unterhält man sich ja immer nur über die 80er. Das ist ja auch langweilig, das
stimmt,
oder?
So scheiße.
Das war jetzt auch eher so ein Beispiel. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt mit 83 ein besonderes Ding am Wandern habe, aber das ist irgendwie, kam halt irgendwie gerade so. 30 Jahre ist auch einfach ein interessanter Zeitraum. Also wenn ich so 20 Jahre zurück blätter, so 93, naja, das ist zwar mittlerweile auf eine gewisse Art und Weise auch schon wieder weit weg, aber die Qualität von 30 Jahren ist schon nochmal was anderes.
Ja.
Das mag jetzt mit meinem eigenen Alter zu tun haben, gar keine Frage, aber auch in Bezug auf, wie sich diese Gesellschaft
verändert
weiter
hat. Die 90er,
hat, ne?
Die hallen ja heute noch nach. Also in den 90ern ist ja im Grunde das erfunden worden, was wir heute benutzen.
Techno.
Technotechnik. Es ist ja auch, ich habe ja immer das Gefühl, dass auch so in den letzten 10 Jahren irgendwie nicht wirklich noch großartig was erfunden worden ist. Na, was zum Beispiel? Also sind doch alles nur irgendwie Weiterentwicklungen, aber so richtig was ja, richtig Disruptives,
alles
so
sind
wie
Weiterentwicklungen.
Der Computer in jedem Haus. Also weißt du, das ist so eine wirklich
in was,
starke...
In welchem Zeitraum?
Also
in den letzten 10 Jahren?
In den letzten 10 Jahren?
WLAN?
Es ist alles schneller geworden.
WLAN?
Stimmt, WLAN. Ja, WLAN.
Ja.
Ja.
Das ist schon doch...
Ja,
doch.
Du hast recht. Ja.
Ja, ja. Das fing halt so vor 10 Jahren erst so richtig an.
Ja.
Also es gab es schon 99 so, aber dass das wirklich halbwegs so das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, überhaupt diese ganze Wireless-Sache.
Mobile Computing.
Mobile und so weiter. Ne? Also, so, und ich meine iPhone würde ich jetzt auch
ja,
mal
das
schon
ist halt,
unter
aber das ist halt auch was Naheliegendes. Ne? Also das musste früher oder später
ja,
so kommen.
Jetzt,
also
jetzt ist das naheliegend, aber nein, damals aber war das überhaupt nicht naheliegend. Na, alle Firmen meinten, das sei überhaupt nicht naheliegend, außer Apple.
Ja, und wenn es Apple nicht gewesen wäre, wäre es halt 2 Jahre später von irgendwem anders gekommen. Aber dass du einen Computer in der Hosentasche...
Getan, hätte es jemand anderes getan.
Dass du einen Computer in der Hosentasche mit dir rumträgst, das war doch abzusehen.
Ja, aber dass du jetzt einen Computer mittlerweile mit dir herumträgst, der irgendwie schneller ist als mein Laptop vor 10 Jahren, das hättest du dir, glaube ich, auch nicht träumen lassen.
Da habe ich nie drüber nachgedacht. Hättest du dir das nicht träumen lassen?
Denk mal drüber nach.
Na, hättest du dir das nicht träumen
lassen?
Ich
bin also da überhaupt gar nicht die Maßgabe. Ich kann mir so dermaßen viele Sachen vorstellen.
Ja, eben.
Daran kann man die Welt nicht ausrichten.
Na doch.
Ja, ich konnte mir das schon vorstellen. Nur ist es generell etwas sehr müßig, sich über 10 Jahre Zukunft viel Gedanken zu machen, weil die Parameter, die man da alle berücksichtigen müsste, um nur halbwegs richtig zu liegen, sind so vielfältig.
Ja, aber
und
du wirst
so
es ja nicht. Du wirst es aber doch vor 10 Jahren nicht für abwegig gehalten haben, dass wir sowas heute in der Tasche haben.
Nein, ich habe das nicht für abwegig gehalten. Ich habe das auch vor 30 Jahren schon nicht für abwegig gehalten, dass man irgendwie möglichst mobil mit seinem Computer. Also ich habe schon als 16-Jähriger nicht verstanden, warum ich in der Straßenbahn nicht mit meinem Computer arbeiten kann.
Ja,
das
ja, jetzt
war...
Jetzt bist du 30 Jahre älter und kannst es immer noch nicht.
Fühlte sich für mich sehr falsch an. Ich hätte jetzt nicht konkret sagen können, wie viele Jahre es noch dauert.
Ja.
Ja. Ich wäre sicherlich nicht so weit gegangen zu sagen, ich habe sowas wie ein iPhone und ich kann da im Web browsen, weil da hätte ich ja dann auch erstmal das World Wide Web und das ganze Internet und so weiter auch noch irgendwie mitdenken müssen. Sicherlich auch irgendwie leistbar und Details dessen, was man sich so wünscht, spielen da irgendwie mit rein, aber ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich sagen würde, ich habe die gesamte Entwicklung kommen sehen, weil hätte ich die gesamte Entwicklung kommen sehen, wäre ich jetzt einfach ein fucking Milliardär.
Ja.
Und ich sag dir, bling, bling.
Mhm. Wir hätten einfach damals Apple kaufen müssen. Apple ist die Apple-Aktie ist um 5000% gestiegen.
Ah, wir hätten auch uns Bitcoins schenken lassen können 2 Jahre früher. Hätten wir alles machen können, ne?
Ja.
Aber haben wir nicht, weil wir es halt dann auch nicht so richtig checken. Also man kann zwar was im Gefühl haben, aber dann auch wirklich zu sagen, ich setze da jetzt drauf, das habe ich relativ selten gehabt. Ein paar Mal hatte ich das allerdings.
Aber hat nicht gereicht für Bling.
Nö, aber für Podcasting hat es ja gereicht. Da war ich mir sehr sicher.
Ja, absurd sicher.
Da haben wir
ja.
dann in 2 Jahren haben wir dann irgendwie den 10-Jahres-Moment. Dann können wir das da gerne nochmal revisiten.
Da warst du ja echt absurd sicher.
War ich mir total sicher.
Das war echt, echt bemerkenswert. Ja.
Ja.
Das war bemerkenswert.
Ich bin auch immer noch total sicher. Übrigens, am 1. Januar 83.
Naja, jetzt musst du, ne, um den Gedanken noch kurz aufzugreifen, jetzt musst du sicher sein, weil jetzt ist es deine Realität und du kannst dir jetzt schlecht den Boden unter den Füßen selber wegziehen. Aber damals musstest du dir nicht sicher sein. Also weißt du, damals war es noch nicht Teil deiner Existenz.
Na, jetzt
und auch Teil deiner wirtschaftlichen Existenz. Das heißt, jetzt, ich bin mir jetzt auch sicher, weil es ist Teil meiner Existenz, Teil meines Wirtschaftens und so. Ne? Aber du warst dir halt wann war das?
4 habe ich so, ich weiß nicht mehr ganz, glaube ich, habe so Ende 2004, glaube ich, kam dieses Podcasting als Begriff so auf.
2004 hast du mir macOS wieder aufgequatscht, nach vielen Jahren Windows. Und echt? Da war das, in der Zeit war das auch, wo das mit dem Podcasting, also wo du zumindest angefangen hast, dir ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie geht eigentlich in Mikrofone sprechen. Naja.
Ja, genau.
Da und damals warst du dir aber sicher, ohne dass du irgendwie eine Erdung, einen Anhaltspunkt, irgendwas gehabt hast. Das ist schon bemerkenswert.
Was ich auch nur irgendeine Ahnung gehabt hätte, was der Unterschied zwischen einem dynamischen und einem Kondensatormikrofon ist.
Das ist halt wirklich bemerkenswert. Und jetzt, klar, jetzt können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass, also das wird auf jeden Fall da bleiben, in welchem Umfang und mit welchem Impact.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, jetzt beginne ich die Dinge zu sehen, von denen ich immer geglaubt habe, dass sie dann auch irgendwann mal kommen. Also ich sehe jetzt wirklich so langsam den Sinneswandel. Guck dir mal an, was gerade auf dem Podcast-App-Markt abgeht.
Guck ich ab.
Also allein in den letzten 2-3 Monaten sind irgendwie nochmal so 2-3 neue, komplett neue Podcast-Apps vorgestellt worden. Heute ist irgendwie eine neue rausgekommen. So, bang. Also so sieht nicht gerade ein Dying-Technology-Konzept aus. So. Müssen wir mal gucken.
Das ist zur Verbesserung. Was ich halt immer noch, weiß halt immer noch nicht, wie wir da aus der Nische rauskommen. Wie heißt denn das?
Wir müssen überhaupt nicht aus der Nische rauskommen.
Ich will aus der Nische raus. Ich möchte gerne reich werden damit. Ich möchte, dass es mein Beruf wird und ich möchte dann nicht nur von leben können, sondern ich möchte davon wirklich in allem nur erdenklichen Komfort leben können. Verdammte Scheiße nochmal.
Ja, das geht doch super in der Nische.
Ja?
Ja.
Dann bin ich falsche Nische. Scheiße.
Ich glaube, es sind mehr Leute Millionäre geworden mit Nischen als mit Mainstream.
Das kann sein, ja. Wie heißt denn, was will man denn da, wie heißen denn diese neuen Apps oder wie dieses?
Also da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, ob das was taugt, aber heute neu rausgekommen oder gestern ist Castro. Wie Fidel Castro.
Oh, Podcastro.
Endlich mal was nicht Cast heißt. Das finde ich ja
alleine geil. Dafür sollte ich das, gibt's nicht. Castro, High Fidelity Podcasting.
Genau, der hat.
2,69, das ist aber eine teure App. Chat fragt gerade einer, wollt ihr wirklich Millionäre sein? Ja, natürlich. Geld macht glücklich.
Ich will glücklich sein.
Ja, Geld macht glücklich.
Naja.
Kein Geld macht unglücklich, ergo.
Ach, Holger. Nee, das würde ich auch so pauschal jetzt nicht sagen.
Doch, das ist so.
Also ich kenne auf jeden Fall eine Menge Sachen, die mich sehr unglücklich machen, die mit Geld nichts zu tun haben. Und da wäre ich sehr viel froher, wenn ich die nicht habe, wenn ich im Gegenzug nur weniger Geld habe. Aber egal, das führt zu gar nichts. Das ist natürlich vollkommen klar, dass das sehr sinnvoll sein kann.
Ich finde das ja immer so
faszinierend. Ich muss jetzt nicht unbedingt Millionär sein, aber es beruhigt ungemein.
Genau, das muss ich auch nicht. Also
wobei,
es reicht mir nicht zu müssen.
Erfahrung habe. Ich war noch nie Millionär. Kannst du dir das vorstellen?
Ich habe in meinem Leben ein paar Jahre gehabt, in denen ich so gut verdient habe, um genau zu sein, 2, in denen ich so gut verdient habe, dass ich nicht aufs Geld habe achten müssen. Dass ich mich die ganze Zeit nicht fragen musste, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht, sondern ich habe es mir einfach gekauft.
Ja.
Jetzt sind meine Bedürfnisse auch nicht so, dass ich dann hingehe und mir sofort irgendwie eine BMW für 12.000 Euro kaufen würde oder sowas, sondern so, also in einem ganz normalen, so im Alltag. Ne? Oh, hey, schick, neues iPhone. Kaufe ich mir. So, das hatte ich mal. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, weil dann ist auf einmal sind deine Gedanken nicht mehr bei diesem Thema. Also du denkst halt, ne? So, im Moment ist es halt so, dass ich denke so, okay, wie sieht das nächste Jahr aus? Okay, das nächste Jahr ist gut gefundet. Ich habe den Job noch, ich habe den Job noch, der Job geht weiter. Alles klar. Also das heißt, ich denke halt die ganze Zeit immer so ein bisschen über Geld nach. Jetzt denke ich darüber nach, also weißt du, neue Küche. Jetzt habe ich mir einen neuen Kühlschrank geholt. Der hat mich jetzt ruiniert. Also ich bin jetzt gerade, habe ich halt kein Geld auf dem Konto, weil ich die Küche endlich komplett fertig haben wollte. Mhm. Und jetzt muss ich halt darüber nachdenken, ob ich mir, keine Ahnung, morgen oder nächste Woche ein, sagen wir mal, ein 250-Euro-Ding, was auch immer es sein mag, ob ich mir das kaufen kann. Und in dem Moment, wo du diesen Gedanken nicht mehr denken musst, bist du, also es war bei mir so, du bist in einer, das ist so eine ganz komische Art der Entspannung. Das hat echt gut getan. Hinterher hat sich dann rausgestellt, dass ich versehentlich die Einkommensteuer mit ausgegeben habe. Und da habe ich dann das Jahr drauf habe ich dann an nichts anderes gedacht als an Geld und wie ich möglichst so viel zusammenspare, dass ich diese Steuerschuld, die ich da aufgehäuft hatte, wieder tragen konnte. Aber hey, war mal ein geiles Jahr. Nein, Reichtum ist auch nicht viel Geld haben, sondern Reichtum ist nicht gezwungen werden können.
Ich probiere hier gerade diesen Castro aus.
Ja, darum rede ich auch die ganze Zeit.
Und ich finde den irgendwie ganz cool.
Naja.
Also fallen mir natürlich auch gleich ein paar Sachen ein, die ich nicht so cool finde, aber...
Das ist ja immer so.
Ja, ja. Na gut, das ist ja auch die erste Version. Das ist schon ganz interessant. Im 1. Januar von 1983...
Da hast du aber Glück gehabt, ne?
Ja.
Gerade den Pfandefelde gegriffen.
Wurde TCP/IP eingeführt.
Mhm.
Du weißt, was das ist?
Ja, das ist so irgendwas mit Computern.
Irgendwas mit Computern.
Ja.
Genau, also 1983 fing das ARPANET an, mit dem Protokoll TCP/IP zu arbeiten. Also es ist genau 30 Jahre, also jetzt plus halt das Jahr, was wir jetzt gerade durchgemacht haben. Also genau genommen sind es jetzt schon 31 Jahre, aber wenn wir davon ausgehen, was ist 83 passiert? 83 ist TCP/IP eingeführt worden. Immerhin das Jahr der Kommunikation. Wir haben es ja gleich ganz am Anfang. Ja, und die Uferschwalbe. Nicht zu vergessen.
Wer weiß, ob das mit TCP/IP nicht, ob das Jahr der Kommunikation nicht ausgerufen wurde, als das, obwohl, nee, die das ausrufen, haben damals nicht verstanden, was TCP/IP ist. Ne?
Naja, vielleicht haben ja die Leute gesagt, aha, Jahr der Kommunikation, da können wir auch mal TCP/IP einführen.
Vielleicht hatten sie es da liegen und haben noch ein paar Tage gewartet von 1982 aus.
Eigentlich wollten wir es ja 82 schon einführen, aber war ja nur das Jahr der...
Es würde mich nicht wundern, wenn da...
Ja. Ne? Genau. Und was noch passiert? In der Vostok-Station in der Ostantarktis wird die bis heute tiefste bestätigte Temperatur der Erde gemessen. Die tatsächlich vor zwei Tagen stand in der Zeitung, dass sie diesen Rekord jetzt auch nochmal überboten haben, weil sie so ein Tal gefunden haben in der Antarktis, was so dermaßen furchtbar scheiße kalt ist, dass es nämlich irgendwie auf minus 93 Grad taxiert
wird. Sehr ekelhaft.
Ja, das ist
wirklich ekelhafte Temperatur.
Genau, das ist wirklich, und vor allem der Kommentar in dem Artikel war ganz gut. Sie meinten irgendwie so minus 93 Grad, das ist so weit vom Nullpunkt irgendwie entfernt, wie halt so gefrorenes Wasser vom Kochen.
Stimmt,
und
ja.
Und es ist... es wäre quasi tödlich für einen Menschen, in dieser Kälte zu sein, weil das ist so kalt, dass wenn du durch Schnee läufst, es so klirren würde, als würdest du durch Glas laufen.
Roland Emmerich macht Filme aus sowas.
Aus sowas?
Aus sowas, aus solcher Kälte. The Day After Tomorrow? War da nicht irgendwie mit diesem...
Ja. Es kommt eine Superzelle und sie leitet Kaltluft aus dem Universum auf die Erde und New York versinkt im Eis.
Ein weiterer Start im Jahr der Kommunikation war BTX.
Oder der T-Hack.
Genau. BTX, das war wohl nix.
Oder boah, BTX, ey.
Die schönste, da ich immer, wenn die schönste ich Bezeichnung von BTX fand ich Bildschirmtest.
Bildschirmtest. Das ist ja immer, wenn ich erzähle, so, ja, ich kümmere mich ums Content-Management-System am ARD-Videotext. Ach, Bildschirmtext gibt's noch? Und ich sage immer, nein, das hat mit diesem Scheiß nichts zu tun.
Videotext, Bildschirmtext, das kriegt keiner unterschieden.
Es sieht ja auch ein bisschen sieht ja auch ähnlich aus.
Ja, Videotest.
Ja, Videotest, genau. Wahnsinn.
Genau, und es war auch so ein bisschen das Jahr, wo irgendwie die ersten Mobiltelefone irgendwie so auch
83?
Genau.
Mein erstes Mobiltelefon habe ich gesehen, also gesehen im Sinne von auch in der Hand gehabt, 1991 muss das gewesen sein. Und das war noch ein C-Netz-Mobiltelefon, das war eckig. Das hat ungefähr die Dimension von einer Stange Zigaretten gehabt. Und oben war so eine Antenne dran, die du mit einem Gelenk einmal abknicken konntest nochmal. Sehr fortschrittliches Ding damals. Ja. Das Dynatac, das ist so alt.
Das erste kommerzielle Mobiltelefon.
21. September 1983.
In den USA.
Ja, das ist das Gordon Gecko.
$4,000.
Das ist das Gordon Gecko-Telefon, wo er am Strand steht und in den Sonnenaufgang guckt, während er mit Bud Fox telefoniert.
Wer ist das?
Der Tim kennt Gordon Gecko und Bud Fox nicht.
Nein.
Wall Street hieß der Film. Das Ach war so. Der Film, der, den ich als Schlüsselmoment identifiziere immer, der eingeläutet hat, dass, das sagt er auch in dem Film, Greed is good. Gier ist gut. Das, da haben für mich, ja, das, da hat in meiner Wahrnehmung mit diesem Film, um diesen Film herum, der ist ja auch, der bildet ja auch nur einen Zeitgeist ab.
Der internationale Finanzkapitalismus.
Na, zumindest die Anrüchigkeit des
Bäckertums.
Rücksichtslosen Geldscheffelns. Also da ist das gekippt. Ab diesem Film war es nicht mehr anrüchig, sowas zu tun.
Ja.
Ist so in meiner Wahrnehmung der blurry Vergangenheit.
Das war ein sehr guter Film. War das nicht mit Michael Douglas?
Ja.
Es gab auch das war doch ein grandioser Film.
Ja, es gab auch noch einen zweiten Teil davon, der in Ansätzen gut war, weil da kam dann halt Michael Douglas, also Gordon Gecko, aus dem Knast raus und hat seine Tochter dann nochmal beklaut. Um einfach nochmal klarzumachen, wie böse dieses Volk auch ist. Also diese Leute sind. Mhm. Schon ganz interessant. Aber nicht vergleichbar mit dem ersten Teil. Also ja.
Ups.
Was? Und das war dann aber irgendwann auch dieses Motorola, wie hieß es, 1000? Nee, Motorola 3200 hieß es, ne? Was sie dann bei uns verkauft haben, was ja im Grunde genauso aussieht wie dieses Dynatac.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut und meine Mt. Gox-Überweisung ist jetzt tatsächlich angekommen gestern.
So. Ja, da gratuliere ich aber. Ich weiß nicht, ob bei mir was passiert.
Ja, aber jetzt kann ich dir zumindest mal sagen, du wolltest ja wissen, wie lange hat denn das gedauert?
Ja.
So, das werde ich jetzt mal...
Wie lange hat denn überhaupt deine Bankkonto-Verifikation gedauert? Also der gesamte Prozess von, ich habe einen Account, mit über den ich verkaufen kann, bis das Geld ist bei dir angekommen, das fände ich...
Das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, weil ich habe jetzt auch nichts, ich hatte jetzt eigentlich gerade nur nach so einer Testüberweisung gesucht, weil normalerweise musst du ja proven, dass das dein Konto ist und dann machen sie so eine Cent-Überweisung und da ist dann eine Nummer drin, PayPal macht das ja auch so.
Ach, das machen die?
Ja.
Ach, das macht Mt. Gox.
Das weiß ich jetzt gerade nicht, weil das habe ich jetzt gerade nicht gefunden.
Mhm.
Deswegen bin jetzt etwas verwirrt. Muss hier gerade mal so einen OTP-Key eingeben. Und dann kann ich mal in meiner History schauen, wann jetzt eigentlich das Ganze abgeschickt wurde. 14. November und bis 10. Dezember. Also
1, 2, 3...
Ja, ein bisschen mehr als 4 Wochen. Fünf Wochen. Oder so. Ja. Wall Street. Mobilfunktelefone. 1983. Genau. Also da fing das an. Das Jahr der Kommunikation. Ja, BTX, Mobiltelefone, TCP/IP. Da kommt auch einiges zusammen. Und das sind natürlich alles so Dinge, die damals natürlich kaum einer wahrgenommen hat.
Ja.
Weil, wenn man sich damals halt verabredet hat, dann musste man sich relativ genau auf den Ort und die Zeit einigen und den Ort auch so gut beschreiben. Das ist nicht so, ja, wir sind dann da in dem Stadtteil und dann rufen wir uns an oder dann trecken wir uns über irgendwas. Diese Selbstverständlichkeit des Mobiltelefons, das die finde so ich wirklich faszinierend.
Düsseldorf-Hörertreffen, ne? So. Ja, hier sind wir. Ping. Schick mal eben Latitude raus, was dann ja einige Leute nach Bochum, glaube ich, geführt hat, weil irgendwas mit meinem Telefon nicht in Ordnung war. Aber so prinzipiell jetzt, nicht?
Auch 1983 begann das GNU-Projekt. Richard Stallman, der umstrittenste Kämpfer für Freiheit überhaupt. Ja. Ich frage mich, was passiert, wenn Richard Stallman stirbt?
Dann heißt es nicht mehr GNU-Linux, sondern nur noch Linux.
Nee, ich frage mich irgendwie, ob Ich frage mich,
als ob dann eine Erschütterung in der Macht zu spüren sein wird.
Na gut, ich meine, wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn Nelson Mandela stirbt.
Ja,
ja, also sie haben es geschafft.
Dann schütteln sich Castro, dann schütteln sich Castro und Obama die Hand, wenn Nelson Mandela stirbt.
Stimmt das, dass da drei amtierende und ehemalige US-Präsidenten da waren? Es war Clinton da.
Clinton habe ich gesehen.
Obama. Und Bush, oder?
Bush habe ich auch gesehen.
Noch einer?
Es müsste doch eigentlich Carter irgendwie. Lebt Carter noch? Wenn ja. Carter noch lebt, muss der da gewesen sein, weil Carter war der erste US-Präsident, der gesagt hat, dieser Mann ist kein Terrorist. Das war doch Carter, oder was, Clinton?
Carter? Mandela? Ey, weiß ich nicht.
War es Carter oder war es Clinton?
Ja, aber das Carter war doch viel, viel, viel früher.
Ja, ja. Carter war vor Bush. Also Bush Senior.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant ist, wer nicht da war.
Wer war nicht da?
Also war Rouhani war da, ja. Mhm. Der, über den müssen wir auch nochmal reden.
Ja.
Also alle waren da. Ja. Castro war da, also ja. Raul Castro
ja. Ja,
war
ich
da.
Ja, ich weiß. Castro
und hat Obama die Hand geschüttelt.
Und Obama hat Castro vor allen Dingen die Hand geschüttelt. Das, genau. Das ist ja eigentlich das.
Und wer war nicht da?
Keine Ahnung.
Netanyahu.
Ach.
Und weißt du warum?
Nee.
Offizielle Ausrede. Zu teuer.
Was?
Der Flug. Alles viel zu teuer.
Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Und was ist die inoffizielle Ausrede?
Es gibt keine inoffizielle Ausrede. Ja, also du meinst, was
warum
wirklich
ist Netanyahu nicht hingefahren?
Also, ja, weil er einfach ein Wichser ist.
Ja gut, das wissen wir ja alle, aber ja. Das kann man ja auch irgendwann mal zurückstellen.
Es gibt im Tagesspiegel, gab es heute irgendwie einen Artikel darüber, ja, wo sie ihn völlig niedergemacht haben. So, irgendwie,
wow.
Du bist ein totales Problem, ja. Weil... Du löst Probleme nur dadurch, dass du neue Probleme aufmachst. Ja. So. Und irgendwie die Ausrede ist ja wirklich das Niederträchtigste, was wir je gehört haben. Also wirklich.
Was ich so bemerkenswert fand.
Selig.
Was ich so bemerkenswert fand, wo du die Presse erwähnst. Also diese ganze konservative Presse oder fast alle Presse war ja lange Jahre der Meinung, dass Apartheid eine gute Sache ist und dass so jemand wie Mandela natürlich in den Knast gehört, weil er ja ein fieser Terrorist ist. Die haben jetzt alle so getan, als hätten sie das nie gesagt. Das finde ich so tragisch daran. Ich hätte mir gewünscht, dass sich jemand hinstellt und sagt, wir haben den früher mal als Terroristen angenommen. Vielleicht haben wir falsch gelegen. Vielleicht liegen wir auch heute manchmal falsch. Vielleicht sollte die Politik und die Presse aus Mandela was gelernt haben und das auch mal öffentlich machen, dass sie daraus was gelernt haben.
Ja, mit dem Lernen
ist
das ja so eine Sache. Ne?
Das ist nicht passiert. Das finde ich sehr schade.
So, wer war da? Rouhani war da. Und dieser Rouhani, also...
Böse Rouhani.
Keine Ahnung, was...
Der
was,
böse Rouhani, der was, Heuchler.
Was wir mit dem Typen noch irgendwie erleben werden. Aber der ist in einer Hinsicht echt bemerkenswert.
Ja.
Erinnerst du dich noch an dieses Musikvideo, was zur ersten Wahl von Obama mal gemacht wurde von diesen ganzen Musikern? Das Yes, We Can...
Ja.
Video. Soll ich das nochmal kurz anspielen? Das habe ich hier sicherlich noch irgendwo als Video. Aber
was ich an Rouhani halt so toll finde, ist, der hält sich halt nicht an die Choreografie.
Hab ich nicht.
Der hat halt gefälligst, der Böse zu sein und ist es jetzt nicht. Und damit kommen sie jetzt irgendwie nicht klar. Vor allen Dingen die Konservativen nicht. Die sagen, nein, der lügt ja, der tut nur so. Ja, ist doch egal. Ja, alle tun nur so.
Hier von Will.
Will I Am.
Will I Am. Ich spiele das jetzt nochmal an. Aus bestimmten Gründen, aber nicht zu Ende. Aber wir wissen alle, was gemeint ist, ne? War ja ein ganz großes Ding, fand ich. Wirklich groß. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Das ist schon Wahnsinn, ne?
Genau,
also du hörst Obamas Rede, ja, wie er seine Speech hält, irgendwie seine Yes, we can Rede und daraus irgendwie Musiker einzeln,
haben
Solo, singen, bitte?
Haben daraus Hoffnung erzeugt über Musik.
Genau.
Heute wissen wir, dass Obama auch gelogen hat. Ne? Freedom.
Ja, das ist schwierig. Ja. Naja, okay.
Danke, Edward.
So. Rouhani?
Hm?
Was ist seine offizielle Rolle? Ich vergesse es jedes Mal wieder.
Staatspräsident.
Präsident? des Iran. Und wir wissen alle, er ist irgendwie angetreten und kam gleich erstmal, ja, lass mal hier über Atom reden. Und sie haben es ja tatsächlich geschafft, vor ein paar Wochen sich da irgendwie auf was zu einigen.
Naja, er hat vor allen Dingen gesagt, hier, also Israel, also ich habe kein Problem mit euch. Das ist im Grunde, was der hat ja gesagt, also ich habe kein Problem mit Israel. Und das mit dem Atomding, das kriegen wir auch in den Griff. Rouhani hat sich nicht an die Choreografie gehalten. Der hat sich nicht daran gehalten, dass der Iran das Böse ist und das zumindest ein mögliches Ziel für den nächsten Überfall durch den Westen auf ein Entwicklungs- oder Schwellenland oder so. Und das alleine dafür, dass er sich da nicht dran gehalten hat und damit die Konservativen weltweit eigentlich erschüttert hat, auch die Glaubwürdigkeit der Konservativen weltweit erschüttert hat. Weil diese Statements, die nach Rouhanis ersten paar Wochen kamen, da müssen wir mal ganz genau hingucken. Das ist nämlich so ein fieser, weil was sie gesagt haben, ist eigentlich, das ist nämlich so ein fieser Arschloch-Kameltreiber, der zieht nämlich mit seinem ekelhaften Mundgeruch, den die da unten ja alle haben, sowieso alle über den Tisch wie auf dem Bazar. Ja? Darum brauchen wir dem jetzt auch nicht zu glauben. Das ist das, was da transportiert wurde.
Ja, genau.
Und das nur, weil er sich nicht daran gehalten hat, weiterhin das böse Arschloch aus dem Iran zu sein, weil vielleicht der Iran gar nicht so ein Arschlochland ist, wie uns immer wieder gesagt wird.
Und dieser Rouhani kommt jetzt irgendwie daher, benutzt Twitter,
ja,
Facebook, was ja interessant ist, weil ja irgendwie diese Kanäle ja auch selber zensiert werden und der Zugang dazu gesperrt wird. Und es gibt noch so einige andere Sachen, die im Iran verboten sind. Ich weiß da jetzt nicht sehr viel mehr darüber, als ich das so gelesen habe, dass es so sei, ja, also weil hier jemand tiefere Einblicke hat, meinetwegen, aber so, wir wissen ja alle, wie das so ist, gerade mit der Freiheit der Frauen und Khomeini hatte ja auch nochmal ein besonderes Problem mit Musik.
Ach echt?
Also Musik ist durch das Khomeini-Regime aus der Öffentlichkeit weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgetilgt worden. Instrumente sind im Fernsehen nie zu sehen.
Wusste
und schon gar nicht irgendwie Frauen, die alleine singen. Die, ich glaube, Frauen dürfen auch nicht in Etablissements nicht alleine singen und so, weil geht ja gar nicht.
Das wusste ich gar nicht. Ist ja schlimm.
Jetzt haut dieser Rouhani.
Religion ist echt ein schlimmes Ding.
Ja. Jetzt haut dieser Rouhani ein Video auf YouTube raus.
Rouhani haut ein Video raus.
Rouhani, sein...
Das hat nicht irgendjemand gemacht, sondern Rouhani wollte, dass das so ist.
Präsident.
Der will das so. Also das ist jetzt nicht irgendwie gehijackte Rede.
Du hast
oder so.
Ja jetzt noch den anderen Song im Ohr. Hören wir mal rein. Und da steht er
BBC
am Türkei. Mikrofon, wie Obama eben.
بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود. بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که سینه ها از چینه ها پاک شود. بگذاریم که آشتی جای غم و دوستی جای دشمنی بنشینیم. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. بگذاریم که اسلام با چهره رحمانیش، ایران با چهره عقلانیش،
ایران به شوازی
Frauen, Gebärdendolmetscher sind in diesem Video zu sehen.
Musik, was ist der Inhalt?
Und ich weiß jetzt den Text nicht ganz genau, aber es geht auch so ein bisschen um Freiheit und es singen hier auch noch Leute in Kurdisch und einer anderen Sprache, die es da auch noch gibt. Das ist alles hier drin. Dieses ganze Video verstößt gegen jegliche Zensurmaßnahme, die irgendwie im Staatsfernsehen gilt. Und er haut das auf YouTube raus.
Aber hat Rouhani das Ding initiiert, oder was?
Das ist von seinem Team.
Okay.
Das ist nicht so ein Remix von so einem Künstler oder so.
Also es hat nicht Kurt Razzelli gemacht.
Nee, es ist nicht Kurt Razzelli.
Ich möchte das mal bitte übersetzt haben.
Ja, es gibt auch eine Übersetzung.
Ja, die möchte ich gerne sehen.
Ich möchte
Dawando.
Hassan Rouhani, kannst du gerade mal den Monitor ein bisschen leiser machen und mich nicht so schreien?
Ja.
Danke. Hassan Rouhani ist übrigens der Moment in meinem Leben, witzigerweise gewesen bisher. Oder der einzige Moment in meinem Leben, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich gerade in...
Ja?
Mir fehlt eine Formulierung. Dass ich gerade in wirklich sehr besonderen Zeiten lebe. Ich habe bei Hassan Rouhani das Gefühl, als würde hier gerade ein Umbruch passieren. Also, weißt du? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also ich tue mich sehr schwer, das zu formulieren.
Ja, ich habe dieses Gefühl auch.
Ja, es erfüllt mir, weißt du, so ich kopiere zum Vergleich vielleicht. Ich kopiere meine Podcasts zu archive.org. Das heißt, möglicherweise wird alles, was wir hier jetzt gerade machen, oder wird für immer, ja, da sein. Das erfüllt mich schon mit irgendwie einer sehr, 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 sehr großen Ehrfurcht und auch einer ungeheuren Demut der Zeit gegenüber und so. Aber alleine, dass Hassan Rouhani solche Dinge macht, ich habe einfach das Gefühl, dass hier gerade der Hauch der Geschichte durch mich durchweht, so sehr wie ich den noch nie in meinem Leben irgendwie verspürt habe, obwohl ich selber dadurch, dass ich meinen Kram ins Internet tue, zum Teil der Geschichte werde. Ich weiß, das klingt sehr, sehr pathetisch und der Teil der Geschichte ist auch nur ein winzig kleiner, ja?
Ja.
Also der ist verschwindend gering, der ist homöopathisch gering, aber er ist trotzdem vorhanden. Ja?
Jetzt finde ich diese scheiß Quelle nicht.
Und dieses, also es ist schon, ich weiß nicht, also ich kann es noch nicht sauber formulieren, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade etwas sehr, sehr, sehr Großes passiert. Abgesehen von der Revolution, in der wir uns ohnehin befinden, also der digitalen.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Das kann man jetzt schon mal sagen. Und ich, verdammt nochmal, warum finde ich denn jetzt dieses Video nicht? Verdammte Mist. War denn das?
Tja. Dann müssen wir nur mal hoffen, dass wir Hörerschaft haben, die das übersetzen kann. Also.
Ja, ich suche jetzt gerade...
Ich meine, was will die NATO machen? Was wollen die USA machen, wenn Rouhani nicht mehr, wenn der Iran nicht mehr das Böse ist? An wem wollen die sich abarbeiten? Wem wollen die unterstellen, dass er den Weltfrieden maximal gefährdet? Da ist niemand mehr übrig.
Also der Titel...
Der Jemen?
Der Titel heißt Nov Safar und das heißt wohl New Journey.
Mhm.
Also keine Ahnung, wohin der will, so, ob das irgendwie nur, ne, was weiß ich ist, aber da findet irgendwie was statt. Verdammt, was ist denn die Originalquelle von diesem Scheißteil?
Wenn der das richtig anpackt, dann fällt Satan halt aus. Das ist so geil.
Ah, hier ist es nochmal auf. Ah ja, genau, hier ist es.
Was denn?
BBC Reports, genau, hier ist der BBC Report zu dem Thema. Ich schmeiß das mal kurz in den Chat. Da haben wir es doch hier. Ja, du hast schon recht. Irgendwas ist da am Kochen.
Ja.
Und ich meine, ich frage mich ohnehin, wie.
Und das fühlt sich überwältigend an. Das ist es eigentlich. Das ist, ich habe noch kein, bis bisher, ich kann mich nicht an ein größeres Gefühl der Überwältigung erinnern als
jetzt, wo du dieses Video gesehen hast.
Nee, überhaupt, Hassan Rouhani. Also was, der Iran, der ist das Böse. Der Iran ist seit vielen, vielen Jahrzehnten das Böse.
Naja.
Ja, und wir haben am Irak jetzt erstmal ausprobiert, wie man ein bisschen weniger Böses.
Aber hast du das schon immer so gefühlt?
Das Böse?
Oder meinst du nur, hast den Eindruck, dass es immer als das Böse hingestellt wird?
Natürlich, ich habe den Eindruck, dass es immer als das Böse dahingestellt wurde. Aber realistischerweise muss man auch einfach mal sagen, dadurch, dass wir medialen Dauerfeuer Iran-Böse unterliegen, sickert das auch in unsere Alltagswahrnehmung ein. Und wir glauben auch, dass der Iran böse ist. Wir können uns, es ist jedes Mal anders. Es ist jedes Mal eine kognitive Leistung, zu sagen, der Iran ist nicht böse. So, bei Belgien zum Beispiel muss ich diese kognitive Leistung nicht erbringen. Ja, weil eben nicht jeden Tag in der Zeitung steht, dass Belgien böse sei. Jeden Tag steht in der Zeitung, Iran böse. Also muss ich mich anstrengen, um zu erkennen, dass der Iran nicht böse ist.
Ja.
Das ist das, was ich meine. Und das konterkariert er gerade. Das, ich fand das total klasse, da vor ein paar Wochen, Monaten ist es auch schon wieder her.
Wow.
Delivering Speech, Endorsement Ceremony.
Also.
Aber eine Übersetzung gibt's da auch nicht, oder was? Scroll mal runter, bitte.
Ich such gerade nach einer.
Ist da keine drauf?
Jetzt müssen wir erstmal darüber im Klaren werden, wie man ihn eigentlich richtig schreibt, weil teilweise schreiben sie ihn Rohani, dann Ruhani mit R-O.
Scroll doch trotzdem mal bitte runter.
Da ist nicht viel zu.
Doch,
finden.
Das ist doch prima da. Let us have love, peace and friendship instead of anger and antagonism. Let's allow Islam with its peaceful face, Iran with its rational face, the revolution with its humane face and the establishment with its affecting face. Continue to create epics.
Ja, also es spricht auch, sagen wir mal, man könnte auch genauso sagen, dass es jetzt auch den Stolz des Landes anspricht, dass er sozusagen auch
es spricht halt Arabisch.
Mut ausspricht.
Es spricht Arabisch. Arabisch ist anders.
Ja, ja, das ist sehr schwer abzuleiten, was das jetzt wirklich bedeutet. Ne? Mhm. Aber ich meine, wenn ich mich nicht komplett
alleine
vertue,
die Form, meinst du, ist schon das Bemerkenswerte. Ja,
dieser Ahmadinejad.
Ne? Ahmadinejad.
Ahmadinejad, genau.
Herrscher über die Sülznasen.
Der Typ ist, ja, wirklich.
Der war so, ich hätte aber
der
trotzdem immer
Meise,
noch gerne so einen
ja.
Anorak gehabt, wie der immer anhatte.
Ja, der gehört ja auch zu dieser merkwürdigen Sekte, die ja in Iran jetzt auch nicht ganz unumstritten ist, die halt permanent irgendwie die Wiederkunft des Messias da, des Lokalen vorhersehen und irgendwie alles wird sich auflösen und so weiter. Also der gehört im Prinzip zu so einer Gruppe, die einfach einen völligen Schatten hat.
Nacktbefreite Psychosekte.
Genau so. Und ich meine, wie der aufgetreten ist, hat man das ja auch gemerkt. Ja, diese ganze Radikalisierung und diese ganze rituelle Herunterbetung des amerikanischen Lebenstraums und Raums, das zieht halt auch einfach nicht mehr. Man muss auch sehen, dass die iranische Gesellschaft einfach eine extrem junge Gesellschaft ist. Also während wir ja hier vor Senioren nur ersticken, ja, und man ist eigentlich als Jugendlicher heutzutage, das muss frustrierend sein.
Wieso?
Ja, weil du einfach mal so eine Minderheit bist. Und zwar sehr lange. Ja, und das ist ja gerade im Nahen Osten und eigentlich in den meisten Ländern, insbesondere in denen, die halt jetzt so viel Welle machen, Indien, China etc., das ist halt, das sind halt die, also in China weiß ich nicht ganz genau, aber so grundsätzlich im Nahen Osten, zum Beispiel Palästina, ja, also da stellen so die bis 25-Jährigen irgendwie die Hälfte der Bevölkerung. Ja, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, es sind halt viele.
Es sind einfach sehr viele. Und es ist nicht so, dass du da jetzt so eine überalterte Gesellschaft am Start hast. Mhm. Wie auch immer, der Iran ist ein Hoch. Und das wird, glaube ich, auch so ein bisschen überdeckt durch dieses ganze, ihr seid so böse und ihr seid so islamisch und ihr seid so traditionell und ihr seid so religiös. Ja klar, das sind die, die halt die Macht haben.
Aber ja, das sind die so laut sind auch,
ja,
vor allem.
Das
sind sie ja immer, ne? Die Fundamentalisten sind immer die lautesten.
Genau.
Und darum sieht's halt immer so aus, als hätten die Deutungshoheit, dabei haben sie gar nicht. Ne?
Na, ich würde schon sagen, dass sie die Deutungshoheit haben, aber sie sind nicht unbedingt jetzt repräsentativ für, wie
oder
es
so
darunter wirklich
ja
aussieht. Ne? Ich meine, in dem Moment, wo in den USA irgend so ein Heini aus dem mittleren Westen da aus dem Bible Belt mal Präsident wird, der
George
würde
Bush
halt da, ja, vielleicht, also der ist wahrscheinlich das Schlimmste, was uns in der Hinsicht bisher passiert ist, aber da gibt's ja noch beliebig viele Steigerungsformen. Ich meine jetzt wirklich so einen totalen Loony. Also wirklich so Leute, die diesen Scheiß auch wirklich glauben, den sie da die ganze Zeit reden. Da bin ich mir bei den Bushes nicht ganz so sicher. Ich glaube, die reden eigentlich eher so.
George W. hatte ich schon das Gefühl, dass der das auch glaubt. Sein Vater nicht. Der hat nur so gut. Aber ich glaube, George W., der war. Ey, Alter, wir hatten das George W. Bush Dyslexikon. Der war ernsthaft dumm. Ist er wahrscheinlich immer noch. Ich kann mir das nicht. Egal.
Ja, okay. War schon schlimm genug.
Wir haben auch nach Reagan gedacht, es könnte nicht schlimmer werden. Das heißt, wir können jetzt auch nach George W. Bush denken, es kann nicht schlimmer werden und dann mal gucken, was dann passiert. Ne?
Ja.
Diese eine Frau hätte es ja auch fast, wie hieß sie nochmal? Sarah Palin. Ne?
Ja, Sarah Palin, das wäre auf jeden Fall so der totale Niedergang gewesen der USA. Naja, ich will jetzt auch gar nicht so groß über die USA reden, sondern nur mal klar machen, Persien, ja, das ist eine der ältesten Kulturen dieses Planetens. Also da ist Zivilisation hat stattgefunden sehr früh, ja, und die sind jetzt auch nicht ganz hinter. Ich meine, es ist immer interessant, wenn man so mal auf so bestimmte Ausrisse schaut, zum Beispiel im Robotikbereich. Mhm. Ja? Hier gibt es auch immer diese ganzen Fußballroboter, Meisterschaften und so weiter. Da sind einfach die Iraner immer dabei und auch mischen da richtig mit.
Ja, aber nicht was, so ist, das Bild, ne? Aber was ist das Bild, das so die Straße hat, wie ich eben sagte? Ja, Iran, Kameltreiber, Mundgeruch,
ja, das
Bart,
ist einfach,
ne?
Couldn't be further from the truth.
Ja.
Das ist einfach ein, eigentlich ist es ein potenziell supermoderner Staat, nur dass sie sich halt einfach mit diesem Khomeini einfach einen Schwachmaten eingetreten haben, der es geschafft hat, da ein System zu etablieren, was eben nicht so ohne weiteres wieder abzustreifen.
Religion.
Ja, und wer ist schuld? Wahrscheinlich auch wir, weil vorher Schah und so weiter wurde halt alles vom Westen geschmiert und die ganze Korruption, die Leute dann in diese Radikalisierung überhaupt erst getrieben haben. Jetzt sind wir schon wieder dabei, mit unserem Halbwissen hier die Weltgeschichte zu generalisieren. Das
kleiner,
führt bestimmt in die Verdammung.
Kleiner Hinweis auf einen lustigen Iraner. Omid Jalili heißt der Typ. So ein Stand-Up-Comedian, lebt in Großbritannien. Der macht auch Spaß. Also
Omid
Jalili. Ich weiß jetzt nicht mehr so hundertprozentig, wie man den schreibt. Jalili, Omid Jalili. Ja, da siehst du, Omid Jalili, Comedy, der zweite von oben.
Das da?
Das da, genau. Der macht nämlich auch so, sagt auch, ich komme aus dem Iran, Sie kennen ja unsere Exportschlager, Terrorismus und Mundgeruch. Also, da habe ich das her.
Was hat der denn zu bieten? Nicht gerade der beste Audioqualität. Das
schlechteste
hier.
Video aller Zeiten, ja.
Ob dieser Video ist lustig.
I feel overdressed a little bit, I have to say. You like this little I thought I would come in a kind of national costume. This is a little outfit. This is a memento from the Iran-Iraq chemical warfare from Please keep the laughter coming. It helps with my asylum application that's going through. Now, I'm here
Er spielt auch so ein bisschen diesen Migranten-Kabarettisten, ne?
Der spricht eigentlich gar nicht so, also er spricht eigentlich hochenglisch. Also.
Tonight I am here. Carrot Top is doing Kabul. He's doing very well. He was executed after 5 minutes, I'm sorry to say. Official reason, props and ginger hair, too irritating. But thank you.
Okay. Omid
Jalili.
Ja, Iran überall. Wir werden jetzt Iran-Fans mit Rouhani-Fähnchen
genau,
und so weiter.
Iran, genau.
Das ist jetzt unser neuer Hoffnungsträger. Rouhani wird alle Probleme lösen. Alles, was Obama mit seiner freien Weltscheiße nicht geschafft hat. Jetzt kommt die Befreiung
he's
aus
gonna
Persien.
Fix everything.
And he's going to do it now.
He's gonna fix everything. We've got this guy, not sure.
Hier, ich habe ja eben eingeleitet, dass ich, das ist ein Freund von mir gesagt, ich sei so ein Messertyp, ne? Was irgendwie auch eine seltsame Ansage ist, aber ich bin halt so ein Messertyp. Und guck mal, was ich geschenkt gekriegt habe. Ich habe ein neues, kennst du Opinel-Messer? Sind die geläufig?
Opinel?
Opinel?
Nein.
Anscheinend nicht. Das ist ein Messerhersteller aus Frankreich, macht das schon seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Und die machen halt so so Alltagsgebrauchsmesser, ne? Also jetzt nicht so hier Hightech, Titan, Kevlar, Schnippschnapp, Klappmesser, Scheiß, keine Ahnung was, sondern die machen halt einfach stinknormale Taschenmesser mit einem Holzheft und kannst dann da so deine Klinge einklappen und hier, wenn du vielleicht mal schauen möchtest, das ist ein Opinel-Messer. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Also ich glaube, die haben dann so Klingenlängen zwischen 5 und keine Ahnung wie viel Zentimetern. Ja, und das dann oben genau, diesen Metallring kannst du drehen, sodass du dann praktisch eine Öffnung hast, wo du die Klinge aufklappen kannst. Also sowohl...
Kriegst du das aber nicht gedreht.
Natürlich kriegst du es, dann musst du es halt mal in die andere Richtung drehen. Du kannst es nicht rund drehen, sondern in eine Richtung, sodass die Klinge dann frei liegt.
Was? Ich kann es nicht rund drehen?
Oh, meine Güte, Hacker. Mhm. Gib mal her.
Was meinst du damit? Ich kann es nicht rund drehen.
Gib mal her.
Ich muss es doch so drehen.
Hacker. Ich bin Hacker. Immer wenn man dir was in die Hand gibt, wo irgendwas dran gedreht werden muss, ist so, nee. Neulich hatte ich...
Möchtest also, du dein Messer wieder haben?
Warte mal kurz,
kannst
Messer
du mal kurz drüber werfen.
Bei dem Messer ist es nicht ganz so schlimm, aber ich erinnere mich sehr gut an den Moment, wo ich wirklich ernsthaft Angst um mein 400-Euro-Objektiv hatte, das du von der Kamera abreißen wolltest. Ja. Ja, und du kannst diesen Metallring kannst du jetzt nochmal drehen und damit die Klinge auch feststellen. Das heißt, du kannst dann damit auch ordentlich arbeiten, ohne dass du Angst haben musst, dir in die Finger zu schneiden. Und das ist ein sehr hübsches Messerchen.
Ist dieser Verschluss nur von Opinel? Machen nur die den Verschluss
so? Ich habe den bisher nur bei Opinel gesehen. Aber
ja, weil ich kenne die Messer. Ich wusste bloß nicht, dass die irgendwie Opinel heißen.
Ja, so heißen
sie. Das sind gute
Messer. Die sind total angenehm, ja. Also sind nicht teuer. Also das ist jetzt, das habe ich geschenkt gekriegt von einem Hörer. Das hat ein besonderes Holz. Das ist ein bisschen teurer. Aber so die normalen, die haben dann irgendwie so ein, keine Ahnung, was für ein Holz das ist. Die kosten so, also unter 10 Euro kostet dieses Messer.
Wirklich?
Ja. Und das ist ein total schönes Alltagsmesser. Also für Picknick, für unterwegs, aufschneiden, abschneiden. Und das ist halt hübscher als irgendwie, weiß ich nicht, so ein Schweizer Ding zum Beispiel. Und die gibt's halt dann, das habe ich auch allerdings zu Hause.
Das hat eine etwas brauchbare Klingenlänge als jetzt so ein...
Na, die Klingenlänge ist ja variabel. Also gibt's auch noch länger. Das sind jetzt 8,5 Zentimeter. Die gibt's auch noch mit 10. Ich habe eins mit 10 Zentimeter Klingenlänge, wo in den Griff ein ausklappbarer Korkenzieher eingearbeitet ist. Das ist das perfekte Grill- und Picknickmesser und so. Sehr angenehm. Also kann ich nur empfehlen.
Das ist aber sehr neu hier.
Kann das habe ich gerade gekriegt vor zwei Tagen.
Das scheint mir noch nicht so richtig
gängig zu sein. Eingeglitscht.
Noch nicht eingeglitscht.
Habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das ist noch nicht gängig. Nee. Das geht flüssiger, aber ist schön. Warte mal, Opinel, das finde ich jetzt interessant. Gleich mal hinterher klicken hier. Echt, aber dass sie so billig sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das ist eigentlich das Faszinierende daran. Messer sind gar nicht teuer, also insgesamt sind Messer nicht teuer.
Ja, vor allem die gibt es dann auch noch als Kindermesser.
Ja, die haben keine Spitze, sondern sind vorne so abgerundet.
Aber die sind trotzdem scharf.
Das weiß ich nicht.
Weil das ist nämlich irgendwie
Es gibt
so
auch von Opinel, gibt es auch ein Filetiermesser. Das ist das Ganze dann nochmal so geslimlined. Also auch sehr...
Weil das ist ja irgendwie auch so eine Krankheit, ne, mit den Kindern heutzutage, dass ihnen irgendwie überhaupt nichts mehr zugetraut wird, dass sie sich mal irgendwie verletzen können oder so.
Ja, vor allen Dingen.
Also, dass sie sich selbst nicht unbedingt verletzen, wenn sie mit etwas hantieren, wo man sich potenziell mit verletzen kann.
Naja, und wenn, dann sagst du halt, pass auf, das ist ein Messer. So, und dann passt
ja,
du halt
vor
auf.
Vor allem, ich meine, wie lernt man, dass man sich mit einem Messer schneiden kann?
Indem man sich schneidet.
Genau.
Wie lernt man, dass die Herdplatte heiß ist?
Wie lernt man, dass man sich mit, also das ist... Ja.
Trial and Error.
Es gibt Kindermesser, ist halt das, man, ja. Die sind
nicht scharf.
Die sind damit nicht, die Kinder lernen. Die sind nicht nur nicht scharf. Ja. Also die taugen meiner Meinung nach noch nicht mal dazu, um Marmelade aufs Brot zu schmieren. Ja.
Und damit lernen Kinder, dass man sich mit Messern nicht schneiden kann. Das ist eine sehr praktische Sache.
Genau. Das ist so furchtbar. Oder diese Sicherheitswesten, ja. Diese albernen, okay, ja, sicher, im dunklen Herbst ja, und so weiter, mit dem Fahrrad, du wirst besser gesehen. Meinetwegen. Ja, ich meine, ich will ja nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber, dass man wirklich die ganze Zeit rumlaufen muss wie ein Leuchtturm, ja. Oder wie so ein Kasper. Das tun die Kinder dann einfach wirklich extrem leid. Ne?
Was ich mich halt immer frage, ist, ob das, also diese Überbehütung, die sich da ja auch nur manifestiert, also die wird da ja nur sichtbar, die Überbehütung, die dazu führt, dass die Kinder mit solchen Messern spielen müssen, mit solchen Westen rumlaufen, das ist ja auch ein psychologischer Druck, der da auf den Kindern lastet die ganze Zeit. Und ich wüsste halt gerne mal, ob sich das irgendwie über die Pubertät hinaus ins Erwachsenenalter weiterträgt oder ob die dann doch nochmal die Kurve kriegen in der Pubertät. Also weil was für Soziopathen züchtest du da heran, wenn du dich die ganze Zeit kümmerst um dein Kind und kümmerst, wenn du, also gab neulich mal einen sehr schönen Artikel in der FAZ, es gibt an Universitäten gibt es Elterntage, ne? damit die Eltern der Studenten dahin können und auch gucken können, wie ist denn die Uni organisiert und damit die sich darum kümmern können, dass ihre Kinder das auch ordentlich hinkriegen mit der Einschreibung und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Uni ist.
Das ist mittlerweile so dermaßen etabliert, dass die Kinder noch bei ihren Eltern leben müssen, weil sie ansonsten nicht in der Lage sind, ihr Studium zu finanzieren.
Nein, die Eltern mischen sich halt ständig ein. Ja. Also ein Freund von mir ist Gymnasiallehrer, der sagt, der hat halt Schüler, die sind nicht geeignet, bestimmte kognitive Leistungen zu erbringen. Und die kriegen dann halt eine schlechte Note. Und dann stehen da die Eltern auf der Matte und dann kriegt das Kind eine 5 geschrieben. Ja? Und dann stehen die Eltern da und drohen damit, ihn zu verklagen, weil ihr Kind eine 3 verdient hat in ihren Augen. Oder eine 2. So.
Den Anrufbeantwortertext habe ich ja letztes Mal schon vorgespielt. Ja, hast du.
Das ist, und das was fallen da für Menschen raus? Also ich habe ein bisschen Sorge um, weißt du?
Ja.
Also ich habe die Hoffnung, dass sie das in der Pubertät dann irgendwie ablegen, aber wenn Universitäten jetzt hingehen und das fortschreiben, dass die Eltern sich kümmern und man sich nicht selbst kümmert, ich weiß nicht, ob
es
das...
Es gibt, glaube ich, auch so ein Kümmer-Revival, ja, weil wir irgendwie ja auch alle, weiß ich nicht, zumindest, glaube ich, für Väter gilt das auch so ein Stück weit, so dieses... Klassisch haben sich die Väter ja gar nicht gekümmert.
Mhm.
Ja. So, jetzt ist es gerade mal sehr. Jetzt
schlägt das Pendel in die andere Richtung. Jetzt schlägt
das Pendel in die andere Richtung. Was ich auch gut finde, so grundsätzlich, weil es schon, ich würde jetzt noch nicht von der Revolution sprechen, aber es gibt definitiv eine spürbare Veränderung.
Ja.
So, also es ist jetzt einfach ein ganz anderes Selbstverständnis vorhanden.
Zumindest hier in diesem städtischen Milieu, in dem wir uns bewegen. Ich weiß nicht, wie es in westdeutschen Mittel- und Kleinstädten aussieht.
Your mileage may vary, aber es ist halt der Zeitgeist, der macht ja dann auch nicht am Stadtteil Stopp. So. Also das ist schon
am Stadtrand häufig. Etwas.
Es ändert sich, aber es wird auch da seine Auswirkungen haben. So, ich meine, der Westen hat ja zum Beispiel jetzt auch eingesehen, dass es ja mal ganz sinnvoll ist, Kitas zu haben. So, das setzt sich ja langsam tatsächlich mal durch. Das galt ja bis vor kurzem noch als Sozialismus und
Wenn nicht gar Kommunismus.
Ja. Sowas macht man ja nur in der DDR und was man in der DDR macht, kann ja nicht gut sein. So, das ist irgendwie auch nicht mehr so. Worauf will ich hinaus? Ah ja, genau, dieses Behütungsding so, und ein bisschen scheint es auch so ein Dogma zu geben, so, ja, damals hat sich ja irgendwie gar keiner um die Kinder gekümmert, das war jetzt auch nicht immer so gut. Wir
sind alle verwahrlost.
Und dann gibt es halt so eine Übersprungshandlung gleich in so eine Überkümmerung. Dazu kommt natürlich auch so dieses, die Komplexität der Welt nimmt zu, ja, wir sind uns so vieler Gefahren bewusst, ja, die Umwelt, die Technik und so weiter, was uns nicht alles irgendwie noch gefährden kann, so. Andererseits leben wir hier auch schon teilweise in Protektionstechnik-Realität, wo dann dieser ganze Aufwand irgendwie auch gaga ist.
Mhm.
Ich meine, klar, man muss lernen, wie man über die Straße geht. Super. So. Und Fehler werden gemacht. Aber dass man jetzt wirklich die ganze Zeit nur behelmt, bemützt, bemantelt, was nicht alles ausstaffiert rumläuft, wie so ein Wie dieses Michelin-Männchen? Ist auch irgendwie nicht fein.
Ja, ich wüsste halt gerne, was da für Menschen rauskommen am Ende.
Ja,
das wüsste ich echt gerne, ob das zu Neurosen führt.
Ja, ich glaube, am Ende wird es auch nicht so sehr
oder ob es egal ist. Kann ja sein, dass es egal ist.
Es wird in den meisten Fällen wahrscheinlich egal sein. Bei manchen wird es unter Umständen nicht so gut gewesen sein. Auf der anderen Seite, lieber vielleicht auch mal kümmern als nicht. Also nicht kümmern scheint mir immer noch ein generell größeres Problem zu sein als kümmern. Auch wenn kümmern auch pathetisch daherkommen kann.
Du meinst pathologisch?
Pathologisch. Vielleicht auch pathetisch.
Genau. Kümmert euch! Ja.
Oh mein Kind. Frierst du? Oh je. Anstatt dass du einfach sagst, zitter nicht.
Genau, zitter nicht, stirf. Mach das aus!
Das bisschen Schnee! Ich mach dir gleich noch mehr in die Hose hier! So sieht's nämlich aus.
So sieht's aus. So sieht's aus, Kinder raus. Hat mein Regisseur früher bei der Lindenstraße.
So, aber eigentlich wollte ich ja gerade nach meinem
Kinder raus.
Neuen Opinel-Messer schauen. Weil
das machst du mal nach der Sendung. Komm, beende das Elend mal.
Welches Elend? Das Elend der Sendung.
Das Elend der Sendung.
Das Elend der Sendung.
Tada.
Tada.
Nee, will er nicht.
Opinel-Messer. Größe 9, ist das die du hast?
Ich habe Größe 8.
Größe 8, guck an. Größe 9 ist rostfrei.
Ich habe Größe 8 rostfrei, die gibt es auch in nicht rostfrei, dann ist es Carbonstahl. Der ist wesentlich schärfer, aber auch wesentlich anfälliger. Den musst du halt immer trocken halten.
Ah, verstehe. Die Dinger. Ja, okay. Also für einen Anfänger wäre wahrscheinlich eher. Achso, aber das geht dann mit den Größen dann bis zu.
Ich weiß gar nicht, 12, glaube ich, oder?
12, also in 10er.
Also das Schönste ist wirklich das mit dem Korkenzieher, aber das ist halt so groß und dick. Das macht halt keinen Spaß mehr, das in der Jackentasche irgendwie zu haben, wenn du einen Spaziergang machst, sondern ja, da willst du dann direkt eine Umhängetasche haben, wo du das reinwirfst. Mhm. Also schon sehr, trägt sehr stark auf.
Aber schön. Mhm. So, du meinst, wir sollen das Elend beenden?
Das dachte ich so. Also
das
war gerade
dieser Sendung?
So ein schöner Moment, wo man
ja, da hast du recht,
raus kann.
Also wir halten fest, unsere Jahresrückblicke, das funktioniert.
Das funktioniert, das machen wir weiter. Jedes Jahr ein Jahresrückblick.
Genau.
Wir müssen jetzt nur irgendwie eine Mechanik finden.
Wie man sich da gut einigen kann, genau, auf ein Jahr. Vielleicht fällt ja irgendeinem findigen Webprogrammierer was Einfaches ein. Also man kann natürlich jetzt so ein banales Doodle-Voting veranstalten. Ich denke mir nur gerade so, vielleicht, was denke ich mir denn eigentlich gerade so?
Also erstmal dürfen nur Mädchen Vorschläge machen. Ja? Also nur Frauen dürfen Vorschläge machen. Damit grenzen wir das schon mal ein bisschen ein.
Ja. Man könnte ja auch jemanden wählen, der dann das Ja nennt. Also. Ach, irgendwas, keine Ahnung. Sagt einfach ein paar Jahreszahlen oder und gibt einen Grund, warum. Und dann gucken wir mal in die Kommentare und dann überlegen wir uns, welche Dynamik.
Wo wir Bock drauf haben.
Wo wir Bock drauf haben.
Sehen wir uns dieses Jahr eigentlich, sehen wir uns vor Weihnachten eigentlich nochmal wieder, dass wir hier irgendwie Geschenke abgreifen können noch? Nicht. Nee. Ach, schade.
Nischt.
Na, dann halt nicht.
Ja, stattdessen können wir jetzt in so einen versöhnlichen Modus kommen, wo wir sagen:
Tschüss.
Es ist immer so schön mit euch. Wir wünschen euch ein angenehmes.
Genau. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Geschenke. Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Genau. Und
vielen Dank.
Überhaupt für das Zuhören. Dieses Programm geht ja jetzt schon in welches Jahr? Wie lange sind wir jetzt eigentlich?
Ich
vergesse das auch immer. Soll ich mal nachgucken?
Mach mal, guck mal, gibt's kein Archiv?
Doch,
gibt's
doch.
Denn hier kein Archiv?
Hier gibt's auch ein Archiv.
Ach, das sehe ich ja.
/Archiv.
Ein Archiv.
Ja, gibt's.
Geht aber nicht.
Muss man doch mal jetzt ein bisschen laden. Gucke mal, ist noch alles gar nicht so lange her. 2. Juni 2009, das heißt, wir hatten dieses Jahr 4. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir das irgendwie gefeiert haben, begangen oder erwähnt oder zumindest irgendwas. 4,5 Jahre haben wir dann jetzt sozusagen durch. Naja.
Hätte schlimmer sein können, ne?
Hätte schlimmer sein können. Das heißt, wir feiern im nächsten Juni 5 Jahre NSFW.
Cool.
Also wenn wir es so lange noch miteinander aushalten.
Ja, ja. Ne? Und dann die Monate vorher besprechen wir, wie wir so ein ganz Großes draus machen. Und dann verkacken wir wieder irgendwie. Und dann machen wir halt einfach die 5-Jährige. Und sind dann wahrscheinlich auch noch irgendwie total übermüdet und kriegen nichts auf die Reihe.
Ja.
Wie es so unsere Art ist.
Wie es so unsere Art ist. Ich glaube, so oder so ähnlich wird es laufen. So mögen wir das am besten. Ne? Jetzt gucke ich nochmal, ob wir noch was Schönes zum Abschluss haben.
Mhm.
Aber ich glaube, meine Vorräte sind so ein bisschen doof.
Wieso? Wie? Was? Wie?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nur noch so Zeug liegen, was ich irgendwie, von dem ich immer so denke, so.
Ja, nee, dann lass. Dann lieber nochmal irgendwie so ein Razzelli oder so.
Ein Razzelli?
Hm? Oh. Komm, letzte Sendung des Jahres. Eigentlich würde ich gerne nochmal 7200 Schilling hören. Das war eigentlich doch das Highlight.
Du meinst, das war der Song des Jahres?
Also das ist zumindest mein YouTube-Spaß-Highlight dieses Jahres gewesen, ja. Also das war Kurt Razzelli.
War die Entdeckung des Jahres.
War die Entdeckung des Jahres. Fall. Also das ist wirklich großartig.
Ja, du hast recht.
Warte, wir müssen die Materialien finden. Kurt Razzelli ist großartig.
Kurt Razzelli ist der Beste.
Kurt Razzelli für Präsident.
Ein Leben ohne Razzelli kann ich mir nicht vorstellen. So, tschüss.
Tschüss.
7258 Schilling kriege Notstand. So, da zahle ich jetzt dann, ja? 2845 Schilling Miete. 997 Schilling zahle ich Heizung, 855 Schilling zahle ich Strom. Was bleibt übler? Was bleibt übler? Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wurst, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Ich fahre noch 7200 Schilling. Ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wurst, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Ich fahre noch 7200 Schilling. Ja, das schau ich mir an. Ja, aber da muss er. Ich krieg schon Töne. Ein Minister, in Österreich,
ja,
mit den 7.278 Schilling, was ich auskommen muss, ja, auskommt, ein Jahr lang.
Ja,
ja, ist ja bei mir so gut gehört, ist ja bei mir so gut gehört, weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, bei unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das wurscht, wie das Brot kostet, 15, 20 Schilling der Kilo. Ja, wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er, ich krieg schon Töne. Geht er sich aus heute von Liter Milch? Oder geht er sich heute aus? Ich kann nur fressen einen Monat, ein Schnitzel. Aber der frisst so alle Tag, der Herr Minister. Traurig aber wahr. Und mein Arbeiter sein Geld, so schaut's an. Bei mir kriegt's auch kein Stimm, keiner. Weil heute streiten's und nach den Wahlen sind's alle Tarm auf den Heiligen sitzen. Fressen und saufen um unser Kohlen. Dann sind sie dicksten Haderer. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist wahr. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das wurscht, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das wurscht, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er, ich krieg schon Töne. Weil zuerst reißen soll ich die Goschen aufhören. Ja, ja, wollen, haha, Leihwand, nicht die Roten, die Schwarzen, nicht, wie soll das sein? So, dann haben sie es gewählt, dann kommt die Scheiße und dann fängt da zum Wahlen, der depperte Österreicher. Ja, schade, mir keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, und jeder deppert, der es will. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das wurscht, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das wurscht, wie das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er, ich krieg schon Töne.